Hallo und herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und ich bin Annick.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Heute noch ein bisschen mehr. Ich freue mich sehr, Annick, dass du zu uns nach Leipzig gefunden hast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Absolut wunderbar. Ich glaube, wir haben bestimmt 2 Jahre daran gezimmert, dich in den Podcast zu kriegen. Mhm. Und wir hatten ja zwischendurch auch gesagt, Mensch, Annick, lass uns das doch irgendwie online machen. Und hast du gesagt, nee, wir kriegen das schon irgendwie hin, wenn ich mal irgendwie an Leipzig vorbeifahre, durchfahre, das irgendwie auf dem Weg liegt. Und heute haben wir es geschafft.
Ganz genau, weil ich gesagt habe, wenn wir das online machen, dann ist das extrem umständlich, weil ich habe ja ein paar Sachen mitgebracht. Und ja, ich glaube, das macht mehr Spaß, wenn wir das hier live miteinander machen.
Absolut, ich habe mich hier gerade schon gefreut, was du alles aufgebaut hast und ausgepackt hast und was jetzt hier alles auf dem Tisch steht. So viel haben wir sonst nicht dastehen. Das ist echt, echt richtig, richtig cool und ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ich kann mir so manche Sachen so noch gar nicht richtig vorstellen. Insofern richtig gut.
Und der Grund, warum die Annick was mitgebracht hat, liegt an dem, was sie tut.
Ganz genau.
Kann man das so sagen? Ja.
Ja, klar kann man das so sagen. Das ist eine meiner größten Leidenschaften überhaupt. Genau, soll ich mich kurz mal vorstellen?
Das fände ich super.
Perfekt. Also, mein Name ist Annick. Ich bin Genussbotschafterin von Beruf und aus größter Leidenschaft und selbstständig, unabhängig und habe mir den Titel ehrlich gesagt selber verliehen.
Das ist absolut gut.
Ja, genau.
Also wenn es das beschreibt, was du tust, und dann ist das ja genau das Richtige.
Mit selbstverliehenen Titeln fing jedes große Imperium mal an, glaube ich.
Exakt, ganz genau. Ganz genau. Na, bei mir fing es tatsächlich sehr unverhofft an, würde ich mal sagen. Eigentlich tatsächlich aus der absoluten Abstinenz. Ich habe, bis ich mein Abitur gemacht habe, keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken. Ich hatte sogar vertraglich mit meiner Schwester vereinbart, dass ich mein ganzes Leben lang nie Alkohol trinken werde.
Vertraglich?
Vertraglich, ja. Das, ja.
Wie kamt ihr auf die Idee?
Ich habe, seit ich 14 war, in einer Bar bei uns im Dorf gearbeitet. Das ist, auf dem Dorf guckt da keiner so genau.
Ja.
Und ich habe hinter der Bar gearbeitet und da wurde jetzt nicht unbedingt mit den teuersten und den großartigsten Produkten gearbeitet und deswegen geschmacklich sehr fragwürdig. Das, was es mit den Leuten gemacht hat, war auch extrem fragwürdig und deswegen war für mich in dem Alter das Thema Alkohol war ein schwieriges Thema, aber ich habe halt damit mein Taschengeld aufgebessert. Also von dem her war das ganz spannend, war ganz gut. Und meine Schwester, die stand natürlich immer auf der anderen Seite der Theke, die ist 5 Jahre älter.
Ah.
Und hat gesagt, irgendwann kommst du auch noch auf den Trichter. Und ich so, nee, ganz sicher nicht. Ich habe bis zum Abi nicht einen Schluck Alkohol getrunken, alles gepasst und bin dann nach Frankreich zum Studieren gegangen. Ich habe europäische BWL studiert.
Oh, spannend.
In Reims, im Herzen der Champagne, was mir zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht bewusst war. Ich bin dorthin gegangen, weil ich Französisch lernen wollte, BWL studieren und landete mitten im Herzen der Champagne.
Oh.
Und ja, und die erste Vorlesung war dann tatsächlich nicht Statistik, nicht Marketing, nicht Sonstiges, sondern da unten stand einer mit einer Jeroboam Champagnerflasche.
Das sind 3 Liter, richtig?
Ja.
Ja.
Und hat tatsächlich erstmal allen Studierenden Champagner eingeschenkt, weil wir relativ viele aus dem Ausland waren und die haben gesagt, hey, ihr müsst erstmal wissen, wo ihr hier seid und verstehen, was hier dieses große Erbe ist, auf das wir so unfassbar stolz sind. Ja, und dann hatte ich ein Glas Champagner vor mir stehen, der Kerl mit fast Tränen in den Augen und dann sagst du nicht nein. Und dann habe ich, meinen ersten Schluck Champagner und dann war es um mich passiert.
Das war, Wie war das?
Liebe auf den ersten Schluck.
Ja?
Ja, es war ja wirklich tatsächlich so ein bisschen, Dom Perignon hat ja gesagt, er sieht Sterne, also so ähnlich. Es waren jetzt nicht die Engelchen mit dem Halleluja, das kommt später, das ist beim Porciale dann mal passiert. aber darüber reden wir später. Nein, also das war eben ein cooler Anfang, würde ich sagen, in das Thema. In Frankreich sieht man das ganze Thema mit Genuss ja sowieso nochmal ganz anders.
Mhm.
Und ich glaube, da sind bei mir die ersten Grundsteine gelegt worden. Und als Student hast du da freien Eintritt in alle Keller. Und so habe ich mich dann quasi durch die Keller durchprobiert. Und nach dem Studium dann gedacht, dieses Genussthema ist großartig. Aber es ist jetzt nichts, womit du dir dein Geld verdienen kannst. Also damit kannst du ja nicht arbeiten, sondern das genießt man halt.
Ja.
Und kam dann wieder zurück nach Deutschland und dachte, ja, dann muss ich halt was ethisch Vertretbares tun und bin in die Pharmaindustrie gegangen. Ja, genau.
Also ich erinnere mich, ich habe früher auf Ärztekongressen gearbeitet und habe dort so Netzwerke gebaut und so. Mhm. Und wenn dort, auf den Kongressen sind ja immer die Pharmaunternehmen sehr stark vertreten und haben dann so Ausstellungen und so weiter. Und das Erste, was angeliefert wurde, waren tatsächlich erstmal die Stände an sich und dann aber meistens direkt eine Palette Champagner hinterher.
Das sind alles sehr große Genießer, genau. Nee, ich habe nur festgestellt, dass die Branche nicht so ganz das ist, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Und ja, mir haben die Emotionen gefehlt. Und ich habe einfach gemerkt, das Genussthema hat mir total gefehlt. Mhm. Und dann kam der rettende Anruf. Das war dann eben August 2000. Und ich sage immer, das war mein Sprung von den Tabletten zum Alkohol. Haha, es hat LVMH angerufen, die haben für den Champagner jemanden für Deutschland gesucht und somit bin ich dann nach München gezogen und habe dann fast 8 Jahre mich um Champagner und Wein gekümmert.
Unangenehm, sehr unangenehm.
Ja, war wirklich ja. schwierig, weil es war einfach großartig. Ja. Also,
was machen die Moët, Wölf?
Ganz genau, ich hatte Veuve Clicquot und ganz tolle Weine aus eben Frankreich, aus Bordeaux und der Neuen Welt, also Australien, Südafrika, Argentinien, wo ich dann auch mal zur Weinernte sein durfte, was großartig war. Ganz genau, und das war so dieses Champagner-Wein-Thema, wo ich auch festgestellt habe, dass ich sehr gerne nicht nur darüber schreibe, was du im Marketing ja immer tun musst, sondern ich habe gemerkt, der Außendienst kann so viel besser verkaufen, wenn du ihm das so viel besser erklären kannst. Und da habe ich dann angefangen, eben Sensorikschulungen mit dem Außendienst zu machen. Mhm. Ja, und habe festgestellt, dass mir das unfassbar viel Spaß macht. Und dann kamen meine 3 Kinder in 2 Jahren. Also es sind einmal Zwillinge dabei, sonst funktioniert das nicht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, als die so 2 Jahre alt waren. 2009, Oktober. Und dann rief ich meine ehemalige Chefin von Veuve Clicquot damals an, die mittlerweile nicht mehr im Konzern war. Mhm. Und habe ihr gesagt, du, also wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, weißt ja, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, Wein, Champagner und Co. Und dann sagte sie nur, Annick, du hörst jetzt mal auf mit dem Kindergeburtstag, du machst jetzt mal was Vernünftiges. Weil sie war mittlerweile beim Whisky gelandet.
Ach krass, okay.
Ja, und schickte mir meine allererste Flasche Whisky zu. Das war eben Oktober 2009, das war ein Balvenie Double Wood.
Okay.
Auch, würde ich sagen, was Schönes zum Starten.
Definitiv, ist eine schöne Einsteigerklaue.
Also ganz genau, also ich glaube, es gibt Schlimmeres. Also von dem her, und das war wieder gleicher Effekt, Liebe auf den ersten Schluck. Es war einfach, ich habe es probiert und sie hat parallel mich am Telefon gehabt und mir erklärt, was ich gerade da im Glas habe. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Und eben seit 2009, würde ich sagen, habe ich jetzt 85, 90% meiner Aufträge nur noch mit Spirituose und da ganz, ganz viel mit Whisky zu tun.
Und so trifft sich hier bei uns.
So trifft sich hier bei uns. Noch mal einen Schritt zurück in diese Champagner-Weinzeit.
Sehr gerne.
Ist es so, wenn du dort als Botschafterin, als Markenambassador oder sowas da unterwegs warst, dass du dann viel auf Endkundenveranstaltungen warst, im Sinne von Leuten, die dann irgendwie auch Tastings haben und die was probieren wollen? Oder bist du dann eher in Industriebereichen unterwegs gewesen, auf Messen für Fachpublikum, für Gastronomie, für... Ich weiß nicht so, kann man das so trennen? Ich weiß nicht, also, ich kenne das Wein- und Champagner-Business nicht so? Oder?
Also als ich in der Industrie noch war, da war ich quasi eigentlich im Marketing, also quasi im Innendienst.
Ja.
War aber viel lieber draußen mit dem Außendienst
unterwegs. Ah, okay, verstehe.
Bedeutet, das heißt, ich habe den Außendienst am allerliebsten begleitet, raus in die Gastro, raus in den Fachhandel und habe dort eben auch das Personal geschult in der Gastro, im Fachhandel und habe den Außendienstmitarbeiter im Grunde unterstützt. Und geschaut, was brauchen die da eigentlich, um die Sachen verkaufen zu können. Und was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Und wäre am liebsten eigentlich nur noch draußen gewesen. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht, als irgendwelche Zahlen zu, ständig irgendwelche Controlling-Geschichten zu berechnen.
Mhm. Und, ja, klar.
Genau, also von dem her konnte ich dann in der Selbstständigkeit genau das mir aussuchen, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und zwar eben genau dieses Unterwegssein, eben jetzt entweder, kürzlich habe ich eine Außendienstmannschaft eines meiner Kunden über ihr eigenes Produkt trainiert und die ganze Kategorie erstmal erklärt, dass sie so ein bisschen auch nicht nur Sicherheit, sondern echte Liebe entwickeln für ihr eigenes Produkt. Mhm. Gerade weil das eine neue Kategorie war in ihrem eigenen Sortiment, was sie bisher noch nicht hatten. Und da musst du die halt von Anfang an einfach direkt abholen.
Ja.
Dann bin ich eben für entweder Hersteller oder halt Importeure unterwegs und bin draußen in der Gastro und trainiere Barkeeper, trainiere Leute in der Gastro, im Fachhandel oder moderiere, was ich jetzt morgen Abend wieder mache, einfach Genussabende, mache so ein Whisky- und Foodbearing-Tasting für private Genießer. Ganz genau.
Das klingt fantastisch. Das ist das Beste aus beiden Welten.
Ja, das macht total Spaß.
Das glaube ich. Ich durfte das auch schon mal machen. Also, und ich verstehe das auch. Also jetzt kein Foodpairing, sondern eher eine Mannschaft irgendwie auf ein Produkt einzuschwören oder eine Produktlinie einzuschwören. Weil ganz, ganz oft ist es ja tatsächlich so, dass entweder die Kolleginnen und Kollegen wechseln, relativ häufig ein neues Team zusammengestellt wird. Und die brauchen ja dann das Know-how und die müssen ja dann auch die Produkte verstehen. Ne? Und ich glaube, Spirituosen im Allgemeinen sind da schon ziemlich special. Und da sich erstmal reinzufuchsen als Neuling, auch wenn man vielleicht irgendwo mal oder vielleicht einen Barkeeper-Kurs gemacht hat oder so, aber so tief ist man ja dann auch nicht drin, wenn man vielleicht eine Marketingmannschaft hat. Ne?
Exakt, genau. Ja. Und gerade wenn du es dann eben über so ein bisschen unkonventionelle Wege machst, wie mit Foodpairing, dann kriegen die nochmal einen ganz anderen Bezug oder auch Zugang zum Produkt. Und deswegen mache ich das auch bei den Tastings, weil die Leute mit Essen immer was verbinden, immer was sehr Emotionales verbinden. Und bei der Spirituose, entweder wenn sie ganz neu sind, manchmal vielleicht so Vorbehalte haben oder irgendwo mal was aufgeschnappt, was für wen geeignet wäre, was ist ein Frauenwhisky, was ist ein Männerwhisky, da werde ich ja fuchsteufelswild bei solchen Aussagen. Oder von wegen Anfänger mögen keine rauchigen, da muss man sich hintrinken und lauter solche Geschichten. Das Schönste ist im Tasting, solche Sachen halt erstmal zu widerlegen, die Leute einfach machen lassen und gucken, wo jeder am Ende rauskommt. Und da ist eben das Food-Thema ein tolles Vehikel.
Das stimmt. Obwohl ich war dem Ganzen, also Whisky und Essen haben wir irgendwie auch schon mal drüber gesprochen, ne, wenn es irgendwie um Austern geht, mit Talisker oder so. Aber sonst gar nicht so viel, weil ich finde, das ist schon eine Hemmschwelle, jetzt irgendwie Essen mit einer Spirituose zu kombinieren. Absolut, Wein, Bier kennt man irgendwie. Ne? Das ist schon speziell.
Das ist speziell, vor allem, weil ich drehe das Ganze ja noch um. Du kennst ganz klassische Weinbegleitung zum Essen. Es gibt auch klassische Whisky-Dinners, wo das Essen entweder mit dem Whisky gekocht wird und du den Whisky zum Essen dazu trinkst. Und was wir jetzt heute auch machen werden, ist, wir drehen eben genau das Ganze um. Der Whisky steht absolut im Zentrum, im Mittelpunkt. Mhm. Und die Food-Pairings, die dazu gepackt werden, die erklären den Whisky nochmal deutlich besser. Also das heißt, das Foodpairing muss dem Whisky gefallen und nicht andersrum.
Ja.
Und wir werden mal schauen, wie viele verschiedene Arten wir heute Abend durchmachen. Aber normalerweise, du kannst halt entweder Aromen verstärken. Mhm. So startest du in der Regel immer, dass du so die Leute so langsam in die Sensorik reinbekommst, dass du, wenn einer sehr starken Karamellton hat, dann kannst du das natürlich mit Karamell und vielleicht ein bisschen Rauchsalz verstärken. Wenn ein Whisky sehr, sehr fruchtig ist, ich den Leuten aber immer erzähle, hey, das ist die komplexeste Spirituose der Welt und Whisky hat eben ganz, ganz viele Nuancen. Du hast das Fruchtige, du hast ganz häufig viele nussige Aromen, du hast was Opulentes, also diese ganzen Vanille-Geschichten. Und dann kannst du dich auch noch um den Nachklang und so weiter kümmern. Und die Leute schmecken nur Frucht. Dann kann ich denen mit dem Food Pairing zeigen, dass wir auch eine komplett nussige Komponente da drin haben. Mhm. Aber eben nur mit dem Foodpairing, weil wir dann so ein bisschen so eine Abkürzung machen.
Also das ein bisschen rauskitzeln, oder?
Das ja, oder wenn du das Glas einfach zu Hause eine halbe Stunde, Stunde stehen lässt, dann verändert sich ja der Whisky nochmal durch Raumtemperatur, Luftzirkulation und so weiter. Und dann kommen diese nussigen Aromen, die hast du aber im Tasting hast du nicht die Zeit, immer was stehen zu lassen.
Das stimmt.
Genau, und das kürzen wir ab.
Ja.
Und dann gibt es noch etwas, das nenne ich immer die magische Mathematik. Also das heißt bei mir 1 plus 1 gleich 3, dass du einen großartigen, sehr komplexen Whisky hast und du hast großartige, sehr komplexe Food-Pairing-Komponenten Und das in Kombination macht ein Feuerwerk.
Ja.
Und mal schauen,
ich ob bin
wir
total
das heute mit euch zünden.
Was wir hier zünden, genau. Ich wollte es gerade sagen.
Der Olli ist schon ein bisschen sprachlos hier gerade.
Nein, überhaupt nicht. Ich höre ja gespannt zu. Und ich muss ja auch nicht immer überall reingerätschen, wenn es hier gerade so gut läuft. Und wir so viel Content von dir kriegen. Also ich finde das super. Ich glaube, dass... Also ich sitze hier und allein die Gerüche, die hier hochkommen, von dem, was hier auf dem Tisch steht, die haben mich schon komplett in meinen Bann gezogen und wir haben noch keine Flasche aufgemacht. Ich rede nicht von Gerüchen von Spirituosen, sondern ich rede nur von dem, was die Anik hier lebensmitteltechnisch also essensmäßig auf den Tisch gestellt hat. Das ist total schön.
Ja.
Wollen wir schon mal anfangen? Ich bin ganz gespannt, ich kann es kaum erwarten.
Ja, sehr gerne.
Darf ich erzählen, was hier auf dem Tisch steht?
Ja, natürlich.
Damit die Hörer sehen es ja leider nicht.
Es ist zur Nachahmung in Polen.
Auch für zu Hause, ich wollte gerade sagen, also ganz theoretisch, genau, das hier hat jeder zu Hause, was hier auf dem Tisch steht.
Ganz
also
genau.
Wir haben hier einen Teller mit verschiedenen Süßigkeiten, da sind so Jogurette, Rocher, weiße Schokolade mit Crisp, da ist aber auch Käse dabei, da sind... was sind das für Herzen?
Haribo-Kirschherzen.
Da steht eine Leberwurst, da stehen ein paar Lebkuchen.
Stopp. Grobe, geräucherte Leberwurst.
Natürlich.
Und ungeräucherte, aber die sollte ich eigentlich nicht kaufen, aber die habe ich trotzdem noch geholt. Also geräucherte war eigentlich die richtige.
Eine Marmelade, ein bisschen Pesto, so ein Kräutersträußchen liegt hier mit. Spekulatius. Ich weiß gar nicht, was für Gewürze sind.
Kurkuma. Zimt.
Eins ist Zimt und das andere ist goldene Milchpulver, nennt sich das.
Habe ich gar nicht gesehen.
Das ist Kurkuma dabei, stimmt, ne?
Da ist Kurkuma dabei, ja, genau.
Das war, okay. Wow. Genau, und das steht alles hier auf dem Tisch und dazu eine kleine Anzahl Whiskys, die wir hier vor uns haben.
Ihr nach könnt gerne und nach uns einbauen werden,
genau,
unter Aniks Anleitung.
Sehr ich werde das auf jeden Fall bei Instagram mal posten, damit ihr euch auch ein Bild davon machen könnt, wenn ihr die Folge hört.
Mhm. Genau, also das ist wirklich zur Nachahmung empfohlen. Also wenn ihr das hört, dann probiert es zu Hause tatsächlich mal nach.
Es ist auf jeden Fall keine hohe Hürde im Sinne von, das sind ja so Zutaten, die man nirgendwo bekommt.
Oder, ja.
Ne, sondern das kann jeder oder hat vielleicht einen Großteil jeder auch zu Hause einfach.
Ganz genau. Das heißt, wir werden jetzt gleich über Sensorik sprechen. Mhm. Ich werde mit euch heute auch ein bisschen über die Sinnlichkeit von Whisky reden.
Das
großer Vorteil, wenn man als Frau in der Männerdomäne unterwegs ist, kann man das tun, ohne dass die Leute mit dem Augen rollen.
Ich bin heute mit dem Bus hierher gekommen und habe im Bus
Denk
gesessen.
Gleich vom Thema ab.
Nein, ich bin voll beim Thema. Und habe darüber nachgedacht, dass wenn man sich Sachen von dir liest, die Homepage, Texte oder irgendwas, wenn man sich ein bisschen guckt, googelt nach dir und sowas, dann tauchen die Worte Leidenschaft und Emotion sehr oft auf.
Oh Gott, ja, genau.
Das ist mir so, weißt du sitzt so mit dem Handy im Bus, halbe Stunde fährst du her und dann guckst du so und das ist mir richtig aufgefallen. Mhm. Emotionalisierung und sowas. Ne? Und deswegen finde ich das, wenn du jetzt sagst, das ist, da gucken wir mal, das war neben der Sensorik, neben dem langweilig mathematischen irgendwie, dass wir da eben auch die emotionale Seite so ein bisschen ansprechen. Das finde ich sehr spannend heute. Also da freue ich mich heute an.
Ja, das machen wir. Weil ich denke mir, die Fermentationszeiten und den ganzen auch wichtigen Kram, Fassmanagement und Co., das ist interessant, das ist wichtig und das ist ein Merkmalkriterium und das führt zu dem Tollen, was wir da in den Flaschen haben. Aber darüber werden wir heute nicht reden.
Das Auto PS-Gelaber lassen wir weg.
Das finde ich absolut gut. Und irgendwann haben wir das auch mal gesagt, dass gerade in dieser Zeit und bei vielen Sachen, die überhaupt in dieser ganzen Whisky-Industrie und Szene passieren, dass eben diese Emotionalität irgendwie ein Stück weit manchmal verloren geht.
Komplett, ja. Also das finde ich schon auch. Und gerade Whisky ist nun mal aus meiner Sicht ein extrem emotionales Getränk. Das trinkst du erstens mal in dieser Qualitätsklasse nicht einfach so nebenbei mal weg, sondern am liebsten mit guten Freunden, mit Leuten, die du gerne magst. Das ist ein sehr soziales Getränk und man unterhält sich dabei. Was ich extrem spannend finde, auch wenn du es auf den Messen siehst oder ich weiß ja gar nicht, wie viel Veranstaltungen, ich sehe da tausende von Leuten jedes Jahr in meinen Tastings, die Leute werden nicht aggressiv. Das heißt also auch, Whisky ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Getränk, was nicht so dieses Überbordende hervorruft oder triggert, sondern ja, eher das Freundschaftliche, das Nette, das Zusammensein.
Ja.
Und um maßvolle Trinken geht es ja sowieso immer.
Wobei, das glaube ich, liegt eher daran, wie man in Deutschland Whisky trinkt. Ich glaube, also wo es hier Korn oder sowas gibt, ne, in den Kneipen auf dem Land, wo dann eher eigenartige Wirkung, hast du vorhin ganz am Anfang gesagt, ne? Also fragwürdige Wirkung oder sowas, hast du, glaube ich, gesagt.
Wirkung, ja. Ne?
Das ist wahrscheinlich in Großbritannien dann eher der günstige Blend, den sich die Leute in den Bars reinpfeffern. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das auch den ein oder anderen Menschen schon den Zahn gekostet hat am Ende des Abends. Also von daher muss man halt mal gucken. Ich glaube nicht, dass das generell so ist, aber es ist auf jeden Fall so, wenn in Deutschland Whisky getrunken wird und wenn man vor allen Dingen in diesen Communities, Connoisseurs, Zirkeln, Messen, wenn Leute sich damit beschäftigen auch, dann geht es über das reine Wirkungstrinken ja hinaus.
Ganz genau.
Ja, und das ist so der Punkt.
Ich finde, das ist also echt eine wahnsinnig achtsame Community. Also das fällt mir jedes Mal wieder auf. Das ist einfach angenehm. Also anders, als wenn du so übers Oktoberfest läufst.
Ja, was ja auch gerade, ist es noch oder ist schon zu Ende?
Ich bin Oktoberfest-Fan, aber da geht es einfach anders zu.
Ja.
Ja, das ist so.
Haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen.
Ganz kurz.
Da war gerade Oktoberfest.
Das stimmt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ja, das liegt auch einfach daran, dass man sich ja auch Gedanken macht über die Spirituose, glaube ich,
ja,
ganz,
ja,
viel,
ganz genau.
Sich interessiert.
Ja.
Und nicht zuletzt, wenn man mit Freunden da sitzt, geht es ja auch ums Geschichten erzählen. Ja, einmal über den Whisky und dann führt das eine zum anderen und man hat dann irgendwie einen schönen Abend zusammen. Ja.
Und dann sage ich eben den Leuten, holt einfach alles, was nicht nied- und nagelfest ist, knallt es auf den Tisch und probiert es mit den Whiskys zusammen aus. Und dann ist das auch
stimmt.
Schon wieder etwas, worüber man sich unterhält. Und ja, es ist einfach eine sehr interaktive Geschichte und spannend.
Jetzt aber los,
ganz genau. Also wir starten mit, ja, willst du was kurz dazu sagen?
Du hast uns gesagt, wir sollen ab. Und ich habe geschaut, was ich da zu Hause rumstehen habe. Und Olli und ich haben schon vor längerer Zeit gesagt, oh, der muss noch ein bisschen in der Flasche ruhen und darf sich noch ein bisschen entwickeln. Und das hat er jetzt getan. Und ich habe einen Secret Sky 17 Jahre mitgebracht aus dem Bourbonfass, 53,4 Volumenprozente. Wurde damals abgefüllt für diese White Label Serie von deinwhisky.de.
Sehr cool.
Fand ich spannend. Und ich glaube, Talisker, habe ich das jetzt gesagt?
Hast du nicht gesagt.
Kriegt wahrscheinlich den Rauch nie ganz raus. Deswegen dürfte der leicht rauchig zumindest sein.
Wie anbietet Kolila, die kriegen den Rauch auch nicht ganz raus.
Ja, das ist aber auch gut so. Und, ja, aber genau. Ganz bewusst fangen wir nämlich mit dem jetzt an. Auch wenn es ja normalerweise im Line-Up immer so heißt, erst die Nichtrauchigen und dann die Rauchigen, aber eben nicht.
Das ist in Ordnung.
Bin mal sehr gespannt.
Das hängt, finde ich, auch eher von der Kraft von dem Whisky ab.
Ganz,
ne?
Genau, ganz also genau. Also ich finde es gibt Regeln, an die kannst du dich so ein bisschen langhangeln, aber am Ende musst du die vorher nochmal probiert haben, um zu schauen, ob man nicht vielleicht doch das ein oder andere umdreht. Weil wir jetzt gleich danach auch einen haben, der hat 50 Umdrehungen.
Oh, der hat auch 53.
Ah, der hat 53, ja, okay. Ja, dann.
Wir starten hier mit.
Dann starten wir richtig.
Nein, aber ich meine jetzt auch so von der Intensität oder Charakter des Whiskys. Ne? Wenn man jetzt einen vom Charakter eher leichten Raucher hat und den danach einen mit einem starken Charakter und Sherryfass hat, dann bügelt der ja auch den Rauch weg und den Whisky weg. Von daher kann das auch in der Reihenfolge dann richtig sein.
Ja. Ah, spannend. Aber ich glaube, der kann immer mal noch ein bisschen Luft vertragen.
Ich glaube, ein Jährchen haben wir den bestimmt schon stehen lassen, ne?
Kann sein.
Okay.
Also Anfang des Jahres, glaube ich, haben wir den mal probiert oder so.
Okay.
Der ist schon ein bisschen jetzt in der Flasche. Was ihm aber gut tut. Aber wirklich rauchig. Mhm. Also sowas mit, wenn ich weiß, dass was drin ist, dann ja, aber ja, habe ich jetzt in der Nase noch gar nicht. Und ich finde, ganz oft ist es so, dass man das dann tatsächlich vielleicht eher auf der Zunge spürt, ne? Dass die in der Nase noch verschlossen sind, auch aufgrund des höheren Alkoholgehalts.
Hast du es auf dem Handrücken, hast du es schon mehr? Ich mache immer dieses Thema, dass ich die Leute auch spüren lasse, wie gut ein Whisky ist, indem man quasi den Handrücken eincremt.
Ja.
Also dann kannst du wirklich an den ätherischen Ölen noch feststellen, wie gut ein Whisky gemacht wurde. Einfach,
mach noch mal ein bisschen
länger
was,
man ölen kann.
Bisschen was im Nacken hier für mich.
Ja, also hinter die Ohren machen wir, kann der nachher beim Port Charlotte machen. Das ist
ja, das stimmt.
Kommt in der Frauenwelt ganz gut an.
Ja,
ich würde behaupten, der hat wirklich, der hat einen ganz leichten Rauch, aber Im Übrigen, wir hören hier nebenan gerade ein bisschen Musik. Mhm. Wir haben doch gar nicht gesagt, wo wir heute Abend sind.
Das stimmt. Wir haben uns heute mal im Felsenkeller in Leipzig niedergelassen. Altehrwürdiges Haus, hat vor ein paar Jahren wieder aufgemacht und im Keller in der großen Konzerthalle ist heute ein Heavy-Metal-Konzert und das hört man gerade bis hierher relativ
laut. Also klingt eher rockig, muss ich ehrlicherweise sagen. Nicht ja. Sogar Metal, aber so Rock halt, ne?
Ja, irgendwas Rockiges. Ich habe die Kopfhörer auf, ich höre das gar nicht so laut.
Also ich finde, man kommt schon gut durch
die Tür. Ich denke schon, dass
und man ein bisschen könnte,
Hintergrundmusik
ich haben könnte werden. Mir vorstellen, dass das jemand hört, der den Podcast. Also wenn du es gar nicht hörst, dann
wird
es vielleicht auch weggeschluckt.
Ja. Ich hoffe, die Tür hält aus.
Wir schauen mal, ob wir vielleicht gleich die Vorhänge zumachen.
Genau, und wir sitzen ja auch in einem ganz speziellen Raum hier heute.
Genau, Teil des Felsenkellers ist Naumanns Gaststube. Wirklich schönes Lokal, gibt es auch ganz bodenständige Hausmannskost, die aber qualitativ hochwertig immer zubereitet wird. Und hier gibt es ein ganz tolles Zimmer, und zwar ist das Lesezimmer von Rosa Luxemburg. Vollgestopft mit Büchern bis unter die Decke, und in der Mitte der Bücher, da hängt ein wirklich ein bisschen verrücktes Porträt, eine blaue Rosa, und so sagt man zumindest, beobachtet einen ab und zu ein bisschen, ja, was ganz spannend ist. Also wenn ihr mal in Leipzig seid, kommt auf jeden Fall vorbei im Felsenkeller, beziehungsweise geht mal ins Naumanns. Die haben auch ein schönes Tanzlokal oben drüber, da sind immer mal kleine Konzerte, kann man auf jeden Fall machen. Und
genau.
Wir setzen uns heute einfach mal her.
Genau, und die Rosa Luxemburg, die hat ja nicht einfach nur den Namen für diesen Saal oder für den Raum gegeben, sondern die hatte tatsächlich Lesung. Abgehalten. Ne? Genau. Also das historisch, das ist jetzt tatsächlich ein historisches Gebäude. Wir sind parallel noch an einem sehr historischen Tag heute hier. Heute ist nämlich der 9. Oktober, und heute ist in Leipzig Lichtfest, und da erinnern die Leipziger daran, dass der Beginn der Friedlichen Revolution 89 hier in der ehemaligen DDR in Leipzig startete am 9. Oktober. Davor waren andere Städte in Osteuropa dabei, Danzig etc. Und Leipzig waren die ersten, die dann mit ungefähr, man sagt, 70.000 Menschen dann die kompletten Innenstadtring geflutet haben und wir sind das Volk skandiert haben und darauf hingewiesen haben, dass man in diesem DDR-Staat nicht mehr leben möchte, was sehr, sehr mutig war. Und das ist heute. Cool. Und deswegen haben wir hier irgendwie führen so viele Dinge hier heute zusammen. Das ist ganz spannend.
Auch was sehr Emotionales, ne?
Auch total. Was sehr Emotionales.
Total.
Ja, dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal darauf anstoßen.
So machen wir das.
Das machen wir.
Ich finde, das ist
Cheers.
Ein historischer Ort, ist ein historischer Tag, und schön mit euch da.
Schön, dass du da bist.
Zusammen zu sein.
Hatte gerade Angst, dass diese 53,4 zu stark sind, geht aber
gar
gut,
nicht.
Ne?
Also das ist absolut schön wunderbar. Eingebunden.
Ja.
Du schmeckst die Tannine stark?
Ja, 17 Jahre, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, ganz genau.
Bringt er auf jeden
Obwohl
Fall
der mit. Wahrscheinlich gar nicht viel Tannine hat, der Alkohol verstärkt ja immer die Tannine oder auch andersrum. Das kann, also wenn einer sehr so tanninreich ist und wenig Alkohol hat, dann schmeckst du trotzdem mehr den Alkohol, als wenn einer weniger Tannine hat.
Ich und in dem Fall. Ich finde, bei Bourbonfässern ist es oft so, dass die Tannine sehr erträglich sind. Mhm. Also wenn es jetzt. Also tatsächlich eher bei einem reinen Bourbon merkt man es schon sehr, ja, aber bei einem
Scotch. Aus den neuen
Fässern,
ja, genau. Mhm.
Das ist ja in der Regel kein First Fill, und da finde ich es immer sogar eher angenehm, wenn man das so ein bisschen auch von einem Bourbonfass mitspürt, was ganz gut ist.
Absolut. Ja. Nee, der hat auch total schöne Zitrusnoten und gelbe Früchte. Mhm. Und
das ist so das, was bei mir gerade so richtig ankommt.
Mhm. Und auch fast so ein bisschen Kokos.
Entfernt. Ich merke das immer, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, ich nehme unterschiedliche Aromen wahr, wenn ich auch unterschiedlich stark einatme. Wenn ich ganz leicht und gleichmäßig langsam einatme, dann nehme ich etwas anderes wahr, als wenn ich ein bisschen schneller oder mehr Luft quasi zuführe. Das eine ist, Kokos würde ich zum Beispiel, wenn ich langsam und stetig einatme, dann kriege ich oft Kokos. Mhm. Aber wenn ich jetzt so schnell und so mal ganz einfach einatme, dann kriege ich das gar nicht. Dann habe ich eher die fruchtigen Aromen.
Eine coole Sache, dass du darüber jetzt redest, weil ich habe noch ein drittes Thema. Also ich habe ja gesagt, über Genuss werden wir reden, über Sensorik, über Sinnlichkeit. Und dann will ich heute mit euch auch noch so ein ganz kleines bisschen über Spiritualität und Whisky reden. Oh. Und da geht es genau um dieses Thema, um dieses Atmen und so weiter und so fort. Also ja,
oh, voller Körpereinsatz. Ja, sehr gut. Sehr cool, das ist spannend. Das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ich lese ab und zu mal den Whisky-Botschafter, da gibt es auch so eine, aber geht ja eher dann in die geistliche Sache auch mit rein. Wer macht das immer? Ich überlege gerade. Ist das Wolfgang Rothe? Ist das
Michael Rothe.
Wolfgang Rothe. Ja, genau. Spannend, cool. Ja, freue ich mich drauf.
Also ich finde die Frucht, also der ist so südfruchtmäßig, aber ich finde das schwer zu greifen. Aber dieses Kokosding, das fühle ich auch.
Der, ja. Ich habe noch Kokosschokolade dabei, also notfalls holen wir die auch noch raus. Aber jetzt würde ich mal sagen, also immer so das Rauchige ist wirklich, also ich glaube für Hardcore-Peat-Lovers ist das nicht wahrscheinlich vorhanden. Nicht vorhanden.
Genau.
Also gar nicht schmeckbar, riechbar. Da ist eine Nuance drin. Wir gucken mal, ob wir das jetzt ein bisschen rauskitzeln können. Ihr nehmt jetzt euren Spekulatius. Hier diesen Keks.
Ja.
Und dann packt ihr ein kleines bisschen von der Aprikosenmarmelade drauf.
Ja. Okay. Hier reicht erstmal so ein kleines Stück.
Genau, warte mal, soll ich nochmal einen Löffel holen?
Das passt schon. Geht doch schnell. So. Genau.
Ich nehme auch mal so eine Hälfte. Ich
nehme mal ab.
So. Ich hier einfach drauf.
Genau, und was ihr jetzt als nächstes macht.
Super. Ja.
Ihr nehmt ein bisschen von dem Dill.
Ach was.
Dill?
Ja, natürlich.
sie sagte Dill.
Das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Dill. Genau, und dann kannst du also nicht nur so ein kleines bisschen, so zwei, drei Spitzen, sondern richtig so einen ganzen Büschel.
So ein Büschel Dill da drauf.
Büschel kann ich.
So, zack. Alles
so,
klar.
Und beim Foodpairing ist es ganz wichtig, zuerst nochmal dem Gaumen sagen, wer der Chef ist, also die Spirituose. Also nochmal.
Die soll kurz schon Chef sein.
Ganz immer.
Okay.
Also nochmal einen kleinen Schluck vorab. So, und jetzt einfach abbeißen, alles drei miteinander vermischen. Und feststellen, dass Aprikose und Dill einfach schon mal sehr lecker zusammen ist. Mhm.
Das ist wirklich super lecker.
Und wenn du dann das meiste runtergeschluckt hast und ein bisschen was im Mund hast, dann nimmst du bitte nochmal einen Schluck. Oder ihr.
Verdammt.
Und du merkst, es ist beim Foodpairing ist immer so ein Alkoholpeak am Anfang da. Also ich sage immer, da kämpft quasi das Essen gegen die Spirituosen. Die Spirituose gewinnt halt immer. Diese 1, 2, 3 Sekunden musst du aushalten. Wenn wir nachher mit Käse arbeiten, ist der Peak kürzer oder kleiner, weil du halt Fett noch mit dabei hast. Jetzt haben wir hier so gut wie kein Fett dabei.
Mhm. Wieso funktioniert Aprikose mit Dill? Das musst du mir jetzt mal erklären.
Das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich richtig gut.
Das funktioniert.
Es ist richtig gut.
Ja, und vor allem eben mit einem leicht rauchigen bewirkt das, dass tatsächlich der Whisky entweder erwachsener wirkt oder eben tatsächlich gigantisch ist zum Thema Essen oder genau das bewirkt, was ihr jetzt gerade macht. Und zwar, ihr macht das Ganze noch zum zweiten oder dritten Mal.
Ich muss das jetzt nochmal machen, das ist wirklich
genau.
gut.
Exakt, ganz genau.
Ich habe jetzt die Ausrede, ich muss noch ein Foto davon machen.
Also,
ich bitte darum.
Ich kann so ein bisschen die Hintergrundgeschichte davon erzählen.
Unbedingt.
Ich kann nachher auch mal erzählen, wie komme ich auf solche Sachen, ganz genau. Also manches ist Zufall. Einiges ist natürlich auch ganz gezielt zusammengestellt. Ich habe natürlich, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher über Sensorik, über Aromen, über Geschmacksrichtungen, über Food Pairing gibt es nicht viele, aber ein paar Bücher. Klar kriegt man da so eine Idee, was gut miteinander funktioniert. Das meiste ist aber auch bei mir Intuition.
Mhm.
Ich rieche und schmecke in Farben.
Mhm.
Und deswegen hat für mich das ein oder andere einfach dieselbe Farbe, auch wenn jetzt Aprikose und Dill natürlich völlig unterschiedliche Farben hat, rein optisch.
Ja, ja.
Aber für mich von meiner Art und Weise, Aromen wahrzunehmen, ist zum Beispiel Jogurette, Petersilie eine Farbe.
Jogurette und Petersilie?
Ja, das werden wir nachher verkosten. Das wird später kombiniert.
Und du suchst Farbgleichheiten?
Ja, also entweder Farbgleichheiten oder ich weiß einfach, dass die zwei sich ergänzen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Aber wir kommen vielleicht später dann nochmal dazu. Aber jetzt erstmal die Aprikosengeschichte. Und zwar, ich war letztes Jahr wandern in Südtirol und saß abends im Hotel, hatte natürlich Hunger, keine Ahnung, über 20 Kilometer gelaufen an dem Tag und bekam einen pochierten Lachs, also nicht angebraten, keine Röstaromen, sondern einfach nur pochiert, der pure Lachs, mit einer warmen Aprikosensoße. Das war dann eben, oder Marille heißt es in Südtirol.
Genau.
Das waren frische Marillen, Marillenmarmelade und diese leicht getrockneten, klein geschnitten und das alles als warme Soße über den Lachs. Und natürlich Lachs und frischer Dill ist eh eine klassische Kombi.
Ah,
und das bedeutet, ich habe diese Kombination mit dem Lachs gegessen und dann hat die...
Da war auch Dill dabei, ne?
Da war auch Dill dabei, genau. Und da war es für mich das erste Mal dieses Thema Aprikose und Dill.
Ja.
Und dann wurde ich gefragt, welchen Wein ich denn gerne dazu trinken möchte. Und ich habe gesagt, bitte keinen Wein, ich brauche einen leicht rauchigen Whisky, weil dann kommt bei mir, wenn ich über diesen Weg komme, kriege ich sofort die Assoziation, welche Art von Whisky dazu passen könnte.
Ah ja.
Und dann hatte sie eben einen leicht rauchigen Whisky gebracht und siehe da, es war einfach gigantisch und hat gesagt, das musste jedem zeigen, der es nicht hören und sehen will. Also von dem her...
Verrückt, also ist wirklich das, richtig gut.
Ganz genau. Das ist jetzt etwas aus der kulinarischen Sicht von Köchen gesehen, Aprikose, Dill.
Bombe. Aber was ich noch sagen wollte ist, ich habe gerade mit meinen Fingern den Dill abgezupft und habe dann das Glas nicht am Stiel angefasst, sondern quasi am Bauch und getrunken und habe während des Trinkens das Aroma des Dills mit dem Whisky gehabt, als ich quasi jetzt vor dem Keks quasi und das hat schon richtig geil reingehauen. Also das war richtig lecker.
Ganz
also
genau.
Diese ätherischen Öle kommen dann quasi
den Dill zu riechen
von dem gebrochenen
und den Whisky auf der Zunge zu haben. Okay. Das war richtig gut gerade.
Mhm. Weil Dill hat halt...
Ich mag Dill.
Ich bin jetzt leider kein Chemiker und ich träume davon, mal mich mit einem Chemiker zu unterhalten über die gesamten chemischen Hintergründe von diesen Pairings. Dill hat für mich rein vom Geruch her leicht ähnliche Nuancen wie eben das Thema Rauch oder vor allem das Thema Torfrauch. Also es hat so eine grüne, bittere Note, die du halt beim Torfrauch auch hast, aber nicht bei den super torfigen, wie jetzt, was weiß ich, Port Charlotte und Co., da geht es schon wieder in die Barbecue-Richtung, also da hast du viel mehr dieses Speckthema, sondern bei den leicht rauchigen, bei den eher, nicht speckigen, da hast du irgendwie eine grüne, eher kühle Note und deswegen der Dill,
ich glaube,
großartig.
Das geht auch in eine Richtung irgendwie Mineralität, das sagt ganz man auch manchmal bei Schiefer, dass das dieses Rauchige vom Schiefer hat, denn ich habe mal einen ganz verrückten Wein getrunken, das war ein Cabernet Jura. Und das ist eine neue, irgendwie eine neuere Rebe und der wird in meiner Heimatstadt in Jena angebaut.
Ah.
Und das ist ein Rotwein, der schmeckt nach Dill.
Wow, okay.
Das ist total verrückt.
Und das ist die Mineralität vom Boden, vom Schieferboden.
Ja, ja.
Cool. Ja, und das ist, so kann man einsteigen. Also
verrückt.
Das ist jetzt,
Aber was ich ganz toll finde ist, du kommst auch wieder hier. Von Genuss, von Leidenschaft. Du sitzt da nicht mit so einem Probenköfferchen. Weißt du, wie ich mir das so... Genau. Ich war bei Waterford in Irland in der Distillerie und da hatten die so, keine Ahnung, 200 Proben, wo man sozusagen dran riechen konnte und daran haben die quasi die Tasting Notes für ihren Whisky bestimmt.
Ja.
Und ich stand da so, hä? Ne? Und hab das gar nicht verstanden. Dann sagten die, wenn wir was destilliert haben, das kommt aus dem Fass und so, und wir wollen dann Notes schreiben, dann sitzt du dann da und dann riechst du an 1000 von diesen Döschen und sagst, okay, das finde ich da drin und das finde ich da drin und das finde ich da drin.
Mhm.
Und ich fand das völlig absurd, mir zig Sachen unter die Nase zu halten, die einzuatmen, dann sind die in mir drin und dann wieder das mit dem Whisky zu verriechen, weil irgendwann würde ich jetzt alles riechen. Vielleicht ist man da so technisch Profi, dass man das irgendwie kann. Aber das kam mir so, das war auch so ein Labor. Das war so Neonröhren unter der Decke, kein Fenster. Da wurdest du als Besucher so durchgeschleust, ein ganz steriler Raum mit Stahl. Also das hatte mit Genuss gar nichts zu tun.
Ja.
Also nichts, ne? Und da habe ich gesagt, okay, so machen die ihre Tasting Notes.
So, also du gehst lieber an deine Schubladen und schaust, was du da rausholen kannst?
Weiß ich nicht, aber ich finde jetzt den Ansatz zu sagen, ich war ein ganz tolles Wochenende in Norditalien verbracht. Da habe ich fürstlich super gegessen und habe da eine Inspiration mit rausgeholt, die ich dann für mich wiederum mit ein paar Kniffen und Drehungen und Wendungen in was anderes übersetzt habe. Mhm. Das finde ich viel, viel schöner.
Ja, klar.
Also da bist du viel mehr bei mir als jetzt beim Labor.
Aber das ist ja immer so eine Sache, checken. Wenn ich das hier irgendwie in den Foren, wird das ja immer diskutiert. Tasting Notes sollen eigentlich für viele eben keine Emotionalität widerspiegeln, sondern total objektiv sein, messbar sein am besten, wo ich mir denke, ja, aber das, warum? Das ist,
die Frage ist ja nur, nicht, wie viele Tasting Notes habt ihr schon gelesen, wo ihr 100% sagen könnt, stimmt, jedes einzelne Ding, was ich
nicht.
Hier lese, habe ich auch.
Das geht ja gar nicht, weil jeder was anderes, andere Erfahrungen gesammelt hat, jeder andere Dinge probiert hat. Wenn es Leute gibt, es gibt so viele Leute, die haben noch nie eine Naschi-Birne gegessen. Mhm. Die können also auch einen Whisky trinken und die würden da vielleicht sagen, naja, das schmeckt irgendwie wie eine Mischung aus Apfelbirne und ein bisschen Zitrus.
Genau,
und ich würde halt sofort sagen, das ist eine Naschi-Birne.
Ganz genau.
Ja. Und da steht dann auf der Tasting Note noch drauf gegrillte Naschi-Birne.
Genau. So, genau.
Und man eingekochte Naschi-Birne.
Ja. Man hat ja dann so Eingebungen und man irgendwie kickt es einen dann sofort. Ey, das riecht wie die Speisehalle meiner Grundschule oder so. Und dann hat man das. Ja.
Und das kannst aber auch wieder nur du erkennen.
Genau.
Und das ist eben genau dieses, du kannst ja nur erkennen, was du kennst.
Genau. Das ist das.
Deswegen habe ich vorhin auch mit deinen Schubladen gesagt, weil ich erkläre es immer so, wenn die Leute sagen, hey, ich habe so oft dieses Thema, dass ich an was rieche und da sind Buchstaben vor meinen Augen, aber die formieren sich nicht zu einem Wort. Ich komme nicht drauf, wonach das riecht. Und dann sage ich immer, die Schublade ist nicht ganz voll. Also das muss ihr euch vorstellen, wir werden geboren mit leeren Schubladen. Und die füllen wir im Laufe unseres Lebens mit Aromen, mit Düften, mit Erlebnissen, mit Gefühlen, mit Emotionen. Und je voller die Schublade ist, im positiven wie im negativen Sinn, also wenn du jetzt zum Beispiel Banane einfach nicht ausstehen kannst, dann schmeckst du Banane überall raus.
Ja.
Aber liebst du Banane, schmeckst du es auch überall raus, weil deine Schublade ist randvoll mit Bananenaroma. Das heißt, du findest es überall. Aber eben, wenn jemand Naschi-Birne nicht kennt, nie gekauft hat, nie gegessen hat, dann ist die Schublade einfach leer. Und dann kannst du noch so viel Naschi-Birne sagen, derjenige wird es nicht erkennen können.
Und er wird auch sagen, was sind denn das für Notes, Alter, was ist denn eine Naschi-Birne?
Ja, ganz genau. Oder halt auch, das ist, je mehr du im Urlaub unterwegs warst, in verschiedensten Ländern, hast du ganz, ganz viele Geruchseinflüsse. Wenn du selber kochst und schnibbelst, hast du halt auch viel mehr in deinen Schubladen drin. Und das ist ja das Ding, je mehr du davon drin hast, desto mehr kannst du wieder rausholen. Und
das stimmt, aber ich bin froh, dass Whisky nicht nach Zwiebel und Knoblauch riecht.
Also ein Jura.
Ja, stimmt.
Jura. Zumindest so Wurzelgemüse hat man da ja schon mal irgendwie manchmal, wenn man das dann riecht.
Bis hin zum Maggi hast du ja teilweise
genau.
Und sagst, wow.
Das gibt's schon, ja. Bei mir sind oft, also wenn ich so krasse Vergangenheitsassoziationen habe, dann sind das bei mir oft eher Situationen und nicht ein bestimmter Geruch von einem Produkt oder sowas. Mhm. Und dann denke ich an irgendwas. Ich werde es nie vergessen, hat sich bei mir eingebrannt, Bowmore 12 Jahre. Mhm. Ich habe daran gerochen und ich hatte sozusagen das Bild, wie ich Mitte der 90er mit meiner damaligen Freundin Hand in Hand, damals in Magdeburg wohnt, nachdem es geschneit hat, wir über so gefrorene Fußwege gelaufen sind, die nicht geräumt waren. Mhm. Und da knackte das Eis unter uns und wir haben überall die Kaminöfen gerochen. Damals Mitte der 90er, die haben alle noch mit Kohle geheizt. Mhm. Da hatte das war so ein altes Arbeiterviertel, Bukau, und wir waren da irgendwie unterwegs. Und der Geruch von das kalte Eis, der Winter und dann dieser Kaminofengeruch, dieses quarzig, schwelige, das war auch so ein bisschen waberig und so ich habe daran gerochen und ich war total geflasht. Hatte an die Frau schon irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre nicht gedacht oder 15 oder so, keine Ahnung.
Aber dann kam eben plötzlich wieder diese Erinnerung.
Peng, das war alles da, ne? Mhm. Und das ist bei mir dann, das war jetzt ein ganz besonderer Moment so, ne? Aber davon habe ich eigentlich relativ viele, dass ich dann nicht an das Duschgel von vor 20 Jahren denke, sondern eher an eine Situation, die ich hatte, an ein Setting. Ich kriege das dann auch komplett in der ganzen Bandbreite, schlüsselt sich mir das dann so auf.
Ja, nichts haut so rein wie Gerüche, die du irgendwo wiedererkennst, finde ich. Oder manchmal ist auch ein Lied ein Geschmack, dass sich halt so diese krassen Flashbacks.
Und es war aber auch nur der Geruch von dem Bomben, weil vom Geschmack war das dann nicht mehr so.
Ist ja egal, aber dann dieser eine Moment, wo du riechst und so krass, was ist das? kennst du. Zack, bumm, alles wieder da.
Mhm. Genau. Und ich habe das Eis knacken gehört unter meinen Schuhen in dem Moment, ne?
Siehst du, und das ist nämlich genau das Thema Emotionen und da, du musst dich halt einfach öffnen auch dafür oder halt tatsächlich so ein bisschen, ja, zulassen,
ja,
dass sowas passiert und das ist dann auch schon wieder nachher bei der Spiritualität ein Ding, also ich sag nur ein Stichwort Whisky-Meditation.
Oha.
Oha. Da reden wir aber später drüber.
Genau. Die machen wir weiter.
Wir machen weiter. Ich würde sagen, wartet mal, bevor wir jetzt zum Lady 8 kommen, machen wir hier den Pultniport.
Oh ja.
Genau.
Wollen wir die Gläser kurz spülen? Oder halten die das aus?
Die halten, ach, das geht.
Ich wollte gerade sagen, der ist genau so intensiv, ich erinnere mich noch gerne an den.
Der ist sehr, sehr rotfruchtig.
Ja. Da gibt es eine neue Variante, glaube ich, ne, mit PX.
Ja, genau, genau. Das ist jetzt aber so alt auch noch nicht. Ich glaube, von wann kam der?
Jahr sein.
Sommer, Herbst letzten Jahr, also ja, diesen Jahres oder ne?
Ich weiß es nicht, aber der hat eine sehr schöne Portreifungsfarbe. Dieses fast schon Rosé, ne? Ja, genau. So weiß-Portugieser, Weißherbst.
Wenn du den an den Vorhang hältst, das hat schon fast die
verschwindet
selbe
Farbe. Der, ja.
Genau. Also wir haben hier so einen hochherrschaftlichen roten Vorhang, das ist genau die gleiche Farbe.
Ja. Ja.
Sehr cool.
Ich hoffe, ich habe gerade nicht gegen das Mikro gehauen.
Das ist nicht schlimm.
Das sind genau 2 cl gewesen, die habe ich im Handgelenk. Gelernt ist gelernt.
Gelernt ist gelernt. Genau, und der war jetzt im Portweinfass und bei Old Pulteney ist ja klassisch das Thema die Kombi aus Ex-Bourbon und Oloroso Sherry und mhm, dann eben hier noch die Nachreifung im Port. Und eben das siehst du nicht nur in der Farbe, sondern du riechst es auch schon, das hat wirklich was total Rotfruchtiges und vor allem das Spannende ist, wenn ihr den jetzt gleich mal probiert, der hat jetzt glaube ich, der hat 46, mhm, genau. Wenn ihr den probiert, habt ihr wirklich einen Obstkorb aus roten Früchten, aber nicht definierbar. Also für mich ist es erstmal so ganz, ganz schwierig, die einzelnen roten Früchte zu definieren, sondern das ist quasi wie, wie heißt das, rote Grütze, also quasi diese Mischung aus allem.
Ich habe sogar das Gefühl, beim Kochen der roten Grütze war so eine kurze, so ein Sternanis für mal für eine Minute mit dem Topf.
Ha. Aber wir werden jetzt gleich mal den Fruchtkorb auseinanderfieseln. Ja. Das wird ja sehr spannend werden. Und das ist auch diesen Dingern.
Genau, Podcast from the Douro Valley of Portugal, fruity, sweet and spicy.
Genau. Und zwar, das ist ja die Coastal Series. Das heißt eigentlich, weil Old Pulteney ist ja wirklich komplett am Meer oben und hat ja wahnsinnigen Meereseinfluss. Deswegen haben die ja auch so viel Mineralien in ihrem Whisky mit drin. Die haben eine spezielle Serie, die eben No Age Statement ist, wo man sich zusammentut mit eigentlichen Weinregionen, die auch am Meer liegen.
Ja.
Und jetzt sind sie aber an den Douro gegangen, also ein Fluss, der aber ja durch seine Größe und durch diese terrassenartigen Weinberge rechts und links extremen Einfluss auf die Weine hat. Mhm. Und deswegen ist er trotzdem Teil der Coastal Series, auch wenn du nicht direkte Küste hast, aber es ist trotzdem extremer Wassereinfluss.
Ja.
Und deswegen darf der Port auch mit dabei sein.
Genau. Unbedingt.
Sehr lecker.
So, jetzt Frage, habt ihr diesen roten Fruchtkorb?
Total.
Mhm.
Aber ich hatte ganz am Anfang war es so, oh krass, eine rote Stachelbeere. Mhm. Und dann ging das weg und dann war es wirklich so ein, ich hatte zwischendrin irgendeinen roten Kaugummi, so Bubblegum fast sogar. Mhm. Und dann wurde das wieder fruchtiger. Das war so wieder unterschiedlich am Anfang.
Mhm. Durch diese Säure, ne, hast du dieses diesen Stachelbeer-Johannisbeer-Moment,
ja,
ne?
Ja.
Den habe ich auch gerade.
So, als Food Pairing könnt ihr jetzt so ein Haribo-Herz schnappen.
Das dachte ich mir.
Und zwar, das ist Kirsche pur. Ich weiß nicht, ob da jemals original echte Kirschen mit im Spiel waren.
Nur.
Aber, ja, nur. Aber, und das wird jetzt wirklich extrem cool. Und zwar, ihr nehmt wieder natürlich Food Pairing technisch zuerst mal einen Schluck von dem Whisky.
Ja. Gerne.
So, und das Ding ist jetzt einfach nur Kirsche, ja? Du kannst jetzt so ein halbes Herz abbeißen. Und das ist einfach krass Kirsche.
Mhm. Hm.
Das Spannende ist aber, ihr nehmt jetzt gleich einen Schluck von dem Old Pulteney Port nochmal.
Mhm. Geil.
Also Punkt Nummer 1, was passieren wird, Die roten Früchte werden komplett aufgeschlüsselt. Also ich sag euch, was ich dann schmecke. Das Allercoolste ist aber, achtet mal auf die Kirsche, weil die verschwindet. Die gibt es nicht mehr, wenn ihr das mit dem Whisky kombiniert. So krass dezent, nicht dezent die Kirsche hier ist. Die verschwindet, wenn du den Whisky dazu packst. Mhm. Und es ist auch wieder diesen allerersten Moment. Und dann hast du sofort Himbeere, rote Johannisbeere, Cassis, also schwarze Johannisbeere. Dann vielleicht, ich sage immer, also mich erinnert es immer, wenn du spazieren gehst in Ende des Sommers, wenn dann noch so Walderdbeeren warm, frisch gepflückt, so in der Richtung. Aber die Kirsche verschwindet und du hast halt wirklich tatsächlich Brombeeren vielleicht auch noch so ganz reife.
Ja. Es wird jetzt reifer auf jeden Fall, ja. Mhm,
ganz genau.
Ich bin ja nicht so ein Gartentyp, ne? Aber ich kaufe ganz viel Himbeeren und Brombeeren, weil meine Frau und meine Kinder das so gerne essen. Mhm. Und auch Stachelbeeren, aber die sind jetzt auch nicht da. Aber so Brombeeren, Himbeeren, gerade wenn die so einen halben Tag auf dem Teller in der Küche liegen. Mhm. Schon so, was sind morgens gewaschen und hingeschmissen. Genau. Und dann
die Obst fliegen. Abends kannst du nicht mehr essen.
Nicht Obst fliegen, aber es ist so getrocknet schon. Ne? Es ist nicht mehr feucht und kalt vom Kühlschrank, sondern nicht so Zimmertemperatur, ein bisschen angetrocknet, so... Wie nennt man das so? Nicht verschrumpelt ist Quatsch, ne? Aber so ein halber Tag halt. Ne? So,
genau.
Es ist schon ein bisschen was passiert an Zerfallsprozessen, ohne dass es jetzt irgendwie negativ ist.
Ich habe gerade einen Fehler einer Seite gekaut. Das heißt, ich hatte den Effekt nur rechtzeitig.
Okay, das ist ein interessanter Hinweis.
Aber das ist schon wieder sehr wissenschaftlich hier. Ja. Ne?
Ich war aber gerade wirklich so, ich hatte gerade einen geteilten Mund.
Das habe ich jetzt auch noch nie, aber Hinweis an die Zuhörer. Kaut rechts und links und dann runterschlucken.
Genau.
Er hatte einen geteilten Mund.
Er spricht mit gespaltener Zunge.
Ja, genau. Also für das 360-Grad-Erlebnis.
Ja, Wahnsinn.
Genau, also das ist jetzt eines der wenigen Food Pairings, wo wirklich nur eine Komponente dazukommt, weil das einfach krass lustig ist, krass funktioniert, Spaß macht. Und ihr merkt halt jetzt auch, es ist... dient wirklich dazu, den Whisky besser noch zu verstehen oder ihn aufzuschlüsseln oder sich mit ihm noch mehr zu beschäftigen.
Ja.
Das Food Pairing ist wirklich nur ein Vehikel und eben umgedreht zu dem, was man sonst halt kennt.
Und wie einfach.
Genau. Was sagst du, wenn man jetzt dem vorhält, naja, eigentlich primest du, also verfremdest du quasi die Eindrücke. Also du kriegst gar nicht die echten, sondern... Das, was du isst, verfälscht ja eigentlich den Eindruck, den du haben könntest, wenn du das pur trinken würdest. Was würdest du so jemandem sagen, der das zu dir sagt?
Also dem würde ich sagen, der soll einfach mal in eins der Tastings kommen, weil das Erste, was wir machen, ist immer den Whisky pur trinken. Da wird sich erstmal pur angeschaut und zwar mindestens mit einem Schluck, wenn nicht sogar mit zwei Schlucken, weil es wird dem Whisky gehuldigt. Der steht im Mittelpunkt und da kommt kein Whisky zu kurz, der in irgendeiner Art und Weise gar nicht pur probiert werden kann. Also das ist total wichtig, weil um den geht es ja, deswegen kommen die Leute ja auch. Dann wähle ich natürlich Food Pairings aus, die den Whisky niemals erschlagen. Also das sollte ein Food Pairing nicht machen. Das kann, wenn man das erstens mal zu Hause testet oder dann mal mit Freunden man alles auf den Tisch schmeißt, kann das passieren, dass eine Kombination vielleicht einen Whisky komplett erschlägt. Wenn du jetzt mit was ganz Leichten, also hier mit unserem ersten Whisky, mit Parmesan und dunkler Schokolade ankommst und Kaffeebohne, das ist auch eine gigantische Kombination, das würde den einfach komplett erschlagen.
Da braucht man mehr Whisky wahrscheinlich.
Da brauchst du was richtig Krasses. Da brauchst du einfach ein bisschen was Komplexeres, das, was wir jetzt hier so ein bisschen gegen Ende haben. Das heißt also, die Kombinationen sind im Vorhinein erstmal schon so ausgesucht, dass sie den Whisky unterstützen, verstärken, oder halt tatsächlich eine weitere Nuance von ihm zeigen, die er sowieso hat. Die er aber vielleicht erst zeigen würde, wenn man das Glas eine Stunde stehen lässt.
Ja.
Genau, also von dem her, das Purtrinken steht immer an erster Stelle. Und dann geht's weiter. Und wer sagt, hey, ich möchte da jetzt das nicht dazu machen, der trinkt ihn einfach weiter pur. Also
das ist so wie früher, wenn ich in eine Cocktailbar gegangen bin und ich habe gesagt, ich trinke den Whisky bitte. Ich hätte gerne nur den Glas und nur den Whisky.
Genau. Das war wirklich peinlich.
Alter.
War wirklich so. Nein, aber der kommt in eine Cocktailbar, bestellt sich ein Bier und ein Whisky.
Unfassbar. Nein, aber das ist ja das Schöne, es ist wirklich alles erlaubt.
Also ja, klar.
Deswegen. Es ist ja keine Wissenschaft, es ist nichts Todernstes, sondern es ist von mir nur ein Angebot, dass die Leute sich mit dem Whisky einfach nochmal ganz anders auseinandersetzen.
Und du machst aber die Tastings quasi immer vor Ort oder hast du das, keine Ahnung, zu Corona haben alle Online-Tastings gemacht, das bietet sich auch an. Du schickst vorher eine Einkaufsliste rum, geht
exakt, ganz
oder du schickst so das selber rum als Set.
Eigentlich tatsächlich das Thema so richtig angefangen bei mir, also dank Corona habe ich meine Positionierung so richtig festigen können. Also ich habe vor 6-7 Jahren mit dem Thema Food Pairing angefangen, aber allerdings tatsächlich im Cognac-Bereich.
Ah.
Genau, also ein Cognac-Haus hat sich das Top-Top-Bereich, also das, was du vorhin sagtest, das sind dann Zutaten, die kriegst du nicht überall. Die sind speziell eingekauft und dann wird es auf absolutem super Spitzenlevel gemacht. Ich brauche auch 2 Stunden, bis ich den Tisch vorbereitet habe, bevor die Gäste reinkommen und so weiter. Also so fing das Ganze an.
Also du darfst mich einladen, wenn du das noch machst.
Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und
ich trinke gern Cognac und esse auch gerne.
Es ist großartig. Es ist wirklich was ganz, ganz Schönes.
Bring mal die Flasche Louis Dresse rein.
Ja. Also den kann ich nur bei geschlossenen Augen übrigens trinken, weil der ist so überwältigend.
Ja.
Genau. Der braucht auch kein Food Pairing. Naja, aber jedenfalls bin ich da auf die Idee gekommen, wenn das mit Cognac so großartig funktioniert, dann kann man das ja vielleicht auch eben mit Bier, mit Whisky, mit Wein sowieso, mit allem machen. Ganz genau, und habe das dann einfach ausgebaut und dann eben das Thema Corona, Online-Tastings. Ich habe meinen Kunden geholfen, dass wir Tasting-Sets zusammengestellt haben und die dann an die ganzen Barkeeper verschickt haben und dann die ganzen Leute, die halt nicht arbeiten konnten, aber trotzdem am Ball bleiben wollten.
Ja.
Ja, und natürlich im Privatbereich haben wir das auch gemacht und in der Zeit habe ich tatsächlich mein Profil geschärft und das Thema Food Pairing als meine Nische.
Ich glaube, in der Zeit bist du dann, hat man dich dann auch irgendwie immer online, bist du dann,
ja, genau,
hat man dann mitbekommen, ha, hallo, wow, noch nie gehört.
Wer ist denn das?
Was ist denn da? Was ist denn da los? Kommt jetzt hier jemand mit Essen und Whisky, was soll denn das?
Ja, genau, was ist denn das hier? Frechheit.
Ja, das stimmt. Das war wirklich so die Zeit.
Ja, genau. Und also mich gibt's jetzt, ohne Food Pairing gibt's mich nicht mehr. Das sage ich auch all meinen Auftraggebern.
Markenzeichen, perfekt.
Ja,
ist so. Viel geschärft. Mhm. Zack, bumm. Was ich aber spannend finde, ich weiß gar nicht, wie die Bar heißt. Hier gibt's einen Pub in Leipzig. Mhm. Und die machen immer, und das ist schon ganz, ganz lange, wenn du dort einen Whisky bestellst, kennst du diese kleinen Waffelschälchen, die sind nur so groß, da ist, normalerweise kommt da Ketchup rein.
Oder Nutella beim Frühstück.
Sowas, ja, genau, die Dinger. Wenn du einen Whisky bestellst, kriegst du so ein Waffeldings und da sind 1 oder 2 Sachen drin.
Das ist bei mir in der Kali ist das.
Ja.
Ein Irish Pub ist das.
Genau.
Wie heißt denn das?
Es ist nicht Noel's Ballroom, es ist das andere.
Ja,
auf jeden Fall. Mhm. Und da hast du dann, keine Ahnung.
Ich war da vor ein paar Wochen.
Ein paar Nüsse und Rosinen mit drin. Oder manchmal hast du
Schokoladenbruch und
perfekt.
Rosinen und bisschen, oder Nüsse. Oder
Kokos, so ein Kokoswürfelchen oder sowas mit dabei. Das ist total cool. Du kriegst halt immer zu dem Whisky dazu, was da so ungefähr dazu passt.
Sehr
ist gut. Ganz einfach und tut niemandem weh und erweitert aber dieses Erlebnis, wenn
ganz
du dir
genau
da einen Dram bestellst.
Ja, cool. Ja. Finde ich super.
Ja, und da muss ich direkt dran denken dann.
Ja. Nee, und je mehr das machen, desto mehr fangen die Leute an, sich wirklich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen und du steigerst automatisch, je mehr du dich damit beschäftigst, auch tatsächlich die Qualität deiner Whiskys. Also das ist auch so, dass du einfach, und je mehr du da dich steigerst, ich sage jetzt nicht, dass es in die super alten, super teure Richtung gehen muss, sondern es gibt ja auch großartige Standards. Aber du hast dann halt einen gewissen Anspruch auch an die Aromen, die ein Whisky mitbringen soll.
Ja.
Und das kann ja nicht schaden, wenn du dich da so ein bisschen...
Naja, und das soll Spaß machen und das macht ja mega Spaß.
Eben.
Das ist auch das, was mir vorhin schon auf der Zunge lag, ne? Du machst das mit so einer gewissen Leichtigkeit. Ne? Mhm. Also das ist nicht anstrengend oder das ist nicht schwer oder das ist nicht irgendwie verkopft oder irgendwas.
Oh Gott,
ne? Sondern
nein, ja genau.
Das ist so, weißt du, hier, die Sachen, die auf dem Tisch stehen, die dampfen mir hier die ganze Zeit entgegen, ne? Die ganzen Zutaten. Und dann hier und machen da ein bisschen und wir probieren und wir probieren aus und so. Also es ist total entspannt, ne? Und nicht irgendwie so, ich muss jetzt irgendwas riechen hier oder irgendwie, ne? Sondern so.
Das darf jeder machen,
es fliegt, wie er möchte. Es fliegt so zu einem.
Ja,
ist ja schön.
Ja, und es ist bei den ganzen Tastings eh immer so, dass ich eine Anleitung gebe. Wenn jetzt aber jemand sagt, hey, ich habe viel mehr Lust, jetzt das und das miteinander zu kombinieren, ob es klappt, weiß ich noch nicht,
probieren.
Aber dann eben, genau, probier es aus. Und ich sage immer, wenn es gut klappt, dann lass es alle wissen.
Ja.
Wenn es nicht gut ist, dann lass es auch alle wissen, dass es vielleicht der ein oder andere nicht macht. Und das Lustige ist, wenn jemand mal sagt, hey, also ich habe jetzt mal Ferrero Rocher mit Leberwurst probiert, also das ist eklig, mach das nicht.
Danke.
Aber wenn das einer mal sagt, das habe ich ausprobiert, ist nicht gut, wirst du sehen, die Hälfte der Leute macht sofort genau das, um zu sehen, dass es eklig ist oder wie auch immer.
Ja.
Es ist einfach,
ja.
Es ist interaktiv, die Leute lachen viel, die haben unfassbar viel Spaß dabei und es ist was... Ja, was Spielerisches, weißt du? Früher hatten wir uns immer verboten, mit dem Essen zu spielen und jetzt können wir das selber entscheiden, ob wir das tun.
Naja, das ist aber auch was anderes, was wir hier machen. Also wir spielen ja nicht in dem Sinne mit Essen, dass wir das irgendwie gegen die Wand werfen oder,
ach so, nein,
weißt
das
du?
Tun wir nicht.
Das ist ja so, also ich habe ja, kleine, also jetzt mittlerweile größere Kinder, ich hatte ja mal kleine Kinder und da, wenn die mit Essen gespielt haben, im Sinne von, wir schießen das über den Tisch, dem anderen ins Gesicht oder irgendwas, das fand ich auch nicht so gut. Da haben wir auch gesagt, mit Essen spielt man nicht.
Ja.
Kurz ausspülen hier. Ich, also du hast noch was drin, ne? Wollte ich jetzt nicht drängeln. Ich dachte,
das wäre ein Highball geworden.
Das wäre ein Highball geworden, genau. Ich wollte nur, dass du hier auch mal zwischendurch mal einen kleinen Schluck Wasser kriegst für das Spülen der Gläser.
Mhm.
Nee, also klar, spielerisch mit dem Thema umgehen. Das ist vielleicht eher der bessere Begriff, als mit Essen zu spielen, weil da denken alle immer an die Pizza, die durch die Gegend fliegt.
Es gibt ja ganz oft so Personen, die total verrückte Essgewohnheiten haben. Eine Freundin von mir, die isst immer Salami mit Honig. Mhm. Und da habe ich das mal probiert, das ist mega.
Mhm.
Ja, richtig gut. Und mein Sohn, der liebt nämlich Salami mit Honig-Senf. Das ist ja nicht weit weg. Das
halt stimmt.
Lässt den Senf weg, da ist ja irgendwie das würzige Salami mit Honig.
Mhm.
Ja. Geht voll klar. Kann man auf jeden Fall machen. Und da gibt es ja so ganz viele Sachen, man muss sich nochmal überwinden und einfach mal probieren.
Genau,
und dann ist es auch gut. Ja. Gibt es ein, unabhängig von dem, was jetzt hier auf dem Tisch steht, ein Pairing, wo du sagst, das ist die Oberklasse, das ist für dich das Perfekte, das geht unbedingt.
Das haben wir jetzt nachher dabei, das ist Pauschale 10 und Leberwurst.
Okay.
Da habe ich auch eine schöne Geschichte dazu, aber die kommt später.
Okay,
also
dann später.
Die Leberwurst, die ist ja hier seit geraumer Zeit auf Zimmertemperatur und die riecht ja schon so gut.
Ja,
ne?
Du riechst sie noch besser. Die
ich sitze ja am nächsten dran, ne? Aber die steigt hier richtig auf und ich bin schon hyped, jetzt schon.
Ja, ja, genau. Nein, aber das ist auch wirklich was, das ist auch in, das war dann, glaube ich, schon noch vor Corona oder nach Corona, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber es ist jedenfalls so ein Ding, ich werde immer wieder danach gefragt, nach dieser Kombi
Pauschale
und Leberwurst.
Ja,
und immer wenn Leberwurst da ist, weiß jeder, okay, es ist ein Pauschale auch mit im Line-Up dabei und genau und umgekehrt.
Ist so ein Signature von dir, ne? Das Thema, ne? Das ist so.
Ja, das ist es.
Finde ich spannend. Ja.
Und schauen wir mal, vielleicht etablieren wir heute noch einen zweiten Signature. Also das nächste ist auch extrem spannend. Ich würde nämlich sagen, jetzt machen wir den Lady 8.
Ich hole mal die Flasche. Oh, die ist doch voll.
Genau, ich wollte eigentlich einen Classic Lady bestellen und habe dann, ich wollte eigentlich so kleine Flaschen bestellen. Es gab so ein Set.
Mhm.
Classic Lady, Pauschale 10 und noch irgend so ein Verbali, so mit 0,2 Litern. Ich dachte, perfekt eigentlich für den Abend. Und überall, wo ich das bestellt habe, und es war verfügbar in den Shops, haben die mich dann angeschrieben und meinte, ja, sorry, doch nicht verfügbar. Ich habe in 3 Shops das gefunden online, da bestellt und die haben alle 3 geschrieben, gibt's nicht.
Mhm.
Und das war sozusagen der dritte hier. Und dort habe ich dann gesagt, okay, dann muss ich irgendwas anderes nehmen, weil ich brauche jetzt einen Lady. Ne? Und dann gab es halt, dann war lustigerweise der Achter genauso teuer wie der Classic Lady. Und dann habe ich gesagt, den Classic Lady hatte ich schon mal vor 100 Jahren, dann probieren wir mal den Achter aus. Und der ist ja noch in diesem alten Design, in dieser bedruckten Glasflasche. Offensichtlich ein Ladenhüter. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich dachte, wir müssen das mal rausfinden.
Wir probieren ihn jetzt mal.
Lady 8? Könnte mir Schlimmeres vorstellen.
Habe ich noch nie gehabt, von daher.
Oh, und der ist jetzt aber leicht rauch.
Kann ich da gar nicht was zu sagen. Wirklich?
Auf dem ersten Sniff, ja.
Lady 8 darf doch nicht rauchig sein, oder?
Ha, der Classic Lady kann auch rauchig sein.
Ja, finde ich auch.
Aber das ist eigentlich, das ist nur ein Müh. Das ist ja immer ein Blend. aus verschiedenen.
Es steht draufgedruckt, ja, ja. Anpietet, yes. Ihr Lieben.
Ja, als würden, genau, die das aus ihren. Also, hallo, die machen
Humor. Hallo.
Da passiert auch nichts mehr. Da ist immer ein bisschen Rauch drin.
Also, da ist immer ein bisschen ein Müh darf, aber das ist von Batch zu Batch unterschiedlich. Also, es kann ein Batch sein. Muss mal gucken, ob das auch einer ist, wo du den Code auf dem.
Oder kenne ich mich gar nicht mit aus bei Lady, aber. Ist ja, so, ist ja, glaube ich, eine ältere Flasche.
Das ist aber nur beim Classic Lady, glaube ich, so, dass du einen Code eingeben kannst auf der Website. Und dann siehst du exakt die Flaschen, die oder die Fässer, die für das Batch verwendet wurden. Und da kann es beim Classic Lady zum Beispiel auch sein, dass du einen ganz, ganz leichten Mührauch drin hast. Und wisst ihr, wie man das am besten rausfindet, ob der Rauch ist oder nicht?
Die Hand auf Reiben riechen.
Mit Limo. Es gibt.
Limo,
Tonic. Es gibt von Thomas Henry gerade eine neue Grapefruit-Limo.
Ja, und die hatte ich letztens, die ist super gut.
Die
ein
ganz klein bisschen Salz auch,
ja,
drin hat.
Die ist,
oh,
super,
die
gut.
Ist großartig.
Da, ja, Tequila.
Und exakt, perfekt. Genau. Und da machst du dir Paloma quasi in Whisky Sour.
Ah.
Genau. Auf, ja, total banale Art und Weise. Einfach Eiswürfel, Whisky, beziehungsweise mit dem Classic Lady kannst du das eben dann testen.
Ja.
Und dann eben mit der Limo aufgießen. Und dann kannst du noch eine Grapefruit-Scheibe reintun, genau, aber auch weglassen. Und wenn in deinem Batch ein ganz kleiner Müh was Rauchiges drin war, dann kommt das tatsächlich mit der Limo
raus. Die Grapefruit raus. Bringt das raus?
Ja.
Ach, krass.
Ich weiß nicht, ob es das Salzige von der Limo ist, was das nochmal verstärkt,
ja,
oder?
Ja.
Aber es funktioniert jedenfalls.
Ja, ich hatte die Limo letztens, die super. Also es sind in letzter Zeit so coole Sachen rausgekommen, wie auch die hier White Peach von Schweppes. Das war großartig.
Ja.
Und auch von Thomas Henry, damit wir mal die zwei Großen genannt haben. Gibt es noch irgendeine Marke, die so die Filler machen?
Wir wollen ja keine Werbung.
Ja, gibt bestimmt noch eins.
Hey, wir dürfen Werbung machen.
Ja,
Fever Tree.
Ja,
wir sind da nicht wir sind keine öffentlich-rechtlichen oder irgendwas. Wir sind voll unabhängig, wir dürfen alles.
Ich würde sagen, Nummer 3 ist Fever Tree.
Fever Tree, stimmt, gibt es auch.
Ich glaube, ja.
Ja, ja, so, denke ich schon. So, ja, in den gut sortierten Supermärkten.
Fever Dream. Aber also den Rauch kann ich nicht wegreden hier. Der ist ein bisschen da.
Auch auf dem Handrücken? Das muss ich mal probieren.
Mal. Also,
ist ja egal.
Der kommt mir jetzt. Aber merkst du, wie ölig der ist? Der ist noch öliger als der erste.
Ich glaube, ja, der ist öliger. Es cremt sich die Haut mit der Lotion ein.
Ja, ja. Ich fand das so babyweich
danach. Ich finde, das ist eher eine Würzigkeit als eine Rauchigkeit.
Ja, du kommst hier wieder mit deinem angebrannten Toast, Alter.
Ja, also eher das. Also ich habe.
Ja, kann schon sein.
Also was Rauchiges habe ich jetzt auch nicht. Ich habe nur was.
Ich rieche sogar auf meiner Hand. Jetzt noch mehr.
Du hättest nicht so viel qualmen sollen heute, Tim.
Habe ich nicht.
Ich habe eher was Erdiges.
Ja, ja. Vielleicht ist es auch das, was ja viele Leute sagen, das wäre die Kuhstallnote. Und bei Bruchladi sagen ganz viele, die hätte eine Kuhstallnote.
Echt, ich empfinde das nicht als Kuhstall.
Ganz viele empfinden das nicht als Kuhstall, aber es wird oft gesagt, dass diese Würzigkeit vom Ladi wie Kuhstall ist.
Aber meinen die dann das Heu, was das, die Kühe essen, oder,
genau,
das, oder der Geruch der Kühe?
Also sie meinen nicht diesen Ammoniak-Ekelgeruch, sondern
ja, das Heu, das
ist damit nicht gemeint.
Also was ich bei Ladi nämlich immer habe, ist nicht Kuhstall, sondern eher, du kommst in ein Getreidesilo rein.
Mhm.
Dieser Geruch.
Ja, ganz genau.
Es ist so ein landwirtschaftlicher Geruch.
So ein bisschen anfermentiert. Motorenöl in der Luft, weil von den ganzen Gerätschaften, die da rumstehen, und gleichzeitig liegen da 50 Tonnen Getreide rum.
Ja.
Und das habe ich gerade komplett auch auf der Zunge gehabt.
Also der Tim hat schon probiert, hat er nicht mal angestoßen hier.
Ja, also.
Das tut mir leid.
Lass uns mal, genau.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Ja, da war ich ein bisschen forsch, das tut mir leid. Ich konnte es nicht abwarten. Und der ist lecker im Übrigen.
Und was er halt wirklich hat, ist diese wunderschöne Zitrusnote. Mhm. Habt ihr das auch, diese. Das ist so wie wenn du. Also im Grunde, ich habe ja hier so ein Wasser stehen mit einer Zitronenschale drin. Also nicht, du beißt nicht in die Zitrone rein, sondern du hast das Wasser, was mal so mit Zitrone in Kontakt kam.
Mhm.
Also so ganz weit hinten, unterschwellig,
ja,
genau.
Ja.
Schale.
Wollt ihr die Zitrone verstärken?
Unbedingt.
Okay, dann nehmt ihr jetzt bitte ein Stückchen von dieser weißen Knusperschokolade.
Diese?
Mhm.
Nicht, dass ich den Käse nehme.
Und packt euch hier Pesto drauf.
Was, weiße Schokolade Pesto mit grünem Pesto? Was ist das? Grünes Pesto halt.
Genau, das ist also salziges Pesto. Das ist Basilikum und Limone. Also da ist noch Zitronenschale auch mit drin, aber natürlich ja. Basilikum, weil sonst wäre es kein grünes Pesto.
Ja, dankeschön.
So. Genau, und auch da wieder, wenn ihr nicht mehr am Gaumen habt, dann nochmal einen kleinen Schluck vorab.
Ich hätte die ganze Zeit überlegt, was will sie denn mit Pesto? Jetzt kommt jetzt auf die weiße Schokolade drauf. Ist wirklich.
Und dann?
50 Volumenprozente. Mhm. Ist schon kräftig.
Und dann verkraut ihr die Schokolade mit dem Pesto. Und das ist gar nicht so schlimm, wie man denkt.
Ja, ich mach's frei.
Mhm.
Länger.
Mhm.
Basilikum geht immer weiter zurück.
Und Zitrone auch.
Mhm.
Und jetzt nehmt ihr nochmal einen Schluck. Ich mache das normalerweise mal mit dem Classic Lady. Aber mit dem geht's auch. Jetzt müsst ihr nochmal ganz kurz warten. Mal tief einatmen. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt. Und es kommt genau dieses Thema, als würdest du in eine Bio-Zitrone in die Schale reinbeißen. Aber nicht das Bittere, sondern wirklich diese ätherischen Zitrusöle. Mhm. Und das kommt aber nicht von dem Pesto, auch wenn das Zitrone hat, sondern das ist tatsächlich der Whisky selber.
Mhm.
Der jetzt dieses Zitronenthema verstärkt. Das ist mit dem Classic Lady, hast du es fast noch krasser.
Es wird regelrecht frisch im Mund.
Ganz genau. Mhm.
Ich habe auch das Gefühl, der Whisky löst aus dem Pesto auch noch irgendwas raus. Also irgendwie, als wär sozusagen der Basilikum, als würde man daraus noch das Ätherische ein bisschen rausziehen. Von der weißen Schokolade so ein bisschen das Getreidige. Das, mhm. das tont aber komplett runter dann.
Mhm.
Und der Whisky kommt dann so richtig hoch.
Ich glaube auch, spannend, dass vielleicht dieses weiße Schokoladending dazu führt, das wurde richtig.
Acht ist, da ist natürlich viel Fett drin, da ist also Kakaobutter drin und das verstärkt, also Fett ist ja ein Geschmacksverstärker,
genauso
wie Alkohol. Und das heißt, das Fett hebt jetzt natürlich auch nochmal alles, was die Gewürze mitbringen, nach oben. Also die ganzen ätherischen Öle werden durch Fett ja nochmal verstärkt. Und stellt euch das jetzt einfach mal vor, ihr habt eine Pasta mit Pesto, ja? Zu Hause. Also macht Spaghetti, macht das Pesto drauf, dann klar kommt da Parmesan drauf, aber was ihr noch machen könnt, wenn du es ganz fancy machst, dann reibst du noch tatsächlich ein bisschen weiße Schokolade oben drauf und dann isst du deine Pasta und nimmst hier eben ein Glas von dem Lady 8 oder von Classic Lady dazu.
Oha.
Und schon hast du ein perfektes Essen.
Krass, ja.
Und es funktioniert. Und es ist halt wirklich, dieses Zitrusthema wird immer mehr verstärkt.
Und ich war jetzt gerade ganz woanders. Okay. Ich habe gedacht, du baust jetzt gerade sozusagen mein Getränk, also Trinkerlebnis auf, indem du sagst Pasta mit Pesto und so. Und ich habe gedacht, jetzt sagst du, und jetzt quetsch noch so eine Zitrone drüber über die. und
ne, nee, dazu so. Nimmst du den Whisky und
genau,
machst die Zitrone
okay.
dann quasi da
wäre ich jetzt gerade bei meinem jetzigen,
Das warst du im
genau. Also
die
Pesto und also es ist alles so ein bisschen untergegangen, runtergegangen und ich bin hier voll im Zitrus-Flavor.
Ja, also das ist jetzt einfach nur eine wirklich, also aber es ist nur die Zitrusschale, also nicht der Saft, du hast nicht das Saure, du hast nicht das
Ätherische,
auch nicht das Süße, nur das Ätherische, ganz genau.
Ja.
Und das ist der Whisky, das ist nicht das Pesto. Und deswegen, das nehme ich zum Beispiel als Vehikel, um den Leuten zu erklären, dass Bruichladdy im Grunde in diesem nicht getorften Bereich immer diese ätherische Zitrone hat, die sich durchzieht. Und wer sagt, hey, finde ich jetzt nicht so oder kann ich nicht schmecken, damit zeigst du es einfach wirklich eindeutig.
Ja.
Und finde ich sehr spannend.
Und,
sehr und man, ist auch, also, man ist auch spannenderweise mit der Nase jetzt, ne? Also man, das also wie gesagt, das Gehirn erzeugt die Wirklichkeit so ein bisschen. Ich habe vorher die Zitrone gehabt, jetzt rieche ich die auch. Ne? Viel stärker als vorher. Wo der für mich vorhin eher getreidig war, ist der jetzt eher zitrusfruchtig.
Das ist total cool.
Man läuft
ist das jetzt Selbstmanipulation oder ist das die Erweiterung des eigenen Spektrums.
Das ist mir egal.
Ich wollte gerade sagen.
Hauptsache es schmeckt.
Also ich glaube, weder das eine noch das andere wird so.
Ja. Das würde wahrscheinlich jeder Psychologe so sagen, naja, das hat sie jetzt die ganze Zeit erzählt, das muss ja jetzt so sein. Auf der anderen Seite ist der Effekt, der bei mir gerade eingetreten ist, den habe ich nicht so erwartet. Also ich habe eher erwartet, okay, jetzt wird es richtig zitronig. Aber was passiert ist, ist halt, dass du diese Frische auf einmal hattest und nicht dieses tatsächlich zitronensaftig-saure oder so,
ganz genau,
sondern eben diese Frische, die du, und das habe ich nicht erwartet, weil ich dachte jetzt, okay, es kommt Zitrone, nee, es kam jetzt aber wirklich diese, ja,
nur die das Öle, die du in der Schale drin hast,
genau.
Und das passt halt eben auch zu Ayla, das heißt, du hast jetzt eher dieses Kühle.
Ja.
Weil normalerweise Zitrone ist ja eine Südfrucht und so weiter und so fort. Aber hier hast du halt eine absolut kühle Zitrone, die eigentlich nur ihre Schale auf Ayla an der Küste in der kalten Gischt und es weht. Genau. Ich habe aber jetzt für diesen Whisky noch ein zweites Pairing.
Oh, da müssen wir nachschenken.
Haben wir noch genug da, sonst müssen wir nochmal nachschenken.
Also wir haben genug da.
Also die Flasche ist gerade frisch geöffnet.
Okay, das reicht.
Also 0,7 Liter, da werden wir einige Pairings mit überleben können, glaube ich.
Ich schenke dir auch nochmal.
Dankeschön.
So, und zwar das nächste ist jetzt, ihr nehmt euch bitte ein Rocher. Oh, dankeschön. Und ihr werdet feststellen, ihr werdet Rocher nie wieder anders essen, weil es so viel besser schmeckt. Es ist schon lecker, wenn man es mag.
Ich habe eine Nussallergie. Nein, mein Spaß.
Stopp. Die Annick hat mich vorher gefragt, ob es irgendwelche Allergien gibt. Und ich habe, ohne Tim zu fragen, einfach gesagt, nein.
Woher willst denn du das wissen, Alter?
Wie lange kennen wir uns? Hast du mir mal irgendwas von irgendwelchen Allergien erzählt?
Whisky-Allergie.
Whisky-Allergie, genau.
Oh, das kann ich jetzt ganz kurz.
Hopfenallergie.
Ganz kurzer Einwurf. Ich hatte letzte Woche Freitag ein Tasting und da gibt es immer auch ein kleines Buffet dazu und so weiter. Ein bisschen alte Wurst, alter Käse. Auch verschiedene Sorten Brot. Jedes Mal ist mein Standardsatz: Bitte achtet darauf, das dunkle Brot hat Walnüsse drin. Es war lange, lange hatte ich kein Tasting, weil Sommerpause war und habe diesen Satz vergessen. Und genau in diesem Tasting sitzt eine Person mit einer harten Walnussallergie, die sich als allererstes das Walnussbrot in den Mund geschoben hat. Also wirklich drauf achten, es ist nicht witzig, wenn da jemand allergisch ist.
Das ist allergisch gefährlich. Ist.
Und die hatte zum Glück ihr Notfallset mit, hat sich dann schnell, das so schlimm war es nicht, die hat sich dann hier Phenestil oder wie das Zeug heißt, dann reingepfiffen und meinte so, danke, jetzt kann ich morgen den ganzen Tag schlafen. Ich habe mich also 10-mal entschuldigt und so weiter und so fort.
Ich finde aber,
das war wirklich unangenehm. Also,
ja, aber pass auf, aber jetzt muss man auch dazu sagen, bei jemandem, der hart reagiert auf bestimmte Dinge und der dann ein Körnerbrot hingelegt bekommt, der fragt eigentlich nach. Weil mein Sohnemann ist 14, der hat eine Nussallergie, schon seit, wir wissen es seit, keine Ahnung, 6 Jahren oder sowas, oder 7 Jahren, und der isst nichts, ohne dass der nicht sich hat bestätigen lassen, irgendwo von irgendwem, hier Körnerbrot, sind da Nüsse drin. Der fragt im Restaurant, überall fragt er nach, schon seit Jahren. Das ist so eingeimpft, die haben mir das natürlich auch ein bisschen eingetrichtert, weil der hat tatsächlich ein Mutfallset mit einer, wo die letzte Stufe ist so eine Spritze, die haust du in den Oberschenkel, wenn er bewusstlos wird, damit sozusagen so Adrenalin in den Körper kommt und der wieder und das haben wir haben nie was gebraucht, außer jetzt mal, dass er irgendwie ein bisschen Pusteln gekriegt hat, rot angelaufen ist und wir dann eben halt mit so Tropfen und sowas, heißt das Antihistamin, so Antiallergikum-Zeugs, wir haben dieses Ding nie gebraucht. Aber weil er halt so sehr diszipliniert damit umgeht und immer fragt, nicht einfach sozusagen davon ausgeht, wenn mich keiner fragt, dann geht's ja so, sondern der hat immer gefragt, ob bei Keksen irgendwas. Ne?
Ja, also das ist ein
Gebäckkuchen,
ein guter Tipp auch. Also bei Tastings sollte man das immer tun, gerade wenn viele verschiedene Sachen angeboten werden, weil halt doch immer irgendwas dabei sein kann. Genau.
Also deswegen, da habt ihr auch ein bisschen Eigenverantwortung, liebe Zuhörer.
Ja.
Ihr müsst Tasting-Teilnehmer, ihr müsst fragen. Ne? Also man kann nicht davon ausgehen, dass immer jeder an alles denkt. Vor allem der Tim, der kommt auch mittlerweile in ein gewisses Alter, wo man noch mal ein bisschen vergesslich wird. Und seine... Nein, das war ein Spaß. Der Tim ist noch ganz jung. Mit Mitte 20 schon leichte Demenzerscheinungen, aber ansonsten.
Mitte 20, ja. So, ich habe hier ein Rocher liegen.
Wir zwei mit Ende 20, ne?
Genau.
Genau. Also ihr beißt jetzt einfach mal vom Rocher ab. So kennt
man. Vorher Whisky wieder?
Nee, ihr dürft jetzt also einfach mal okay. So.
Das habe ich noch nie gemacht, in Rocher reingebissen.
Wie? Nein, das kann man nicht auf einmal in den Mund. Nein, das ist verboten.
Wieso? Mm-mm. Du beißt du immer in Rocher rein? Aha. Das ist eine Riesensauerei.
Ich kau das jetzt auch, ne?
Also.
Keine Anleitung bekommen von der Nick. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Reingebissen und jetzt?
Also du kaust es jetzt und stellst fest, das ist der Geschmack, den du kennst, ne?
Rocher.
Mhm. Okay. Jetzt nehmt ihr hier dieses Pulver, das ausschaut wie Curry, aber keines ist. Das ist dieses goldene Milchpulver.
Du musst nachher mal, wir machen das erstmal und dann musst du aber nochmal erzählen, was goldenes Milchpulver ist.
Ja.
Das streuseln wir auf den Rest von der Kugel.
Genau, aber da kannst du richtig gut was drauf streuseln.
Ja, so, das ist ordentlich fett.
Ja, das ist perfekt.
Ich rieche das schon, wie das hier aufsteigt. Mhm. Allein durch den Kontakt mit dem.
Genau, also da ist Kardamom drin, da ist Kurkuma drin, da ist ein bisschen Zimt auch drin.
Es riecht wie Chai Latte.
Exakt, genau. Das ist also goldene Milch, ist ja. Für Chai Latte.
Weihnachten.
Oder halt, genau, du machst den Milch heiß, machst dieses Pulver rein und wirst super gesund. Also das ist halt einfach Kurkuma am Morgen, ist ein Traum.
Plus, ich trinke gerade immer Ingwer-Kurkuma-Shots zum Frühstück.
Sehr gut, siehst du? Er weiß Bescheid.
Der Tim.
Genau.
Ich trinke morgens nur Kaffee.
Guck dich an.
Also ihr nehmt jetzt bitte nochmal hier ein Stückchen von unserem Lady Aid.
Ich hab dich lieb.
So, und dann den Rest der Kugel mit dem goldenen Milchpulver. Und ihr werdet feststellen, das schmeckt so viel besser. Allein schon so, oder? Ich lasse euch jetzt mal reden.
Das Rezept musst du an was ist das? Rocher ist von, was für eine Marke?
Ferrero.
Von Ferrero. Das musst du an Ferrero verkaufen. Das ist dann irgendwie so eine
Chai Latte Edition.
Das ist so viel besser, oder?
Wie krass ist das? Das ist richtig gut. Wie schon Johann Wolfgang von Goethe sagte, Schmackofatz.
Weißt du, was ich jetzt gerade für eine Assoziation habe?
Nein.
Es gibt ja so Feiern, so aus meiner Kindheit, 80s, 90s, da gab es so halbierte gekochte Eier, wo man das Eigelb mit irgendwas verrührt hat und dann hat man da so
russische Eier.
Ja. Russische Eier. Mhm. Das mit Rocher. Also jetzt damit, ne? Also du hast so eine Platte.
Die Rocher-Masche kannst du rausholen.
Also du hast halbierte Rochers und dann mit diesem Zeug drauf und das reichst du halt so, als wären es russische Eier.
Das ist eine geile Idee.
Ja.
Okay, und jetzt bitte nochmal einen Schluck hier von dem Lady Aid.
Du dachtest gerade auch, dass du Rocher-Masse
nichts mit Ei, nein.
In Eier ich dachte auch, ja genau. Ich fand es jetzt kurz eklig, aber nee, nur Rocher ist okay. Du hast jetzt erst dieses Alkohol-Peak wieder. Das hattest du vorher jetzt weniger, jetzt hast du es erstmal. Und jetzt lassen wir das mal ganz kurz wirken. Und was wir jetzt gemacht haben, der Whisky war ja vorhin relativ kühl. Also wir haben ja die Zitrusfrucht quasi an die Küste Islas versetzt. Und jetzt zeigst du, aber natürlich hat dieser Whisky auch neben dieser fruchtigen Variante oder Seite auch eine sehr würzige Seite. Mhm. Und wir haben ihn jetzt deutlich wärmer gemacht. Jetzt hast du quasi einen Schal an, wenn du an der Küste stehst.
Ja, vor allen Dingen hat er gerade auf der Zunge ordentlich Power entwickelt.
Meine Wangen glühen noch gerade.
Junge!
Nein, sehr schön.
Womit hat das was zu tun? Also warum ist es so?
Weil, also das hat tatsächlich mit der Qualität des Whiskys zu tun. Du musst dir jetzt vorstellen, wie Andockstellen. Wenn du ganz, ganz viele Andockstellen hast, kannst du ganz, ganz viele Facetten zeigen. Wenn ein Whisky sehr eingradig oder einlinig ist und sehr ich sage jetzt mal langweilig ist, dann kannst du nicht verschiedene Seiten von ihm zeigen. Dann hat er eine Seite, die kannst du zeigen und das war's dann. Hm. Aber Whiskys wie diese hier, die haben halt einfach ganz, ganz viele Facetten und die kannst du halt rauskitzeln. Also es ist wie wenn du halt einfach, der hat ganz viele Masken, die du dann halt immer abnehmen kannst und zeigen kannst, hey, der hat nochmal ein Gesicht und nochmal ein Gesicht und nochmal eins.
Ich finde, du hast gerade aus einem Sommerwhisky einen Winterwhisky gemacht.
Mhm. Ha, siehst du?
Das ist wirklich so. Es kommt immer drauf an, ne? Also, was dazu?
Also, Basilikum, Zitrone und, ne? Und jetzt bin ich halt irgendwie quasi im Weihnachtsgebäckladen. Mhm. Und
es bleibt vor allen Dingen nachhaltig gerade im Mund.
Total. Ja, und es funktioniert trotz allem. Also, es ist nicht so, dass der Whisky jetzt, es geht nicht um die Kugel mit dem Gewürz.
Das Beck. Ne? Also die Schokolade, also ist ganz alles
genau,
weg.
Genau.
Ich habe das Gefühl, ein Teil ist noch eine Grundlage ist auch falsch, ne? Aber es ist noch so ein bisschen so Nebel von dem Ganzen noch da. Auch wenn ich den Whisky trinke, ne? Das ist meine Rezeptoren haben das nicht vergessen.
Ja, ganz genau. Das ist eine Erinnerung da.
Ja.
Und der Whisky bei jedem Schluck funktioniert danach immer noch weiter in dieser warmen Variante. Mhm. Und ich finde das hochspannend. Ich finde das einfach so. Weißt du, ich mache das ja oft genug, aber mich fasziniert es trotzdem jedes Mal wieder.
Das glaube ich total. Ich musste gerade daran denken, ich habe letztens irgendwann, ich weiß nicht, so eine Koch-Doku oder irgendwas, und da ging es darum, dass ganz viele Gerichte Pfeffer brauchen oder Chili oder irgendwas, weil Pfeffer und Chili deine Geschmacksrezeptoren öffnen.
Okay.
Und dann denke ich mir gerade so, wenn das jetzt noch ein bisschen scharf gewesen wäre, was wäre denn dann los gewesen?
Ich habe jetzt, ich habe leider kein scharfes Gewürz da. Das hätten wir jetzt ausprobieren können.
Aber
Hausaufgabe.
Das Pulver mit irgendwas Scharfem vermischt, stelle ich mir gerade auch abgefahren vor. Aber insgesamt ist es wirklich.
Was du da machen kannst, du kannst jetzt natürlich auch, kennst du Ras El Hanout?
Lecker. Ist,
ja, ganz genau. Und Ras El Hanout gibt es ja auch in verschiedensten
Spicy
Varianten.
Und
gibt es in Spicy.
Vielleicht.
Dann packst du einfach das rein.
Das klingt wie ein Karl-May-Charakter. Durchs wilde Kurdistan.
Nee, Ras El Hanout ist eine Geheimwaffe tatsächlich. Das ist großartig. Ja.
Damit kannst du sogar dein Gulasch peppen.
Wenn du nicht kochen kannst, machst du Ras El Hanout dran, schmeckt geil.
Schmeckt immer gut. Genau.
Tim, deswegen kenne ich das nicht, weißt du?
Ja, kannst du immer sagen, das ist Fusion, Fusion-Küche. Ach stimmt, ja, du kochst ja nicht.
Sehr gut.
Ja. Fantastisch.
Okay.
Lady.
Nein, es stimmt nicht, ich koche ganz viel, aber ich mach halt.
Ja, ich glaube, das haben wir. Das haben wir. Verstanden.
Ja.
Hast du eine Lieblingsbrennerei?
Ich wusste, dass ihr mir die Frage stellt.
Na klar.
Und natürlich nicht.
Natürlich nicht?
Nein, natürlich nicht.
Hast du eine Top 3?
Oh Gott.
Oder Top 5?
Oder Top 10? Nein, bei mir ist es so, für mich geht es weniger um Namen als solches. Ich hätte auch, glaube ich, gar nicht Lust, nur eine Brennerei cool zu finden und da alle Abfüllungen haben zu wollen, weil ich bin zu sehr interessiert an den unterschiedlichen Aromen und Aromenwelten.
Davon gehe ich aus, ja.
Und natürlich gibt es Brennereien, wo ich sage, da mag ich die DNA, also wo du sagst, du hast so den roten Faden, der zieht sich durch, aber ich kenne längst nicht alle und bedeutet auch, wenn ich mal von einer neuen Brennerei, für mich neuen Brennerei, mal ein, zwei Sachen probiert habe, die mir dann nicht zugesagt haben, heißt es noch längst nicht, dass die dann quasi aus dem Rennen ist.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber gibt es eine, wo du immer mal wieder oder häufiger zugreifst als bei den anderen? Für dich persönlich, also unabhängig von den Tastings.
Weil das wollte ich gerade sagen, ne? Weil Pauschal Leberwurst hatten wir ja vorhin schon. Das ist ja was, das du immer wieder hingelegt bekommst.
Genau.
Ne? Weil das halt so,
genau.
sich alle daran erinnern, ne? Die man
so,
mit dir zu tun hat.
Ich muss es natürlich trennen. Also das eine ist Job, aber Job ist bei mir ja auch gleichzeitig Leidenschaft. Also ich arbeite ja oder ich habe den großen Vorteil, dass ich natürlich nur für Marken oder für Häuser arbeite, hinter denen ich stehe. Also es gibt auch Häuser, für die ich nicht arbeiten würde, aber die nenne ich jetzt hier nicht. Aber warte mal, wenn ich jetzt schaue, ich muss es vielleicht mit Geschichten verbinden. Also meine Anfänge waren tatsächlich Bonvernie Glenfiddich. Das war halt quasi mein Einstieg damals, Oktober, die Musik wird immer cooler, Oktober 2009. Genau, das war so mein Anfang. Damit habe ich immer eine emotionale Verbindung, ganz klar. Was im schottischen Bereich ist, ich finde halt.
Ganz kurze Frage, du hast gesagt, Belvedere 12 hattest du ja schon, Glenfiddich auch so der 12er oder?
Oh Gott, da.
So einfach die Range, was es so gab irgendwie oder?
Genau, genau. Okay. Und auch ein paar Spezialitäten. Und dann halt, Bruichladdich mag ich einfach als schon als Brennerei. Ich finde die einfach cool, was sie gemacht haben, wie sie vorgegangen sind, dass sie ein bisschen aufgemischt haben in der Szene. Finde ich immer noch cool und ich erzähle die Geschichte auch jedes Mal sehr, sehr gerne. Und mag einfach auch die Range von ungetorft, in Anführungszeichen, was auch immer dann im Batch drin ist. Port Charlotte ist einfach super spannend, da gibt es echt tolle Sachen. Und Octomore ist einfach Kult.
Das ist wirklich so.
Jetzt muss ich es ein bisschen, heißt das nochmal, Wasser in den Wein gießen. Mhm. Ich finde nicht alles Gold bei Octomore.
Also es gibt sicherlich, null. Es gibt
Serien, ich hole mir immer mal wieder, wenn so diese Serien rauskommen, hole ich mir mal so Samples. Und es gab welche, da war ich voll, da dachte ich, ne? Und dann habe ich mir trotzdem die Flaschen nicht gekauft. Ich dachte, ach, zu teuer. Aber ich habe sie mal probiert und habe mich da gefreut. Aber es gab auch welche, da habe ich dann die gleiche Kohle oder mehr später dann ausgegeben für das Sample-Trilogie.
Ein Thema, das musst du dir anschauen und gucken, passt es für dich oder ist das jetzt dieses Mal nicht dein Batch? Also ganz genau.
Also selbst innerhalb von Octomore ist ja die Variante so groß mit verschiedenen Fässern und so weiter und so fort, dass du ja auch das finden musst.
Ja gut, dann kommen natürlich die Brennereien, bei denen ich selber schon war. Also der Old Pulteney bei Blair, Speyburn, Anok finde ich auch total cool. Mhm. Einfach weil da ganz viele Hunde sind, die einen begrüßen. Okay. Also das ist eher so eine.
Bei Anok.
Das ist total goldig. Das ist eine Hundegang, die dich begrüßt. Also keine Menschen, sondern das ist von einem Pinscher bis zu einem deutsche Dogge-Viech. Also wirklich von Mini-Hund bis großer Hund. Die sind eine Gang und die begrüßen die Gäste und führen dich dann zu den Menschen. Also es ist wirklich total witzig.
Das ist sehr verrückt.
Und also das ist bei mir einfach hängen geblieben, was Anok anbelangt. Und dann Bushmills mag ich einfach, weil ich die Alex Thomas einfach total cool finde und die einfach großartig feiere und ist einfach ein total lieber Mensch. Also bei mir sind es auch Leute teilweise und deutscher Whisky. Ich mag auch deutschen Whisky total gerne. Also da muss man natürlich sagen, ich weiß nicht, ob man jemals schaffen kann, alle deutschen Whisky-Brennereien durchzumachen.
Wie auch? Das sind ja mehr 400. Brennereien als ja, genau. In Schottland.
Ja. Gut, und ein paar davon sind von ihrer Menge her, ja,
muss, Frage, ich glaube, man muss ja auch nicht die, ich glaube, die Masse muss man nicht, muss das finden, was einem schmeckt. Das
aber es gibt einfach auch aus Deutschland total coole Whiskys, wo ich einfach habe. Gerade wenn wir jetzt die Musik hören, ich mag die Heavy-Metal-Linie von St. Kilian total gerne.
Okay, das kenne ich gar nicht.
Dann hier haben wir ja gleich noch was Cooles dabei, aber ja.
Da hätten wir auch was Deutsches mitbringen können. Nee. Mensch.
Also Bushmills bin ich auch ein Riesenfan, habe, also, ach, keine Ahnung, habe auch anderthalb Hände voll Flaschen zu Hause irgendwie noch im Schrank, die ich mir immer irgendwie zusammengekauft habe. Ich war auch, als ich in Irland war, dort in der Distillerie. Riesenbetrieb, ne? Aber auch eine total tolle Führung. Die Guides sind da seit 30 Jahren angestellt. Also nicht irgendwie Studenten, die das irgendwie machen, sondern war so eine ältere Dame, die sagt, ich arbeite seit 25 Jahren hier, ne? Die hat die Tour gemacht. So, ne? Und die Produktion läuft, ne? Du läufst da durch den, da wird gebrannt halt gerade, dann gehst du durch den Abfüllraum, siehst du, wie die Fässer da kommen und die dann sozusagen die aufreißen. Du etikettieren. Der, also Kapseln drauf machen, der ganze Kram, die machen ganz viel manuell noch. Ne? Also da gibt es zwar auch so Maschinen, die das irgendwie über so ein Band laufen lassen, da gibt es wirklich Leute, die sitzen, da habe ich gedacht, boah, ne, die sitzen den ganzen Tag auf so einem Bürostuhl, dann kommen die Flaschen vorbeigefahren und die ziehen da so ein Häubchen drüber oder irgendwas. Ne?
Da ist noch viel, viel Handarbeit dabei.
Und,
ja,
und ich hätte nicht gedacht, dass wir diesen Produktionseinblick bekommen, ne? Weil ich dachte so, die zeigen uns ein bisschen hier so, hier das, aber so. Das Einzige, was halt schade war, das Lager war nicht dabei. Ne? Mhm. Es war halt nur Production, aber Lager war nicht mit drin. Aber das war trotzdem, das war das Working Distille zu sehen, in dem Scale, also in der Größe und in dem, was die da an Output haben und wie viele Leute da gearbeitet haben und so. Das war echt cool. Und wir sind durchmarschiert. Ne? Das war wie Sauna, als wir durch diesen Brennbereich gelaufen sind. Mega heiß, bist klatschen, hast rausgeschwitzt gekommen und hast du gesehen, wie die da die im nächsten Bereich dann von den Fässern die Korken abgekloppt haben, um die dann in so eine Apfelstraße reinzukippen und so. Ne? Und
geil.
Also das hat mich sehr beeindruckt.
Sehr cool.
Das fand ich richtig gut. Bushmills, also wenn so diese Produktionsmaschinerie mal erleben will, da ist Bushmills auf jeden Fall genau richtig.
Ja, und wenn ich Parmesan habe, dann mag ich Nika total gern. Also Japan und Parmesan funktioniert großartig.
Aber Nika ist ja so vielfältig.
Ja, aber die haben halt diesen, sag mal so, Nika ist ja nicht typisch japanisch, sondern hat ja eher so einen schottischen Touch, mal, weil klar, der Gründer hat ja in Schottland erstmal gelernt.
Ja.
Und Nika und Parmesan, also ich kenne jetzt sicherlich nicht alle von der Brennerei, aber die, die ich kenne, die passen alle zu Parmesan.
Ja. Umami.
Genau, genau. Und lass mich mal überlegen, fällt mir denn sonst noch einer ein? Oh, es gibt so viele. Ich muss mal zu Hause durchs Regal gehen. Springbank.
Oha. Das.
Lagavulin, da habe ich einfach eine schöne Erinnerung dran. An einen ganz lieben Barkeeper, der mir zum Geburtstag mal einen Whisky Sour gemacht hat. Und das war der erste, der mir eröffnet hat, dass man einen Whisky Sour am allerbesten halb nicht getorft und ein bisschen getorft trinkt.
Kann
man ich habe den halt immer, ich glaube Maker's Mark ist so das Typische, was du reinmachst in deinen Whisky Sour als so Signature. Ich mag es lieber mit einem Scotch. Aber ich hatte Geburtstag, saß mit meinen Kindern in der Hotelbar, die natürlich was Alkoholfreies bekommen haben als Teenager und habe ihm halt gesagt, er darf mir gerne einen etwas besonderen Whisky Sour machen. Und dann hat der mir, ich weiß jetzt nicht, ob es ein 25-Jähriger war, aber ein, zwei Barlöffel eben obendrauf aufs Eiweiß. Und er gesagt, das schenkt er mir zum Geburtstag. Und das war, glaube ich, der beste Whisky Sour meines Lebens.
Das klingt cool.
Genau, also ja, es gibt einfach so ein paar Sachen, die halt ja emotional auch verbunden sind.
Ja.
Genau. Jo.
Das ist ja dann auch immer sowieso das Schönste. Also wenn du einen Connect hast zu den Dingen.
Mhm.
So, ne? Ja. Also wenn das nicht einfach nur ein Getränk ist, sondern du damit was verbindest und so, dann hat das einen ganz anderen Wert auch für einen. Ne?
Ja,
das
ja.
geht mir auch so.
Das ist auch oft so. Mein Schwiegervater, der schwört auf Oban 14. Der sagt, das ist sein Whisky. Den trinkt er schon immer, weil er halt dort in der Brennerei irgendwann mal war. In den
90ern. Das ist eben genau, wenn du mal vor
Und verbindet
Ort
damit
hast,
was, exakt, hat die Leute genau. gesehen, hat die ja. Produktion gesehen.
Mhm.
Und dann ist es gleich was ganz anderes.
Ja.
Das ist wirklich so. Das geht mir im Übrigen mit Poltony auch so.
Mhm.
Weil es einfach, das Örtchen Wick da oben ist einfach so schön.
Das ist großartig.
Und
ja.
Die Brennerei ist einfach malerisch auch irgendwie so in dieser kleinen Straße gelegen. Ja. Kann ich total nachvollziehen, das ist wirklich so.
Ja. Ja, und dann weißt du auch, warum halt dieser wirklich extrem maritime Einfluss da drin sein muss.
Manzanilla des Nordens, sagt
genau.
man ja. Sehr schön. Wollen wir weitermachen mit dem nächsten?
Ja.
Ist ja wie beim Onkel Doktor hier. 1, 2, 3, der nächste bitte.
Der nächste bitte.
Wieso?
Du hast gar nicht gefragt, wer ist denn der nächste überhaupt? Ist das der, den du in der Hand hast?
Ja, die Annika hat uns auch gesagt, wir sollten einen nicht torfigen, aber Sherry-Fass gereiften Whisky mitbringen.
Mhm.
Ich hoffe, ich habe nicht ganz ins Klo gegriffen. Ich habe einen Hazelburn mitgebracht, also die nicht getorfte Variante von Springbank. 12 Jahre Oloroso-Cask. 49,9 Volumenprozente. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast. Ist immer eine Bank. Kannst du kaufen, wenn du kriegst. Kaufen. Macht einfach wirklich richtig viel Spaß, das Ding.
Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja. Insofern.
Du hast schon
ich habe schon gespült.
Möchtest du
noch
Wasser?
Ich bin dabei noch.
Zack. Oh, der hat Sprutz.
Gekocht in der Sonne.
So ungefähr. Magst du mir dein Glas geben?
Ja. Dankeschön.
Olli?
Also wir haben jetzt, was die Sensorik anbelangt, ja schon über viele Sinneseindrücke gesprochen. Also über die Optik, da waren wir beim Pultney mit der Farbe, wie der Vorhang.
Ja, wie der Vorhang ist.
Ja, auf jeden Fall.
Riechen und schmecken ja sowieso, auch gerade mit dem Thema Food Pairing verstärkst du solche Geschichten ja auch. Dann fühlen, wir haben uns den Whisky schon mehrfach jetzt auf dem Handrücken verrieben.
Ich bin eingeölt.
Du hast ihn sogar schon hinter die Ohren, aber das
alles.
Machen wir gleich beim Portale nochmal. Übrigens, das ist jetzt, aber dann sind wir jetzt schon beim sinnlichen Thema. Genau, hinter die Ohren. Das kann tatsächlich, wenn man das Parfum vergessen hat, bei rauchigen Whiskys einfach sehr gut funktionieren.
Wobei ich finde, das hat ja auch eine betörende Nase, also der Whisky. Der hat schon eine gewisse Sinnlichkeit, finde ich, bringt das schon mit.
Der ist toll.
Ich finde, er ist sehr charaktervoll, weil dieses, der Sherry hier, der ist, man riecht dieses Kakaoige, dieses Trockene schon förmlich und trotzdem ist auch irgendwie eine Säuerlichkeit dahinter und ist eben nicht dieses Quietsch-Süße, was man irgendwie manchmal erwarten würde. Und viele moderne Abfüllungen sind halt eben so süß, kaugummiartig. Ich finde,
der riecht total erwachsen.
Ja,
also, weißt du, da genau. So eine leichte Ledernote auch.
Mhm. Genau, schon relativ komplex und in einem breiten Spektrum drin. Also nicht nur auf ein Pferd gesetzt, sondern
ganz
so.
Genau.
Es ist Vielschichtigkeit da.
Aber würdest du jetzt eher sagen, dass der in die fruchtige, also trockene Frucht, also Rosinen und...
Ja, ich würde denken eher trocken.
Ja, Trockenfrüchte.
Für mich jetzt ist er nicht in die süße Richtung, sondern eher in die trockene Richtung, eher in die würzig-trockene Richtung. Aber er hat auch Fruchtanklänge, also es ist alles da, nur...
Das habe ich schon.
Alles gut,
absolut okay. Darfst du.
Bei euch getrunken.
Das musste jetzt einfach sein, Anni.
Ja.
Das ist
ja, das,
okay.
Der hat mich jetzt so verführt. Nee, der hat ganz tolle Noten von Feige.
Aber von einer getrockneten Feige oder von einer frischen Feige?
Ich habe jetzt total Lust darauf. Ich bin erst kürzlich bei einer Freundin eingeladen gewesen, die hat gegrillt und die hatte frische Feigen,
ja.
In die frische Feige ein Stückchen Feta und außenrum mit Speck umwickelt,
ja.
Und auf den Grill und hat das Ganze dann nochmal mit Ahornsirup, glaube ich, kurz bestrichen. Das wäre einfach ein Traum genau dazu.
Mhm. Kann sich die Feige da durchsetzen? Okay, das ist relativ viel von der Masse dann wahrscheinlich. Ich finde, außen rundherum Speck. Ahornsirup ist auch mächtig und Feta ist auch mächtig, das ist eine übelste Party im Mund, wie das klingt. Mhm.
Aber super lecker. Und die Feige, ja. Hat halt erstens mal, die bringt halt diese Süße. Noch besser ist, wenn du dann nochmal irgendwie getrocknete Feige nimmst und das so, es gibt ja diese nicht ganz festen,
ja.
Sondern so halbweiche.
Ja, ja, ja.
Genau,
ja,
und
ja, ja.
Die sind ja tausendmal intensiver, ja. als die ganz frischen. Die ganz frischen schmecken fast noch nichts, aber die sind halt süß
aber
und
die sind, ja, ich wollte gerade sagen, die haben manchmal so einen Punkt. Wir waren irgendwie, ich glaube vor 2 Jahren oder letztes Jahr im Urlaub und wir hatten einen Feigenbaum im Garten dort.
Mhm.
Und wir sind jeden Morgen aufgestanden raus und zu dem Baum und haben,
ja.
Feigen gefuttert. Und aber so richtig jeder gleich so 1-2 Feigen und direkt ins Gesicht geschoben.
Lecker.
Das war so lecker.
Ja.
Wo warst du?
In Italien.
Italien, okay. Klar.
Ja gut, die schmecken dann auch nochmal ganz anders als das, was du bei uns im,
ja,
Supermarkt,
ja.
Kriegst.
Ja,
ganz,
ja.
Was anderes.
Mhm. Ja.
Ja.
Kroatien
und,
letzten,
ja.
Also, vorletzten Herbst. Letzten Herbst? Vorletzten Herbst? Letzten Herbst.
Mhm.
Ich kenne
Feigenbaum im Garten und auch Wahnsinn. Also, ja, ich weiß, also, aber das ist, finde ich, ist jetzt nicht die ganz süße, super reife Feigenfrucht, die einem den Mund verklebt, sondern
gar nicht.
Das, ich finde, das hat auch was von einer frischen Feige, die man hier heute kauft, die aber schon ein bisschen, also die man auch wegessen muss.
Mhm,
so ein bisschen die Bitterkeit der Schale, aber innen drin auch dieses.
Kannst du erkennen, wenn die oben so Tränen anfangen.
Ja, genau.
Dann,
ja,
musst,
ja,
du essen.
Genau.
Genau.
aber ich finde, das ist bei einer Feige normal, dass du denkst, dass die super süß ist, weil du die getrocknete Feige im Kopf hast. Und da ist so eine frische Feige, die ist nicht so richtig extrem süß. Die hat halt ihr eigenes sehr, sehr feines Aroma, finde ich. Das ist was sehr Feines. Du musst schon hinschmecken. Du musst bei einer Feige, das ist nicht einfach so... Bäm, das ist so, okay.
Also, aber wenn die am Baum hängt, bis sie kurz vor Abfall ist, dann ist sie schon ziemlich süß, ne? Also bevor sie,
genau,
runterfällt.
Genau, dann ist sie schon ziemlich süß, aber wenn du, ja. sie ein bisschen vorher erntest, dann ist sie schon so.
Genau, hat was Herbales. So.
Genau,
ja.
Und das ist jetzt vielleicht das Moment, was man jetzt auch hier hat,
denk
so,
ich auch,
dass der Whisky, der lässt in der Nase so ein bisschen, man hofft so ein bisschen auf Süße.
Mhm. Aber er ist eigentlich trockener.
Er bleibt als er wirklich erscheint. Trocken, ja.
Ja,
er bleibt,
genau.
Wirklich trocken.
Du hast auch am Gaumen hast du so ein bisschen Pflaumenmus. Pflaumenmus ist ja auch genau sowas. Also du kannst es total süß kaufen,
ja.
Dann finde ich es gruselig, sondern ich mag es, wenn es halt so richtig super konzentriert ist.
Ah, so ein ganz, ganz dunkles, schon, so ein ganz festes.
Thüringer, oder wie heißt das bei uns?
Mühlhäuser.
Mühlhäuser Pflaumenmus, genau.
Ich glaube, so bei euch wird das nämlich viel mehr eingekocht.
Das ist schwarz und so. Ganz und, genau. Und exakt, es gibt stückig und nicht stückig. Die meisten wollen, also meine Kinder lieben das, aber nicht mit Stücken drin. Die wollen es immer als so einen Brei haben. Und das ist gar nicht so süß. Das ist ganz so, genau. Also das hat schon Süße, Fruchtsüße, aber nicht so eine
jetzt
Zuckersüße.
Bin ich geprimed, nicht so eine, ja. Jetzt habe ich es genau in der Nase.
Ganz genau.
Das ist gemein.
Und trotzdem finde ich das, was du ganz am Anfang gesagt hast, da ist auch eine Lederkomponente, irgendwie so ein leichter Tabak.
Ja.
Das ist voll
da. Diese alten Noten und so, die sind irgendwie auch da.
So, und ich zeige euch jetzt aber, dass der auch ganz, ganz viel nussige Aspekte hat. Und dazu nehmt ihr jetzt ein Stückchen von dem Gruyère. Das ist ein Schweizer Hartkäse. Und das paniert ihr mit Zimt.
Panieren?
Ja, halt so gut Zimt sehr vorne gut drauf, aber dann mal kurz abklopfen, also nicht einatmen oder so. Das ist.
Oh, geht da noch die Zimt-Challenge?
Ja, das ist fürchterlich gefährlich. Also mach das nie.
Was ist die Zimt-Challenge?
Du nimmst einen Esslöffel voll Zimt, steckst in den Mund, guckst, was passiert.
Ja, Krankenhaus.
Lässt aber. Wenn's dumm läuft. Lässt das Video halt dabei laufen.
Okay, hab ich noch nie gehört.
Nee, also wirklich. Das
ist auch unfassbar dumm.
Ja, genau. Kriegst du also, nie wieder aus der Lunge raus.
Ich habe viele unfassbare dumme Sachen schon gemacht, aber das kann ich gar nicht.
So, also das heißt, ja, jetzt nochmal einen kleinen
Schritt. Wir haben paniert.
Genau, wir haben paniert. Wir haben
ein Stück Gruyère paniert in der Hand.
Mit Zimt, einfach nur Zimtpulver, also kein Zucker so, oder so, sondern genau, einfach nur Zimt. Und dann nehmt ihr nochmal eben einen Schluck von eurem Whisky und dann werdet ihr ab jetzt Gruyère wahrscheinlich nur noch mit Zimt essen, weil das ist wirklich eine himmlische Kombi.
Ich bin ein wenig langsamer als ihr.
Du hast dir wieder Fotos für Instagram gemacht. Du warst anderseitig beschäftigt.
Weil Gruyère hat was Fruchtiges und dieser Zimt verstärkt dieses leicht süßlich-fruchtige von diesem Käse. Und es ist einfach, es passt
super lecker. Das ist ein perfekter lecker Fit.
Ja,
das,
genau.
Das unterstützt sich so krass.
Und jetzt müsst ihr warten. Und das dauert nicht lange. Ich muss gerade gucken, bei mir geht es jetzt gerade los.
In die Oloroso-Nüsse.
Es sollte eigentlich jetzt so langsam, jetzt geht's bei mir los, Marzipan kommen. Mandeln, vielleicht auch ein bisschen dunkle Schokolade, also nicht das Süße vom Marzipan,
das
sondern...
Das ist jetzt frech.
Ich bin hier bei Haselnuss gerade angefangen bei mir.
Was, also ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist denn das, das kennst du. Und es ist tatsächlich Marzipan.
Mit dunkler Schokolade?
Nee, oder ohne Schokolade? Es ist Marzipan pur.
Ja, genau. Und das ist, die, um euch zu zeigen, der atme, hat natürlich Olli, diese fruchtige Geschichte.
Schmeck mal ein bisschen hin und atme durch die Nase aus. Ich kriege das nur beim Ausatmen durch die Nase. Habe ich auf einmal den Geschmack, aber im Mund. Ist völlig strange.
Wie so ein vom Marzipanbrot oder so diese Marzipankugeln. Und ich hab meistens immer noch so ein bisschen dunkle Schokolade mit dabei.
Also ich esse momentan relativ viel Mandeln. So getrocknet. Deswegen.
Du hast eher bei der Haselnuss?
Ich bin eher bei der hellen Haselnuss gerade. Aber
ganz genau, aber letztendlich das Ziel und Zweck ist ja erreicht, weil ich
habe vorher gar keine Nuss gehabt.
Siehst du eben, ganz genau darum ging es mir.
Wir sind ja jetzt im Detail gebettelt hier.
Ich wollte
welche
ja
Nuss?
Von der Frucht zur Nuss, egal ob das jetzt die Mandel ist oder die Haselnuss, das ist mir wurscht, was das bei euch bewirkt hat. Aber ich wollte euch quasi von der Frucht zur Nuss begleiten und zwar mit einem Stück Käse und mit Zimt. Also da haben wir ja keine Nüsse dabei. Also die Nüsse können nicht vom Käse und nicht vom Zimt kommen, sondern die können nur vom Whisky kommen.
Die können nur vom Käse
kommen. Die können nur vom Käse kommen. So.
Aber diese Kombination Zimt mit Gruyère ist wirklich geil. Denn das ist wirklich, ich möchte gern ab jetzt Gruyère mit Zimtkruste haben. Wir müssen also Gruyère-Hersteller anschreiben.
Ja, genauso wie wir
und jetzt,
diese Schoko-Leute
jetzt
anschreiben.
Jetzt möchte ich von dir nochmal wissen, Annik.
Ja.
Wie bist du auf die Kombo gekommen? Ich hätte jetzt, also jetzt wo ich beides im Mund habe, denke ich mir, okay, Gruyère super. Hat eine gewisse Schärfe, eine gewisse Säure. Mhm. Zimt hat vielleicht auch ein bisschen Schärfe, eine Würzigkeit, aber Säure nicht so richtig. Also ich frage mich, habe mich jetzt gerade gefragt, wie hast du das zusammengebracht, zusammengeführt? Meiner Insel heraus nicht ein, wie du das auf deiner Insel zusammengebaut hast.
Wie man auf die Idee kommt, das mit dem zu verbinden. Ich meine, und das ist eben tatsächlich aber auch wirklich schon ein paar Jahre her und verzeiht mir, ich bin ja jetzt auch schon Ende 20. ich meine, dass ich einfach mit verschiedensten Gewürzen und verschiedensten Zutaten, was ich tatsächlich im Kühlschrank hatte, bin auch nochmal in den Supermarkt gerannt und habe einfach alles, was mir irgendwie in die Finger kam, geholt und habe dann wirklich tatsächlich auch so ein Cross-Tasting gemacht.
Ja.
Was bei mir halt tatsächlich ist, weil ich extrem viel koche und mich halt tatsächlich durch dieses Foodpairing mit ganz, ganz vielen einzelnen Zutaten beschäftige, sobald eine neue Zutat einzeln kommt auf meinen Einkaufsplan oder auf meinen Teller, kann ich sie verknüpfen mit dem, was ich schon vorher irgendwo mal hatte. Das heißt, Zimt war ein Element, was schon im Tasting drin war, mit was anderem in Kombination, ich weiß gar nicht mehr womit. Und dann kam plötzlich der Gruyère-Käse, den ich eigentlich nur für mich zu Hause gekauft hatte.
Ja.
Und dann habe ich den probiert. Ja. Und dann kam sofort die Assoziation, hey, der hat gelbe Früchte, der hat was leicht Süßliches, der braucht Zimt. Ich kann es dir nicht hundertprozentig erklären, ich weiß es nicht.
Also durch die Lagerung vom Käse hat man ja so einen Kristallisierungseffekt, ne? Mhm, das ist ja auch bei Gouda, so hast du das ja so, ne? Und das hat ja irgendwie auch eine Süße. Aber Zimt ist ja eigentlich gar nicht süß, sondern du isst Sachen mit Zimt, die dann süß sind ja
exakt,
eigentlich.
Exakt, ganz genau.
Ne? Also Zimt, Milch, Reis, Eierkuchen.
Gehört in die Süßfamilie.
Zimtzucker.
Ganz
ne?
Genau, ja.
Und ich weiß aber auch, ich kenne Leute, die machen Zimt in Chili con Carne rein. Nicht viel, also ganz bisschen ja, so, ne?
Ganz bisschen zum Beispiel auch ein ganz kleines bisschen Zimt an Hackfleisch.
Das und dann macht hast so viel besser,
das
ja.
Das ist so krass.
Einfach nur, um diesen ätherischen
ganz genau.
Moment, diesen Spice-Moment von dem Zimt da rauszuholen, ne?
Vieles wird vielleicht auch einfach ein Mysterium bleiben.
Das ist auch okay.
Und das ist ja auch das Schöne daran. Also wir wollen ja hier auch nicht die Welt erklären, sondern wir wollen nur ein bisschen von der Welt für uns haben, teilhaben.
Ganz
daran,
genau.
Ne?
Und es soll eigentlich auch tatsächlich anregen, auszuprobieren und zu checken, was geht. Aber wir machen jetzt tatsächlich mit demselben Whisky noch eine Geschichte.
Ah.
Weil wir waren jetzt bei den roten getrockneten Früchten ursprünglich, ne?
Ja.
Also wir waren bei Pflaume eingekocht, wir waren bei der getrockneten Feige. Dann sind wir jetzt zur Haselnuss oder zur Mandel oder zum
Marzipan
gekommen. Und jetzt gehen wir noch in die exotische Richtung und schauen mal, ob es funktioniert. Und zwar, nehmt jetzt bitte eine Joghurette.
Liebend gern.
Und ich weiß, ja, auch das ist jetzt für die Super-Schoko-Liebhaber total verwerflich. Aber es geht nicht um die Joghurette, sondern es geht tatsächlich um den Effekt. Obwohl ich einfach zugeben muss, ich mag Joghurette halt.
Ah, ich erinnere
auch
mich
gerne.
Mit Marzipan, mit Petersilie.
Mit Petersilie, aber bitte nur mit glatter. Die krause Petersilie funktioniert nicht.
Ich habe irgendjemand auch mal gesagt, Köche, die krause Petersilie verwenden, die haben die Kontrolle über Leben verloren.
Die kannst du nur frittieren, aber ansonsten kannst du mit der nicht arbeiten. Die ist zu bitter. Die ist einfach, keine Ahnung, die funktioniert nicht gut.
Ja, ich nehme die maximal für
die ist schon ein bisschen zusammengefallen.
Im Suppengrill.
Es tut mir leid.
Hier, Olli, für dich.
Ich nehme so einen Strunk, dankeschön. Guck mal, dass ich hier den Dill rausarbeite. Nicht, dass ich hier noch
ja, genau, der Dill sollte nicht mehr mit Teil der Party sein.
Schüttel hier mal so ein bisschen das aus. Genau,
ja,
okay.
Also ihr nehmt jetzt bitte noch mal kurz einen Schluck, weil jetzt hat man vielleicht doch noch ein bisschen was von dem Käse übrig.
Oh ja.
Damit der Gaumen wieder weiß, um was es geht. Und dann beißt ihr einfach von der Joghurette ab und packt gut was von der Petersilie mit dazu. Ihr werdet feststellen, auch Joghurette und Petersilie, auch wenn man sich überwinden muss, das funktioniert eigentlich ganz gut. Gar nicht so schlimm, wie man denkt. Du verziehst ein bisschen das Gesicht.
Hab noch gar nicht.
Und?
Das ist sehr gut.
Das ist nicht übel, oder?
Da möchte ich noch mehr Petersilie.
Das ist gut.
Also es ist jedenfalls nicht eklig. Also man weiß jetzt nicht, ob man in Zukunft jetzt immer Joghurette so essen würde. Da hatten wir jetzt ein paar andere Kombis, wo man sagt...
Es gibt so eine Herbheit dazu, ne? Mhm.
Ich finde, das macht es spannender. Also es ist nicht mehr dieses Zuckersüße.
Tschüss, genau. Das unterstützt sich also auch total. Mhm.
Genau, aber wenn ihr jetzt noch ein bisschen was im Mund habt, dann nehmt mal gleich bitte einen Schluck von dem Hazelburn.
Jetzt so gesagt, die Erdbeere wird stärker durch die Petersilie. In dem, die Erdbeere? Beim Kauen auf der Joghurette.
Ah, okay. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Effekt funktioniert. Muss auch schon nehmen. So ein bisschen geht jetzt los. Einen Moment. So, jetzt sollte... Ich gebe euch die Farbe vor. Weil die meisten haben das nicht sofort am Gaumen, aber ich sage euch die Farbe gelb.
Ich bin bei Erdbeer so ein bisschen noch.
Achtet mal auf das Mundgefühl, weil das Mundgefühl passt ziemlich zu der Frucht auch. Wenn ich Banane sage, kommt er auf Banane?
Ich bin aber auch kein Bananenfan. Nee, es ist auch. Also ich weiß, dass du auf so ein bisschen pelzig, glaube ich.
Also wenn wolltest. Du jetzt Banane sagst, komme ich auch auf Banane. Mhm. Also ich kann mich dahin denken.
Ich kann mich dahin denken. Habe ich das jetzt suggeriert oder?
Ja. Hast also, wenn du jetzt sagst Banane und ich höre mich rein,
dann spricht die Banane zu dir.
Dann habe ich jetzt erstmal so vom Mundgefühl so ein eher
so was pelzig,
ja, so eine
trockenes.
Genau.
Das Typische, unreife, was man hat.
Nicht ganz, also nicht total reife Banane, sondern eher. Und ich kann auch einen Hauch davon erahnen, aber ich war vorher auf dem Erdbeerfilm. Ja? Von daher komme ich da jetzt gerade nicht so ganz
hin. Erdbeerfilm oder Erdbeerfeld?
Also Film.
Ja,
also für mich hat sich jetzt eigentlich sozusagen dieses Joghurettenaroma, was so ein bisschen drunter lag, das hat von unten so, der Whisky hat das so rausgespült irgendwie und hat das noch mit nach oben getragen. Also so eine leichte Rotfruchtigkeit mit Süße und so ist damit gekommen. Was ich vorher an dem Hazelburn nicht so hatte, so stark.
Mhm. Aber Banane, aber ich bin auch allergisch gegen, also ich mag Bananen sehr, aber alles, was nach Banane schmeckt und keine Banane ist, funktioniert bei mir gar nicht. Eine Gelee-Banane kann ich gar nicht. Bananenmilch geht gar nicht.
Wer isst denn gern Gelee-Bananen?
Keine Ahnung.
Da musst du 80 plus sein oder so, dass du dich über eine Gelee-Banane freust.
Keine Ahnung. Es gibt so ganz viele Sachen,
die... Also für dich muss es aber dann auch die Form und die Konsistenz einer Banane haben.
Es muss eine Banane sein.
Das ist lustig. Also warte mal, was gibt's denn noch? Was ist mit Bananeneis?
Nein.
Geht auch nicht.
Nein.
Schnitzel in der Bananenform.
Also ich kann dir auch erzählen, woher das kommt.
Okay.
Das ist eigentlich ganz einfach, das ist in Ester. Und zwar, wenn Sauerteigbrot schimmelt.
Ja.
Und
entstehen Bananenester?
Ja.
Echt?
Ja. Und als junger Tim habe ich gerne mal meine Brotdose in meinem Ranzen vergessen.
Nein.
Was meine
und dann dachtest du hast ein frisches Brot dabei.
Nein.
Öffnest die Dose und auf einmal kommt dir dieser Geruch entgegen. Freitag quasi vergessen, das Brot zu essen, übers Wochenende in der Brotdose gelassen, Montag wieder mit in die Schule genommen. Brotdose aufgemacht, reingerochen, riecht, der ganze Ranzen hat nach Banane gerochen, obwohl da keine Banane drin war. Und das ist tatsächlich ganz normales Mischbrot, was übers Wochenende im Ranzen liegt. Und das war relativ unangenehm.
Tim, ja, das kann ich willkommen in meinem Leben.
Ja, ich wollte gerade sagen, jeder, der Kinder hat, kennt.
Freitag, morgens, mache ich sozusagen die Brote, die dann quasi Sonntagabend irgendwie dann doch nochmal irgendwie in die Küche gepackt werden. So, Papa kann sich ja drum kümmern. Und wenn ich dann montags morgens die Brotbüchsen dann irgendwie denke, ach, die muss man eben schnell abspülen, weil die sind ja offensichtlich nicht, sondern dicht da drin, das lebt fast und springt einem fast entgegen, was da drin ist. Das ist natürlich Montag früh um, keine Ahnung, 6:30 Uhr oder so, natürlich ein Traum.
Oder nach den Ferien. Also ich sage, das sind die langen Ferien.
Nee, das machen wir, also da achte ich drauf. Dass, und zu den Ferien, normalerweise wasche ich...
der gesamte Schulranzen diese, desinfiziert.
Die, nee, ja, das nicht, aber diese Brotbüchsen, die werden bei uns eigentlich immer per Hand abgewaschen. Mhm, aber, da, weil die, wenn du die immer in die Spülmaschine packst, halten die nachher nicht mehr dicht. Und ja, dann diese Gummis und so. Aber zu den Ferien kommen die immer am Anfang der Ferien in die Spülmaschine. Einmal so... Powerwash 60 Grad oder 70 Grad oder was.
Einmal
abkochen, weil dann stehen die auch Minimum 2 Wochen oder sowas irgendwie im Schrank. Ne?
Naja, damit alle Bananen weg sind.
Da wird alles Bananige weggekocht.
Das ist, wie gesagt, ich mag Bananen sehr.
Also, ich werde ab jetzt immer an dich denken,
wenn's Bananen
an deine
sind.
Geschichte.
Ja. Aber alles, was keine Banane ist
und
nach Banane riecht oder schmeckt, Vorsicht. Könnten
wunderbar.
Bananen-Ester sein. Ja, wie bei Hemden oder so, da gibt es ja diesen Rum-Hemden. Und die haben ja auch oft diese Bananen.
Ja, ganz
oder
genau.
Worthy Park hat ja auch Banane ganz viel. Muss man vorsichtig sein. Das geht gerade so. Immer ein bisschen schwierig. Aber ich hatte jetzt tatsächlich, hat bei mir gerade nicht funktioniert, leider.
Aber das
ich bin
ja
auch fast ein bisschen froh.
Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt nicht so enttäuscht. Nein, aber genau das ist ja auch das Thema. Weißt du, über Geschmack kannst du ja nicht streiten. Was soll ich dir vorschreiben, was du zu schmecken hast? Das kann keiner vorschreiben. Das, deswegen mit den Tasting Notes, das ist ja auch immer ein Anhaltspunkt. Aber wenn da Kirsche drinsteht und ich schmecke halt partout keine Kirsche, dann stimmen, also dann haben beide recht.
Genau. Es gibt Personen, da weiß man, dass die einen ähnlichen Geschmack haben, weil vielleicht gleiche Sachen probiert, ähnliche Erfahrungen gesammelt, wo man einschätzen kann, okay, die Notes, kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch das, was mit meinen Notes oft übereinstimmt. Und dann kann ich einfach die Notes sehen und dann kann ich eine Meinung quasi davon ableiten.
Ja.
Und dann gibt es Tasting Notes, wo ich sage, hatten wir 2 unterschiedliche Getränke im Glas und das ist aber auch okay. Und das mache ich auch bei Tastings. Die Leute erwarten ja immer, dass sie dann so super Beschreibungen irgendwie vielleicht auch mal vorlegen sollen oder man das mit ihnen macht. Und dann sage ich immer, es gibt nichts Richtiges und es gibt nichts Falsches. Denn nur ihr könnt das schmecken, was ihr schmeckt, weil nur ihr die Erfahrung habt. Ja. Und das ist ja auch wirklich das. Ja, es ist höchst subjektiv. Ja. Geht ja nicht anders.
Und nicht nur
es
das.
Es gibt so ein paar Anhaltspunkte natürlich, aber die sind sehr grob, die objektiv sind.
Und selbst wenn du als Kind auf Karls Erdbeerhof geschleppt wurdest, immer jeden Sommer mehrfach.
Die gibt es im Süden leider
nicht. Aber ich bin total neidisch. Gibt es hier auch, ne? Und also das machen jetzt gerade Eltern mit ihren Kindern. Wir haben es mit unseren nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es die da schon gab oder nicht, keine Ahnung.
Also ich war letztens erst.
So, pass auf. Und die Kinder, die durch das Ding durchgehen mussten, die kennen dann nachher die verschiedenen Reifegrade von superreif bis halbreif bis noch grün, gelb, weiß, keine Ahnung, was weiß ich. Ne, die werden das alles wissen, wie das schmeckt und wie das Erlebnis ist, das zu essen. Und haben dann quasi das Spektrum. Ich habe früher als Kind Au-pair-Mädchen gehabt. Wir waren oft in Schweden, dann später auch die besuchen. Ich weiß, wie schwedische Wilderdbeeren schmecken, die hinterm Haus im Wald wachsen. Heidelbeeren und sowas. Ne? Also da gab es aber ganz oft Erdbeeren. Da bist du wirklich, wurdest du vormittags von der Mutter unseres Au-pair-Mädchens, wurdest du in den Wald geschickt mit so einer Schüssel. Hier, gehen wir Erdbeeren holen, wir wollen für Nachspeise, fürs Mittagessen haben. Da hast du dann so eine halbe... Also relativ viel gesammelt einfach nur, weil das da überall wuchs. So, ne? Und diese ganz, ganz kleinen, ne? wie kleiner als Trauben. Ne? Also, die schmecken ganz anders. Und deswegen, glaube ich, ist das so, je nachdem, wo man steht und wo man isst, das hatten wir ja vorhin auch schon mal, hast du halt ein anderes Erlebnis. Und wenn jemand sagt Erdbeeren, hat der Karls Erdbeerhofjunge ein sehr breites Spektrum, aber halt von so einer, sag ich jetzt mal, deutschen Zuchterbeere, aber von weiß bis knallrot fast verfault, weiß der alles?
Ja, genau. Ne,
über die Jahre oder über die Saison.
Und du
die hockst Saison.
In Schweden bei in deinem Erdbeer.
Und ich denke dann, okay, ich kaufe jetzt Erdbeeren im Lidl und oder in irgendeinem anderen Supermarkt, ne? Und ich habe halt noch meine Kindheitserinnerungen und habe da irgendwie andere Sachen, ne? Aber ich war nie auf dem Karls-Erdbeerhof. Ich kenne diese Bandbreite da gar nicht, ne? Von daher. Und deswegen, wenn ich von Erdbeere rede, muss das gar nicht heißen, dass es deine Erdbeere ist oder Tims Erdbeere, sondern wir haben halt alle eine eigene Erdbeere im Herzen.
Mhm. Oh Gott, das ist ein schöner Spruch. Das kann man sich aufs T-Shirt packen. Wir haben alle eine eigene Erdbeere im Herzen.
Und dann muss man aber eine Erdbeere als Herz drucken.
Ja, natürlich.
Und dann Dram Good Logo drunter. Ja.
Können wir das machen? Toll. Können wir das machen?
Wir haben
das
heute
wenn wir es nicht vergessen,
viele Geschäftsideen schon den ganzen Abend, also muss ich sagen.
Ja, das ist mal ein sehr, sehr kreativer Think Tank heute hier.
Ja. Seht ihr, dazu ist Food Pairing halt auch wieder gut.
Ja,
das stimmt. Es ist interaktiv und sehr beflügelt. Und
das wollte ich gerade sagen, das kann man ja theoretisch sogar als Teambildungsmaßnahme anbieten, wenn Leute irgendwie festhängen und über diese Kreativität und selbst erschaffene Grenzen zu durchbrechen mit okay, jetzt probiere ich halt mal Käse mit Zimt. Auch solche Grenzen zu durchbrechen, würde ich, an deiner Stelle sofort machen.
Das mache ich ja unter anderem auch. Also, dass ich halt quasi in der Industrie, die mit dem Genussthema an sich nichts zu tun haben, als Abendveranstaltung, wenn die Leute tagsüber halt gearbeitet haben, also was weiß ich, an Tagungen oder sonst was, zum Runterkommen, aber dann halt mit Bezug trotz allem zum Thema, weil du kannst halt eben gerade bei so Tastings genau solche Themen reinnehmen, dass du sagst, so spring mal über deinen Schatten oder spreng die Grenzen oder...
Ja. Wie viele Tastings machst du im Jahr?
Oh Gott. Also ich habe gezählt, letztes Jahr waren es, glaube ich, an die 3000 Menschen, die in den Tastings waren, meine ich. Mhm. Die Anzahl der Tastings könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, aber viele.
Wie viele Tage bist du unterwegs?
Sehr viele, frag meine Kinder, aber die sind ehrlich gesagt ganz froh drum. Nein.
Das Schöne ist, Kinder entwickeln ja Eigenständigkeit.
Total, Moment, also die sind super selbstständig, genau, ganz genau. Ja. Also ich bin total stolz auf sie, die schmeißen halt den Haushalt komplett. Aber die sind auch keine Kids mehr, sondern die Zwillinge sind jetzt gerade 17 geworden, der Große ist 18, also von dem her. Die sind in einem Alter, wo sie wirklich ganz froh sind, wenn die Mama auch mal ihr eigenes Ding macht und
Party.
Hält sich noch in Grenzen, aber schon auch. Denkst du? Ja, genau.
Wer weiß, was da jetzt gerade los ist.
Ja, genau. Nein, aber also, ja.
Schön.
Ich bin viel unterwegs und vor allem in der zweiten Jahreshälfte sehr, sehr viel. Weil da halt auch die Hochzeit ist für gerade die Braunspirituosen. Und genau.
Das habe ich lange nicht mehr gehört, braune Spirituose oder einfach nur braunen. Früher war das immer, holst du mal einen braun, können wir trinken, einen braun.
Echt, ich hätte da jetzt einen Kaffee geholt.
Nee, bei uns war der braune immer Wildner Goldkrone.
Ach was.
Ja.
Okay.
Ganz schlimm.
Maria Kron bei mir.
Ähnlich.
Seht ihr, und diese Zeiten habe ich alle umgangen.
Sehr gut. Alles richtig gemacht eigentlich, ja. Im richtigen Moment eingesetzt.
Ja, genau.
Ja, wer kann schon von sich sagen, dass so der erste Alkohol Champagner war?
Also du hast das ganz am Anfang sehr gut zusammengefasst, ne? Also fragwürdige Spirituosen mit fragwürdiger Wirkung. Mhm. Ne? So. Aber ich stand auch an der anderen Seite des Tresens, also nicht da, wo du standst, sondern auf der anderen Seite.
Okay.
Und ich fand sowohl die fragwürdigen Dinge ganz gut, als auch die Wirkung. Von daher war ich eher wie deine Schwester. Ne? So. Aber wie gesagt, du hast es alles richtig gemacht und mit Champagner in die Welt zu starten, ist ja auch was... was Wunderbares. Ich bin, würde ich mal sagen, viel, viel später als du zum Champagner gekommen. Mhm. Nämlich einfach dann über die dieses Weggehen von diesem Jugendsuft-Ding hin zu eben mehr Genuss, mehr sich mit Sachen zu beschäftigen und sowas. Ne? Und, dann, und also ich find Champagner auch ein wunderbares zwei Jahren im Sommer, wo wir auch in der Champagne zwei Tage waren und ja, das macht dann halt Spaß, ne? Und so eine Flasche kalt im Kühlschrank ist immer kein Fehler, ne? Die gibt immer Tage, da sagt man, Schatz, heute ist Champagner, ne? Und was ist denn, ist irgendwas? Nee, aber heute ist Champagner da oder Weihnachten oder so, ne? So Feierlichkeit, wenn ein schöner Besuch kommt, dann machst du eine Flasche Shampoos auf und so.
Ja.
Das ist dann immer schön so zum.
Also das habe ich damals
da habe ich übrigens gelernt, von den Franzosen gelernt.
Ganz
auch,
genau.
Dass man nachmittags Aperitif, da muss ein Cremant oder ein Champagner aufgemacht werden.
Irgendwas Prickelndes.
Ne? Es gehört irgendwie dazu.
Ist gut für den Kreislauf.
Ein bisschen was zum Essen dazu und so. Ja, das hat übrigens meine Oma
gesagt. Das ist animierend, sagt mir auch.
Das ist wirklich so.
Es hat tatsächlich meine Oma, keine Champagnertrinkerin, sondern die hat immer so Picolöchen gehabt. Irgendein Sekt, keine Ahnung. Aber ich weiß das noch als Kind. Meine Oma hat immer ein halbes Picolöchen jeden Tag getrunken mit so Schraubverschluss. Und die hat immer gesagt, ist gut für den Kreislauf. Und dann hat die immer wirklich so ein Gläschen, so jeden Tag, ne?
Ja.
Hat so ein Picolöchen zwei Tage gehalten und die hat immer so ein Sechserkarton Picolöchen im Kühlschrank stehen.
Sixpack.
Genau, ein Sixpack. Ist gut, ist für einen Kreislauf. Finde ich mal lustig. Am Bettchenkloster Frau Melissengeist auch nochmal 2 Löffel zum Einschlafen.
Das
ne?
war auch so eine Zeit lang.
80% hat das Zeug, glaube ich, ne? Mit 2 so Esslöffel davon, dann kannst du auch gut schlafen.
Ich dachte, das ist nur für die äußere Anwendung.
Nein, das kannst du auch, das geht auch für innere.
Nee, das kannst du auch, aber löffelweise.
Ältere Damen löffeln das abends zum Einschlafen.
Ja, kein Wunder.
Hat 80%, viele Kräuter drin, ist wie ein sehr intensiver Kräuterschnaps. Oder Kräutergeist.
Ich dachte, das nur zum Einreiben von irgendwelchen.
Für die Muskeln.
Ja, weißt Muskeln du, für den Ischias und so geht das auch alles, ne? Aber, die.
Aber so alt sind wir ja noch nicht.
So alt sind wir noch nicht.
Ich würde gerade sagen, schön, dass wir uns jetzt gerade bei Dram Good, dem Whisky-Podcast über Klosterfrau Melissengeist und seine Wirkung.
Wir haben,
Kinder. Was ihr für Themen
Wir haben doch aber alle schon mal irgendwie oder haben oder hatten mal. Ältere Menschen im näheren familiären Zusammenhang.
Ich schweif ja nicht ab.
Die halt genau. Nee, ich hab
wirf den Anker.
Ich habe noch nie Klosterfrau Melissengeist vom Löffel probiert.
Ich schon.
Ich habe mir Klosterfrau Melissengeist auf einen Tipp in der Corona-Zeit geholt, wo es kein Desinfektionsmittel
gab. Das habe ich auch gemacht.
Und hast du die Hände desinfiziert damit?
Genau.
Das riecht richtig gut. Das riecht richtig gut.
Du riechst ein bisschen wie eine ältere Dame.
So 4711, so ein bisschen.
Nee, aber da ist ja auch so Kardamom und so, da sind so ganz viele Sachen drin, ne? Und der hatte, pass auf, es gab nirgendwo hochprozentigen Alkohol, um sich zu desinfizieren. Und dann haben wir einen Tipp bekommen, nämlich vom Jörg Meyer. Aus Hamburg, der Le Lion, genau. Mhm. Und der hat so ein Video gebracht, irgendwie von wegen, ja, hier überall sind Desinfektionsmittel aus. Geht doch einfach in die Apotheke, Klosser vom Melissengeist. Hat 80%, reibt mir schön die Händchen ein, alles gut. Ihr könnt wieder Hände schütteln.
Und
ne,
riecht
so.
Auch noch lecker.
Und ihr riecht noch gut und so, ne, irgendwie so. Das war so ein Short, ne? So ein YouTube-Short. Und ich dachte, boah, ne, und bin in die Apotheke und es gab's da. Mhm. Ist natürlich auch jetzt nicht so billig wie ein Desinfektionsmittel, ne, was man halt
immer. Ja, man hat auch nicht so viel Alkohol, wie es bräuchte, um die Bakterien
80%
lahmzulegen. Da brauchst du aber 85 oder 90 oder so.
Nee, 80 ist gut.
Ja?
Ja, 80 reicht. Okay. Auf jeden Fall, es roch auch gut und ich habe tatsächlich bei uns im Hausflur so eine sagen wir jetzt mal, Schublade von mir, wo so Zeug drin ist von mir. Mhm. Und da ist immer noch dieses Fläschchen, noch mittlerweile halb leer, aber ich brauche es ja jetzt nicht mehr, aber es liegt da halt immer noch.
Da weiß ich ja, was ich dir zum Geburtstag schenken kann.
Für Desinfection ist es immer noch da. Und okay. Ja, das wird ja nicht schlecht.
Ja, das stimmt.
Und da hat man aber so ein bisschen gerochen, aber es war schön. Ich kriege die Kurve und zwar okay. Zu der Zeit, wo es ganz schwer war, an Desinfektionsmittel ranzukommen, gab es ja auch Whisky-Distillerien, die sozusagen ja, genau den Output dahingeschoben haben. Und ich behaupte heute ganz felsenfest, dass im Lidl das Handdesinfektionsmittel, was man da bekommen hat, dass das Loch Lomond war. Das roch nämlich scheußlich.
Boah, ist das gemein.
Ich habe das bei mir, ich war beim ersten Mal im Lidl, da so Loch Lomond.
Sebastian, wenn du das hörst.
Der liebe Sebastian.
Genau. Sebastian, ich mag dich total gerne und auch deine
Whiskys.
Wirklich
gerne. Und Lomond kann man wirklich.
Ich mag ihn ja auch. Er hat mich ja auch überzeugt. Zu der Zeit war das tatsächlich aber doch so, da habe ich immer gesagt, so, das ist flüssige Körperverletzung.
Das ist gemein.
Deswegen habe ich auch immer in seine Richtung so gepiekt, so ein bisschen, wenn ich den irgendwo gesehen habe. Aber ja, irgendwo kam es her. Es waren wahrscheinlich keine.
Gürwin.
Es war irgendeine Grain Distillerie, ne? Ja. Klar, es war ja kein Single Malt, aber das war immer ganz lustig, da auf Loch Lomond rumzukloppen zu der Zeit.
Gemein.
Ja, die ja aber auch Peated Whisky haben mittlerweile.
So wie Buchladdich auch.
Wie zum Beispiel Buchladdich.
Genau, das ist eigentlich jetzt eine super Brücke gewesen, würde ich jetzt mal sagen, zu unserem nächsten Whisky.
Wir sind ein bisschen ins Schwitzen gekommen.
Ja, genau, also das war jetzt aber ohne Luft zu holen.
Das war auf jeden Fall sehr, sehr übers Eck gesprungen.
Mit Verlaub, eine der schönsten Whiskyflaschen im Whisky-Business.
Die ist toll, ja.
Also
über was für eine Flasche redest du denn gerade?
Hier steht eine dunkelgrüne Apothekerflasche vor mir mit einem dunkelgrauen und gelb-weiß beschrifteten Label. Port Charlotte 10.
Von dem ja einige behaupten, diese Flasche würde sie an eine Ölkanne aus einer Autowerkstatt erinnern.
Okay.
Das sagen ganz viele. Mhm. Und es sagen auch einige, das wäre so ein Rocker-Whisky, weil der halt eben so dieses Automäßige hat. Ne? Okay. Als würdest du halt irgendwie, das könnte in der Werkstatt stehen, zwischen den ganzen anderen Dingen, die in der Werkstatt stehen. So, und es würde nicht auffallen. Dankeschön. Zwischen Lacken und Ölen. Könntest du das Ding einfach so hinpacken und der würde nicht auffallen. Wenn du einen riechst, würdest du wahrscheinlich auch denken. Ist irgendwie,
fällt auch nicht auf.
Fällt auch nicht auf, warte. Ich muss doch erst.
Ich habe ordentliche Drams eingeschenkt.
Die werden wir jetzt aber auch brauchen.
Genau, und das dachte ich mir, weil hier liegen noch viele Sachen rum.
Ja.
Und aber gleichzeitig, wie gesagt, Port Charlotte finde ich Bombe. Der Zehner geht so gut klar. Und auch die ganzen, also ich muss da wirklich sagen, ich bevorzuge ja den Isla Barley fast noch vor dem Zehner. Ich finde den extrem spannend. Ich habe da mal in einem Blind Tasting den Isla Barley für den Zehner gehalten und den Zehner für den Isla Barley aufgrund des Aromenprofils. Weil mir der Isla Barley teilweise wirklich komplexer vorkommt. Und bin Fan.
Ja, Port Charlotte hat schon Whisky. Einfach.
Und ich habe gerade eine Flasche auf. Steht nur drauf, Distilled at Buchladi. Das ist ein Single Cask. Damals ein Weinhändler gekauft. Und ich weiß nicht, ob es Port Charlotte ist oder dieser, was ist die andere?
Doch, Indal.
Rins. Zwischen Bruchladi normal und Port Charlotte liegt, glaube ich, Indal. Rins. Loch Indal liegt zwischen Port Charlotte und Octomore.
Okay.
Das muss man, die hatten anfangs ja 5 Abstufungen. Lady, Rins, Port Charlotte, dann Loch Indal und dann Octomore. Und haben das ja dann eingestampft. Aber die sind, eigentlich sollten sie alle machen, weil die sind alle geil.
Du meinst, aus dieser Zeit ist das noch was?
Das hier?
Nee, da, nee,
den ich habe, ja, irgendwo, ja. Ja, das ist auf jeden Fall 2001er cool. Vintage. Ist schon ein bisschen.
Also ganz von den Anfängen, ja.
Oh, darf ich mich mal outen?
Oute dich.
Ich behaupte, das ist mein erster Port Charlotte 10.
Echt jetzt?
Ich habe schon unabhängig abgefüllt, Port Charlotte, Sonderabfüllung, SC, Pack.
Alle
Kürze. Ich glaube, den 10 habe ich noch nie probiert.
Siehst du, ich habe so gerne die Standards und der 10er ist ja wirklich, glaube ich, der Standard von Port Charlotte. Ich habe so gerne Standards mit in den Tastings drin, weil genau das ist der Fall bei ganz, ganz vielen Leuten, dass die sich tummeln in diesen Spezialitäten. Aber quasi den Anfang, wo quasi die Basis ist für all das, gar nicht mehr, entweder überhaupt nicht auf dem Schirm haben oder gesagt haben, da fange ich gar nicht an, ich fange gleich eine Stufe drüber an. Und komplett übersehen, dass die Basis teilweise richtig großartig sein kann.
Und das ist, die Basis ist ja das Aushängeschild. Muss eben, es ja sein.
Muss es ja
das
sein.
Das ist bei Whisky so, da muss der Port Charlotte 10 so gut sein, dass der Leute anfixt. Das ist bei Wein so.
Damit
da,
du halt mehr
da muss der Liter Riesling so gut Pack sein, dass die Leute dann auch die großen Gewächse kaufen und so weiter.
Ja.
Das ist ja tatsächlich so. Ne?
Ja, beim Liter Riesling weiß ich jetzt nicht, aber ja. So bei der ersten.
Aber nimm die klassische, ja. Weißt du, die Basis-Cuvée beim Champagner ist ja auch so, weißt du, der Non-Vintage klassisch.
Ja.
Wenn der nicht gut ist, dann brauchst du keine Vintages oder sonstige Prestige-Cuvées kaufen, sondern der muss passen.
Der Litter-Riesling ist ja eher für die torkelnden Fahrradfahrer, die da irgendwie in Schlangenlinien immer von einem Weingut zum anderen fahren. Ne? Aber alles gut. Nein. Ich finde den absolut fantastisch von der Nase her. Der hat eine. Ich habe jetzt gedacht, der wäre irgendwie wilder, aber ich finde, der kommt jetzt richtig harmonisch auch hier daher. Ja, vielleicht liegt das an diesem harmonischen Abend. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so ein bisschen
das liegt
eingeölt bin, hier so ein bisschen eingebacken bin. Aber und
wahrscheinlich, weil du die Leberwurst in der Nase hast. Das macht bei dir schon die flauschige Kugel.
Das ist die Vorfreude. Ja, genau. Das ist die Vorfreude.
Nee, aber der ist halt wirklich fast schon, ich meine, der hat 40 ppm. Echt eine flauschige Kugel in der Nase. Also man würde jetzt, da steht ja heavily peated drauf, könnte auch Heavenly Peated schreiben. Nein, aber der ist jetzt, finde ich, nicht so krass in der Nase, dass du sagst, der wäre jetzt fürchterlich rauchig, dass jemand, der
nein.
empfindlich ist, da sagt, oh, nee, für Teufel kann ich gar nicht. Finde ich überhaupt nicht. Der ist so fast schon zurückhaltend.
Aber du hast trotzdem. Auch die Zitrone kommt hier durch.
Genau, und das ist eben, also für mich ist das wirklich ein DNA-Thema von der Brennerei. Das muss aus den Brennblasen auch kommen.
Wobei ich finde, beim Port Charlotte 10er kommt für mich die Zitrone schon mehr durch beim ersten Riechen als beim ersten Riechen von dem 8er. Ja.
Habt ihr auch diese ganz leichte Kokosgeschichte?
Muss ich langsam atmen.
Wenn du das jetzt so sagst, ja. Nee, ja.
Warte
also,
mal.
Ich diese Würzigkeit mit dem Rauch, das könnte auch der Geruch in so eine getrocknete Kokosnuss.
Also ich bin jetzt am Nachdenken. Wir haben jetzt Kokos noch zwei Pairings, aber ich glaube, wir werden drei machen müssen.
Wir haben übrigens nur zwei Pairings, aber wir werden drei machen müssen.
Life is a bitch.
Genau. Das klingt ganz gruselig. Ich erzähle euch jetzt einmal die Geschichte von der Leberwurst.
Ich stelle mir gerade vor, wie du dich bei den Kindern früher aufs Bett gesetzt hast. So, Kinder,
jetzt erzähle ich euch die Geschichte von der Leberwurst. Also, ein befreundeter Metzger, ja? Mhm. Der unter anderem auch der fränkische Bratwurstkönig mal war oder, glaube ich, schon mehrfach prämiert wurde. Den Titel gibt es und das ist wirklich ein sehr ehrwürdiger Titel. Weil die Bratwurst in Franken ist, das ist kein Scherz.
Und Franken ist groß, das da gibt es viele Metzger. Bestimmt.
Genau, also echt kein Scherz. Ernste Angelegenheit. Also jedenfalls, Jens, ja, der Metzger macht jedes Jahr in seinem kleinen Dorf, ich hab, also gefühlt sind das, keine Ahnung, 300 Einwohner. Mhm. Und die Metzgerei ist im Zentrum und dann macht er die komplette Straße dicht. Das ist quasi das ganze Dorf. Und dann wird gefeiert auf der Straße. Das nennt sich dann Meat Night, also wie Fleischnacht.
Ah. Mhm.
Oder Nacht, wo man sich halt trifft. Und dann gibt es da, der lädt dann Jungköche ein, irgendwelche Nachwuchsleute, irgendwelche Sterne. Menschen kommen tatsächlich mittlerweile zu ihm.
Cool.
Aber halt so Hard Rock oder Heavy Metal Köche. Also nicht die ganz feinen, sondern eher die ein bisschen wilder unterwegs sind. Und die machen dann ganz viele Kochstationen und die Leute, die da hinkommen, die kaufen sich eben ein Ticket. Und dann hast du All You Can Eat, ganzen Abend. Und da habe ich mich hingestellt mit einem Fass und hatte unter anderem eben auch den Port Charlotte mit dabei. Und wenn du dann ganz alleine da stehst und halt Whisky ausschenkst und den Leuten so ein bisschen was erzählst und die alle mit ihren Futtertellern an dir vorbeilaufen und du kommst nicht weg, weil du ganz alleine da bist und jeder will natürlich einen Whisky probieren, irgendwann gehst du auch am Krückstock, weil du hast so Hunger und du kommst nicht ans Essen ran. Und du siehst es überall und dann ist mein Wasser auch noch ausgegangen und dann war es kalt, es hat geregnet. Und dann habe ich den Port Charlotte im Glas gehabt, weil irgendwie so ein bisschen Flüssigkeit brauchst du ja. Und dann hat Jens mich gesehen und ich habe ihm einfach nur so ein bisschen angedeutet, ich hätte ein bisschen Hunger, also nur irgendwas Kleines. Und dann ist er quasi schnell mal kurz in die Auslage gegangen, also quasi in seinen Metzgerladen und hat mir ein Leberwurstbrot geschmiert. Hat mir das gebracht und ich hatte eben nichts anderes zu trinken als meinen Port Charlotte 10. Und esse dieses Leberwurstbrot. Es war sowieso Himmel auf Erden, weil ich wirklich hungrig war. Mhm. Dann ist sowas Deftiges bei dem Wetter perfekt gewesen. Aber, und jetzt kommt eben genau diese Kombination, dieser Schluck Port Charlotte zu diesem Leberwurstbrot, war wirklich dieses, als würden die Engelchen Halleluja singen. Also es war wirklich so ein Moment, ich werde das mein Leben nicht vergessen. Das war, und ich muss so ein blödes Grinsen im Gesicht gehabt haben, weil die Leute um mich rum gefragt haben, was ist mit Ihnen los? Und ich so, halten Sie diesen Mann da hinten fest, der muss ein paar Leberwurstbrote schmieren, weil das müssen Sie auch probiert haben. Ja, und dann hatten wir eine Riesentraube an Menschen, die Leberwurstbrote mit Port Charlotte hatten. Und alle sich einig waren, dass es großartig ist. Und deswegen, seitdem ist es eine feste Einheit und eine Art Signature in
quasi
meinem Food Pairing.
Tätowiert bei dir.
Ganz genau. Oh, das wäre ja cool, man, so eine Leberwurst auf den Ohren. Schulter zu tätowieren. Nein, also wir trinken jetzt erstmal hier den Port Charlotte pur.
Wie gesagt, frisch. Ganz spannend. Also maritim, leichter Rauch, schöne Zitrusnoten. Also in der Nase echt fantastisch. Mm. Und gar nicht so
überfordernd. Du hast halt nicht einmal dieses Speckige, sondern es ist wirklich einfach nur Lagerfeuer. Mhm. Nicht dieses Medizinische, was jetzt zum Beispiel Lafroig hat, der hat ja wirklich was sehr, du hast ja geteerte Straße. Ich bin heute einmal im Stau gestanden, wo die Straße geteert wurde. Kannst du dich ärgern oder du machst das Fenster runter, tiefer Atemzug brauchst du für deine Schubladen fürs nächste Tasting, wenn du einen Lafroig dabei hast, zum Beispiel.
Ich finde diese Rauchgeschmäcker, die gehen manchmal so ein bisschen ineinander über. Und je nach Tagesform habe ich mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger von irgendwas. Also dieses nur, das ist jetzt das angebrannte Hesspflaster und der andere ist das Lagerfeuer. Das habe ich ganz selten, dass ich das so eindeutig habe. Sondern ich habe oft so auch von dem anderen ein bisschen was. Und ich finde schon, dass der auch so eine ganz leichte medizinische Komponente, aber wirklich nur so ein Hauch.
Aber das ist vielleicht die aber Kühle, die auch jetzt quasi auch, genau, so ein Teil der DNA.
Das Ätherische, das hochkommt.
Ganz,
ne?
Genau,
das
was Ätherisches, so, ja. Ne? Aber du hast nicht so was Jodartiges, nee. Weißt du, wie im Krankenhaus, nee, wenn du, nee, so.
Das ist gar nicht. Also, das ist nicht Lafroig, ne?
Ja, ganz
das,
genau.
Das, dann kann ich Sachen schon abgrenzen, aber ich finde, die bewegen sich auch alle irgendwie aufeinander zu. Ich meine, klar, das sind alles Eilapid und so, ne? Also die sind ja schon irgendwie miteinander auch verwandt, wenn die von der gleichen Insel kommen und so. Das muss ja auch so sein. Aber das ist, finde ich, dann auch spannend, wenn man dann überlegt, in welche Richtung von den Nachbarn geht er denn so ein bisschen mehr. So, ne? Ich finde den unheimlich harmonisch. Also ich finde, der ist super harmonisch.
Das ist doch das Gefährliche an der Sache.
Ich finde, der hat eine total, der ist total rund, ne? Ja. Der
also selbst wenn überrascht du die, keine Ahnung, 60% bei den anderen im Glas hast, die sind ja auch alle so rund und passen so gut zusammen. Mhm. Das ist ja dieses wirklich, also die machen das schon ganz gut.
Ja.
Ja, keine Frage.
Und deswegen finde ich, den Standard sollte man wirklich mal im Glas gehabt haben, weil der einfach schön ist. Der ist einfach rund, schön, flauschig und gerade für Leute, die vielleicht entweder auch reinkommen in dieses Rauchthema, ins Torfthema, die kannst du damit eigentlich ganz gut keschern, weil der nicht so anstrengend ist, aber der hat deutlich Rauch, also das kannst du ja nicht verstecken.
Nee,
also das geht nicht. Das hat stimmt. Er wirklich.
Und da kommt aber das Sachse durch. Nee.
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 Was muss man getrunken haben, um hier den Rauch nicht zu schmecken, ne?
Mich hat am, wo du gerade das fragst, mich hat am Freitag beim Tasting ein Gast gefragt, was sind das für Leute, die rauchigen Whisky trinken? Hab ich angeguckt und habe gesagt, du gleich.
Ah, ganz genau. Und mochte er ihn dann am Ende?
Nee, gar nicht.
Okay.
Der war total allergisch. Also, aber das war das Paradoxe von, ich glaube, 13, 14 Leuten waren 10, die haben das total gefeiert, fanden den am besten am Abend. Und 3, die sind halt gleich gar nicht rangegangen. Die haben sich entweder einen alternativen Whisky geben lassen oder haben ihren dann quasi dem Nachbarn gegeben.
Aber ich finde, ich verstehe das total. Also
kann
weil
ich auch nachvollziehen.
Es gibt, also es gibt einfach Menschen, die riechen das und die sagen, das riecht nicht wie ein Getränk.
Ja, wehrt sich mein Körper dagen?
Ne? So ungefähr. Aber, also die haben
Sicherheit.
Sicherheit. Ja, ich verstehe
halt
das. Oft,
ja, auch vor solchen Gerüchen, ne? Was und, so ein bisschen verbrannt, Benzin, irgendwas.
Genau, wenn er jetzt auch noch,
ne,
grün wäre, dann wäre es noch schlimmer. Genau. Aber in so einem Fall habe ich in der Regel eigentlich immer entweder Rauchmandeln dabei oder geräucherten Schinken. Und dann lasse ich die Leute die Mandeln essen, gerade die sagen, hey, ich kann kein Getränk trinken, das so riecht, weil das ist einfach nicht normal.
Ja.
Und dann sage ich, okay, aber dann ess den Schinken, den Geschmack kennst du. Oder wenn du jetzt Vegetarier bist, dann nimmst du halt die Rauchmandeln.
Ich wollte gerade sagen, wenn du Vegetarier bist, dann nimmst du einen Aal. Einen geräucherten Aal.
Nee, es gibt ja auch diesen Käse, diesen rauchigen Käse.
Alle Vegetarier nicht böse sein, war nur so ein Spruch.
Nee, aber dann nimmst du halt die Rauchmandeln und dann hast du auch wieder etwas, wo du sagst, ja, kennst du. Und dann eigentlich, wenn das noch am Gaumen ist, kriegst du die Leute zumindest mal dazu, es zu probieren, dass diese Abscheu. Also ich kann das komplett verstehen, dass Leute sagen, hey, ich habe noch nie was getrunken, was so komisch riecht. Das kann nicht gut sein. Ja. Aber dass man übers Essen vielleicht die Leute so ein bisschen
ranbringt.
Ja. Und das Coolste finde ich aber immer in den Tastings, wenn du Leute hast, wo die Frauen sagen, ich bin nur die Begleitung von meinem Ehemann. Ich trinke gar keinen Whisky.
Ich bin die Tapete.
Und weißt du was? Und die dann am Ende. Ihr Mann ist bei den flauschigen, kleinen, blütenhaften, floralen, fruchtigen
Space
hängen geblieben.
Und
genau.
Cherrybomben, die süß sind.
Und die Frau, die eigentlich nur die Begleitung war, die fängt halt an, beim Port Charlotte erstmal Spaß zu haben.
Also Schatz, aber bitte so kaufst du noch mal den PC da drüben. Ist ganz, ne? Da hätte ich gerne noch einen PC raus.
Genau. Ist ganz oft so.
Das finde ich großartig.
Und ich habe einmal, und das war wirklich das Treffendste, hat wirklich genau das Gleiche, war eine Frau, hat ihren Mann begleitet und einfach nur begleitet, weil sie es ihm zum Geburtstag geschenkt hat.
Ganz genau.
Und fand halt alles wirklich so, oh. Und auf einmal hat die dann am Ende gab es einen Artback Corey Racken, also halt über, also fast stark oder ja, zumindest very high proof, super rauchig und wirklich auf den Punkt. Und ich dachte, na, endlich ist mal was Ordentliches auf dem Tisch. Und dann dachte ich mir so, was? Wirklich? Der jetzt?
Der jetzt?
Und, echt ja, jetzt? Und da war ich so begeistert und ich habe mich so für sie auch gefreut, dass sie auch noch was aus dem Abend mitnehmen konnte. Das hat man relativ häufig und ist ja totaler Quatsch, dass man dann sagt, hier Frauen- oder Männer-Whisky.
Ganz so genau, also das finde ich auch
Geschmäcker
so
haben doch damit überhaupt gar nichts zu tun mal.
Mhm. Ich möchte jetzt nicht den Fehler machen und dich fragen, weil das ist wieder auch ein Klischee, warum Frauen nicht so, also warum die Whisky-Bubble so eine Männerdomäne ist. Das finde ich, die Frage danach ist eigentlich schon ein Klischee, sondern was ich viel spannender finde,
nee, ist die Frage. Ein Fakt. Die Frage ist, warum ist das so?
Nee, sag ich mal, warum, das finde ich aber schon, das ist, kannst du bei Computerspielen, bei allen möglichen Kram fragen. Aber was ich viel spannender finde, ist die Frage, wie würdest du, wenn du in deinem Bekanntenkreis Frauen hast, wie würdest du Whisky adressieren, um denen ein Treppchen zu bauen, von denen die vielleicht sich da nicht sehen und die diesen Schritt einfach, weil sie sagen, das ist halt irgendwie 40-prozentiger Schnaps oder so. Das, wie würdest du das machen, dass du sagst, ich baue denen eine Brücke, dass die da
exakt,
zu
ganz
kommen.
Genau. Tim zeigt hast gerade aufs
Essen. Tim,
hast du?
Oh, er hat schon die Antwort gegeben. Nein, aber ich kann einfach nur sagen, ich hatte vor knapp einer Woche drei Freundinnen bei mir zum Essen. Das sind eben uralte Freundinnen quasi. Wir kennen uns teilweise seit 40 Jahren. So alt bin ich ja noch gar nicht, aber nein. Und Kindergarten und alle drei keine Whisky-Trinker. Trinkerinnen. Und was habe ich gemacht? Ich hatte einen Lachs auf den Grill geworfen, nicht pochiert. Ich habe eine Aprikosensoße gemacht, ich habe Dill dazu gepackt und habe keine Weingläser auf den Tisch gestellt, zumindest nicht für den Gang, sondern ich habe Whiskygläser auf den Tisch gestellt und habe eben einen leicht rauchigen, das war in dem Fall war es ein Old Pulteney, auf den Tisch gestellt und habe gesagt, so hier machen wir jetzt keinen Wein dazu, sondern ihr trinkt, genau, ihr trinkt jetzt einen Whisky dazu. Und alle so, oh nee, muss das sein? Und ich so, probiert das mal und esst erstmal das Thema mit dem Lachs und dem Aprikose-Dill. Und dann kriegt ihr ganz einfach Lust drauf, indem ihr einfach mal nur einfach dran riecht. Und ihr müsst es noch nicht trinken, ihr riecht nur an dem Whisky, während ihr das Essen im Mund habt. Und dann brauchst du, ab diesem Moment brauchst du nichts mehr sagen, weil die Leute verstehen plötzlich, was im Mund passiert, welche Aromen sich da verbinden und verstehen diese Brücke zu plötzlich dem Getränk, was sie in der Nase haben und kommen automatisch auf die Idee, dass sie sagen, hey, was so gut in der Nase funktioniert, das muss eigentlich am Gaumen auch funktionieren und funktioniert noch 10-mal besser. Das heißt, immer übers Essen.
Was das mir
funktioniert wirklich am besten.
Bisher auch aufgefallen ist, was ganz oft unterschätzt wird, ist, dass dieser Kontrast zwischen, naja, essen gar kein Alkohol und dann diesem Alkohol und diese unterschiedlichen Stärken, dass dieser Kontrast das nochmal ausmacht auch. Und ich glaube, das hat da vielleicht auch deine Freundin da so ein bisschen überrascht, wie gut dieser Kontrast sein kann.
Ja, ganz genau. Erstens mal das und wie wenig stark ein Whisky nach Alkohol schmecken kann, weil das war quasi das Argument immer, das ist mir zu stark.
Ja.
Der Alkohol spielt in dieser Kombination halt einfach keine Rolle mehr, sondern da geht es nur noch um die Aromen, die der Whisky mitbringt.
Ja.
Und ansonsten, wenn halt Frauen mir sagen, ja, ich habe Whisky schon mal probiert, aber es ist nicht meins, dann sag ich ganz einfach, hey, dann hast du entweder den richtigen Whisky noch nicht gefunden oder der richtige Whisky dich noch nicht gefunden, weil die Bandbreite ist so unfassbar groß. Also ich lasse es eigentlich wirklich nicht gelten, wenn jemand sagt, ich mag es nicht, dann sage ich, dann musst du vielleicht noch ein bisschen weiter probieren.
Dann perren wir jetzt noch ein bisschen.
Genau, lass mich mal ran.
Ich finde es immer total witzig, meine Partnerin, die trinkt eigentlich keinen Whisky. Und es gibt so Situationen, keine Ahnung, wir hatten wirklich ein gutes Gespräch miteinander und sagen, okay, ach komm, jetzt irgendwie, das war schön, lass uns einen Whisky trinken oder irgend sowas, ne? Oder auf irgendein Ereignis oder so. Und es ist tatsächlich bei ihr immer so, dass sie sich die Perlen raussucht. Das war dieser besagte, den du mal mit hattest, dieser Mordlach aus dem Gordon MacPhail dunklem Sherryfass. Dieses tolle Ding. Da muss ich dann quasi ihren Namen draufschreiben. Mhm. Und dann war es jetzt erst diese Woche ein aus den 70er Jahren White Horse Blend. Mhm. Da ist der alte Lagavulin im Endeffekt drin.
Okay.
Der dann auch quasi so.
Auch kein Standard, sondern.
Auch kein Standard. Aber, also, aber sonst ja. quasi gar nicht.
Aber seine Frau weiß, was schmeckt. Du hast mir auch erzählt, ihr habt im Urlaub jetzt so ein Long Row 21 mal irgendwie auch.
Stimmt, gekillt. Und Long Row 18.
Oder 18 war es, okay.
Ja,
auch nett.
Ja. Sag ich ja, das ist. Man muss dann das finden, tatsächlich. Das ist das, was ich sagen wollte, wo du das auch gerade so schön gesagt hast. Entweder der hat dich noch nicht gefunden oder du ihn nicht. Das ist wirklich so. Und es gibt ganz, ganz. Also, oder auch wenn ich jetzt an meinen Vater denke, jedes Mal, wenn ich ihm Whisky hingestellt habe, ging es immer so, ah, oh, Terpentin, sowas haben wir früher zum Pinselreinigen genommen oder so, ne? Wo ich so denke, so, oh, okay, irgendwie, da müssen wir mal nochmal gucken, irgendwas wird es schon geben, höchstwahrscheinlich.
Was, was
dann
genau,
vielleicht
was dich
mal,
nicht an Terpentin erinnert.
Genau, ja, das war damals übrigens, also was ihn an Terpentin erinnert hat, war ein Laphroaig 18.
Ja, das ist natürlich, dieser Geruch ist sehr speziell, das ist wirklich so. Was ich halt immer schade finde, manchmal ist das vielleicht aber auch echt eine hausgemachte Geschichte, weil die Jungs ja den Whisky auch so ein bisschen als ihr Thema ansehen und vielleicht gar nicht zu Hause auf die Idee kommen, ihre Freundin, Frau zu involvieren, weil wie schade ist es denn, wenn du die Chance verpasst, mit deinem Partner das zu teilen, was dich begeistert, weißt du?
Das ist alles Sozialisation, glaube ich, komplett von Kindesbein an, dass man sieht, was der Papa trinkt quasi, ja, und das vielleicht als Junge eher nachmacht und dann das andersrum.
Ja, klar.
Aber, und gleichzeitig auch.
Aber ich verstehe das total, was Janik sagt.
Absolut.
In der Welt meiner Jugend und auch jetzt noch, wenn ich zu, also meine Eltern wohnen nicht in Leipzig, sondern in Nordwestdeutschland, an der holländischen Grenze. Und wenn du dort auf einer Feier bist, so im Nachbarschaftsfest oder sowas, dann gibt es A, getrennte Tische.
Ist
für
so.
Männlein, Weiblein?
Nein, echt jetzt? Wie
und
in der
nicht
Kirche?
Nicht absichtlich.
Und,
das entsteht
nee,
so.
Das ist halt,
das passiert
man
einfach
stellt sich da
aus.
So hin.
Okay.
Du gehst als Mann nicht an, da sitzen doch nur Frauen. Und manchmal, das ist nicht böse gemeint, ne, aber die Alten, die sitzen dann noch beim Frauentisch. Ne? Also die Männer haben meistens so Stehtische. Und dann gibt es dann die Tische mit richtigen Stühlen und sowas drum. Da sitzen die Frauen und die Gebrechlichen. Die Hochbetagten, sagt man da, glaube ich, netterweise, ne? Und die sitzen dann da so, ne? Und das, die Getränke sind noch anders. Also Bier gibt es überall.
Genau, und da unten
aber,
wird halt Prosecco
so,
oder
ja, bei den Frauen gibt es so Kirschlikör.
Oh Gott, okay,
Roter oder sowas, ne? Also so ein 20-25% Schnaps oder 30%. Und, oder, ja, nee, 20%, 15% eher. Also dieses Leichte. Und bei den Männern gibt es dann Bier und Korn. Ne? Das ist dann ja
also
30
hast
und mehr.
Zwei
und da gibt es andere Getränke. Da wird andere, bei den Frauen gibt es dann halt irgendwie Kinderküche, Kirche und so. So ne? Diese,
das denkst
diese,
du.
Nein, also das ist auch tatsächlich so. Weil ich meine Frau kommt ja aus Leipzig und ich habe die ja in diese Situation auch mal reingeworfen und die sagte, wir werden hier getrennt. Jetzt immer so zugewunken. So. Ne? Und das ist ja auch so, wenn so eine Frau an den Tisch kommt, dann verstummt erstmal komplett das Gespräch und die redet erstmal keiner Alien. Weiter. Und ganz verrückt. Ne? Aber ist dann tatsächlich so und an dem Männertisch, da geht es dann so um Baustellenfahrzeuge, Trecker, Hundezucht, Jagd, so ganz, so diese ganz. Und ich sage dann so, ja, wir haben auch Kaninchen, ne? Also wenn die dann so, ich bin ja als Stadttyp da verschrien, der nur ab und zu Besuch ist. Und ich mache mir dann ja auch einen Spaß draus, die so ein bisschen zu challengen und sowas, ne? Und ich stelle mich dann auch ein bisschen anders dar. Aber das ist am Ende tatsächlich so, dass die dann halt über. Ja, da ist die sowieso die Straße schon gesperrt seit Wochen. Ja, genau, ich bin da letztens auch nicht durchgekommen. Ich sitze da dann.
Ja, genau.
Und ich schlafe gleich ein. Super spannend, über Baustellen zu reden, die hier irgendwo sind und wer da wo arbeitet und wer gesehen hat, welche Maschine dort was abgekippt hat. Und
aber was hält sich davon ab, an den Frauentisch zu gehen?
Hä? Ja, das ist ja auch nicht spannender.
Ach so.
Ne?
Dann
also
Tisch, wo dann
und zumindest, wenn ich da hingehe, werde ich da auch als Fremdkörper ja identifiziert.
Ja.
Ne? Das ist sozusagen, es ist auch gar nicht schlimm. Ich finde das auch ganz lustig. Ne? Ich wollte es nur mal sagen, so Sozialisation. Und das war als ich Jugendlicher war das schon so. Mhm. Und jetzt irgendwie 30, 40 Jahre später ist das immer noch so. Und das finde ich irgendwie lustig.
Aber das muss geändert werden. Also ich bin der Meinung, dass viele Jungs, die halt wirklich Whisky als Hobby haben, mehr ihre Freundinnen und Frauen probieren sollten.
Ich
habe da sogar Tipps.
Ich glaube, das ist hier auch ganz was anderes und in meiner Generation noch was anderes. Ne? Nur da, also das ist jetzt auch ein sehr ländlicher Raum und sowas. Ne? Mhm. Aber da ist ja sogar so, da haben ja Männer und Frauen noch andere Aufgaben auf Festivitäten. Ne? Also wenn zum Beispiel jemand heiratet, die Frauen, die binden aus Papier so Rosen, die Männer gehen in den Wald und schlagen das Holz für den Kranz. Mhm. Ne? Und die Frauen wickeln dann nachher mit dem Draht die Tannenzweige, die Männer im Wald geschlagen haben, die wickeln die dann und stecken dann die Rosen da rein. Die Männer schrauben den Kranz dann wieder an die Tür, damit er dann...
Ne? Aber das zurück alles, zum Whisky.
Aber ich wollte nur sagen, Rollenverteilung. Das
schweift jetzt gerade aus.
Ne? Ja, ganz schön. Du hast aber Tipps,
wie wir... So funktioniert... Entschuldigung, so funktioniert der Podcast hier im Übrigen.
Wir reden über viele Dinge. Du hast gerade Tipps erwähnt, wie man tatsächlich...
Frauen...
eben mehr einbinden
kann.
Und ja, das schmackhaft machen kann vielleicht eher.
Ja,
sogar.
Ganz genau. Das heißt, entweder jetzt tatsächlich wirklich so ein Food-Pairing auf den Tisch knallen oder ganz einfach sinnlicher damit umgehen.
Das und also definitiv?
Ja, also da könnte ich ganz konkret werden sogar.
Gleich? eine Sache noch zu diesem Food-Pairing tatsächlich, was funktioniert. Ich finde, dass Frau, also bei mir ist es zumindest so, meine Partnerin hat eine viel bessere Nase als ich. Das ist so krass. Ich gebe ihr das und sage so, hier, was hast denn du da? Und dann tatsächlich einfach mal hingeben und einfach offen sein.
Ganz genau.
Also wo ist das Problem? Das ist doch kein Alternengetränk. Es gibt so viele moderne Brennereien, es gibt so viele Aromen, die zu entdecken sind. Und natürlich die weitere Komponente, Sinnlichkeit. Und ich wollte jetzt quasi, ja, das nur kurz noch erwähnen. Ne? Das kann so einfach sein.
Ganz genau, ja.
Jemanden damit einzubeziehen. Und das hat ja dann sicher eben genau dann auch damit was zu tun.
Absolut. Ich meine, Frauen spielen auch in den Brennereien eine Riesenrolle. Es gibt ja unfassbar viele Frauen, die im Hintergrund, aber auch teilweise im Vordergrund arbeiten in der Industrie.
Früher war Brennereikunst Frauensache, weil... Die Typen standen auf dem Feld oder haben die Tiere.
Die haben für den Nachschub gesorgt, was dann in die Brennerei wieder kam. Genau.
Ist ja das tatsächlich so.
Aber ich habe zwei Tipps, eigentlich drei. Also das eine hast du ja vorhin schon gemacht, dir den Whisky hinter die Ohren zu schmieren.
Habe ich mit Pauschal aber noch nicht gemacht.
Ja, dann solltet ihr das mal tun. Das ist tatsächlich etwas, wo ich der Meinung bin, ja, du kannst Whisky auf so viele verschiedene Arten und Weisen einfließen lassen, gerade wenn du total begeistert bist. Warum nicht sowas einfach mal nutzen als so ein bisschen ein olfaktorisches Element, nenne ich es jetzt mal, weil du verführst eine Frau ja auch über alle möglichen Ebenen. Und das kann nicht schaden. Also schlecht riechen tut es nie. Dann eine Geschichte, wenn man zum Beispiel einen fassstarken Whisky hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu sinnlich wird. Notfalls schneidet ihr es einfach raus. Aber wenn ihr einen fassstarken Whisky habt, dann gebt den doch aus eurem Mund mal eurer Freundin in den Mund. Mhm. Erstens mal wird er ein bisschen reduziert. Es hat eine unfassbar sinnliche Komponente. Und sie wird vielleicht das Thema Whisky plötzlich mit einem ganz anderen Gefühl, mit einer ganz anderen Emotion verbinden. Und ich glaube, für den Kerl ist das jetzt auch nicht gerade extrem unangenehm.
Finde ich jugendfrei, was sie gerade erzählt. Also ist okay für mich.
Liebe Kinder.
Also die Sechsjährigen, die hören jetzt mal bitte weg. Gehörschutz.
Genau. Ihr dürft nicht Alkohol trinken übrigens. Nein, aber ich finde, es gibt kaum was Sinnlicheres. Und gerade mit einer Fassstärke ist das einfach unfassbar. Also das ist wirklich toll. Also kann ich nur als Hausaufgabe an alle weitergeben, die bisher noch nicht auf die Idee gekommen sind. Sollen wir noch über den Bauchnabel reden? Weiter gehe ich nicht.
Was so schön geprickelt hat in meinem Bauchnabel.
Genau. Diese Werbung sollte
die Fassstärke.
Der Whisky... Das war aber, glaube ich, ein Schöfferhofer.
Mit einem rauchigen oder sehr, sehr sherry-lastigen Whisky. Weiter gehe ich auch nicht. Das ist jetzt auch das allerletzte in dieser sinnlichen Runde. Aber probiert das aus. Das ist einfach großartig. Also wenn ihr einen schönen Bauchnabel habt, dann packt da den Whisky rein und lasst die Freundin das probieren. So kriegst du sie auch zu dem
so,
Thema.
So ein 8cl-Dram.
Jetzt guckt jeder auf seinen Bauchnamen.
Oh Mann, ey.
Das ist 7cl ist Liebe, sagt der Jörg Meyer immer. Der bezieht das natürlich auf seine Cocktails und nicht auf seinen Bauchnabel.
Wer weiß.
Wir sind übrigens noch alle hier angezogen und ganz normal.
Ja, ja, alles gut.
Naja, das war's dann aber auch schon.
Nein, das ist doch aber schön. Also, ihr seht da draußen, es gibt Anleitungen zum Glücklichsein.
Ja. Genau.
Auch in einer Beziehung mit dem Thema Whisky?
Ich finde, eine geteilte Leidenschaft ist eine viel größere Leidenschaft.
Immer.
Immer.
Ja. Aber meine größte Frage ist...
Leberwurst? Okay, dann lass uns jetzt mal an die Leberwurst gehen. Also, warte, ich muss noch ein paar Kekse holen, da reicht ja gar nicht.
Ach, das stimmt. Es ist ja tatsächlich geräucherte Leberwurst auf Spekulatius.
Genau, wir haben hier die geräucherte grobe und hier die nicht geräucherte. Also die ohne den Pömpel hinten ist die, die geräucherte, das ist die wir haben wollten. Ich wusste nicht, ob die ausreicht, deswegen habe ich, weil es gab nur noch die, deswegen habe ich.
Schneidest du mal 3 Scheiben runter?
Also es reicht auch nur ein kleines Stück. Ach so, also okay. Je grober und je mehr geräuchert, desto besser.
So einfach?
Ja, genau. Und das packt man dann einfach auf den Spekulatius drauf.
Ich glaube, die Haut muss dann jeder so individuell nochmal...
Da kann man auch Shortbread nehmen, natürlich.
Also Shortbread ist sehr, also ist quasi Butter mit ein bisschen Mehl.
Mit ein bisschen Salz, aber hauptsächlich ja. Butter, genau.
Ja. Jetzt habe ich hier die Haut entfernt komplett hier. Ja. Ich habe sie jetzt zerstört.
Es aber sieht jetzt nicht mehr so schön aus, wie es vorher aussah. Okay.
Soll ich ein Foto davon machen?
Also Instagram will so halb...
Okay, alles dann gut. Packt man sich jetzt einfach ein Stückchen Leberwurst auf.
Einen Spekulanten?
Ja, genau. Ich müsste euch jetzt bitten, das für mich zu tun.
Ja. Ja. Ich würde Olli darum bitten, einfach mal 3 Scheiben.
Wir machen das jetzt folgendermaßen:
Spekulatius. Oh.
So. Aber dann ich glaube, die Hälfte reicht, oder?
Ja.
Möchtest du die Hälfte davon haben oder ist das okay so?
Ach, mach einfach.
Kommst du damit klar?
Ja, ich komme
damit. Ich glaube, bei dem ganzen Pochale, den wir schon getrunken haben.
Brauche eine gute Grundlage.
Möchtest du die kleine Kugel hier oder möchtest du das große Stück?
Ist mir egal.
Wer egal sagt, kriegt...
Gut, dann beides. Dankeschön. Ich mache gleich mal noch ein Foto davon.
Mhm.
Spekulatius, also das ist wirklich...
Also der Geruch von dem von der Wurst betört mich schon den ganzen Abend mit diesem Whisky-Geruch, ne?
Ja.
Das vermengt, also mit allen Gerüchen hier, ne? Aber das ist so, glaube ich, der deftigste Geruch, aber es ziehen ja auch andere Sachen hier hoch.
Oh, passt. Oh.
Also ich meine, du brauchst nur, riech mal nur an der Leberwurst und riech ins Glas rein.
Ich habe das irgendwann online von dir gelesen und ich habe es tatsächlich heimlich schon zu Hause probiert.
Immer bespickt, heimlich schon ausprobiert.
Das ist schon ein paar Jahre her.
Vorgelöst.
Das ist schon ein paar Jahre her. Aber immer noch lecker.
Ja. Also, starten wir erst den
wir
Schnaps?
Wir starten wieder mit dem Schnaps, genau. Wir nehmen immer erst den Whisky.
Mhm.
Du kannst natürlich auch ein Bauernbrot nehmen, aber...
Wollte ich gerade fragen.
Mhm, geht Schwarzbrot schon. Klar.
Ist, glaube ich, richtig.
Also ein Weißbrot würde ich jetzt nicht nehmen. Also ein Baguette oder so ist zu langweilig. Du brauchst entweder ein Sauerteigbrot, schön mit Kruste, oder eben so ein Counterpart und das ist eben dieser süße Keks.
Ja.
Ich meine, du hast ja...
und das ist jetzt etwas, das kannst du eigentlich den ganzen Abend immer wieder abbeißen, trinken. Mhm. Das, ja...
Du hast ja von deiner Frankreich-Erfahrung gesprochen.
Mhm.
Da haben wir ja das Brioche mit dem Foie Gras, was ja quasi eine französische Variante.
Ganz genau.
Von dem, was wir gerade hier auf dem Dings haben, ist nur, dass da eben kein, das ist wahrscheinlich ein Weißwein dazu oder so. Ich weiß gar nicht, was man dazu trinkt in Frankreich.
Mhm. Zur Brioche mit Foie Gras nimmst du entweder einen Champagner. Du kannst auch einen Sekt-Champagner, also der hat so 28 Gramm Restzucker. Oder was da ganz großartig dazu ist, ein Sauternes.
Mhm.
Also ein
Süßwein.
Edelfauler Mhm. Weißwein aus Bordeaux. Mhm.
Edelfaul. Das ist großartig, ich habe mir schon zur Seite genommen, es tut mir leid.
Ich mache jetzt, ja, ich mal
das ist jetzt so die genießerische Stille.
Mhm. Mhm. Im Podcast richtig gut im Übrigen, nichts zu sagen und mit vollem Mund zu sprechen.
Mhm.
Mhm. Ey, aber nach 5 Grams ist mir das egal. Wer bis hierhin durchgehalten hat, wir sind bei 2 Stunden 50 im Übrigen.
Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst.
2:50?
Ja.
11:30 ist das gleich?
Mhm. Verrückt. Das gibt's doch nicht. Okay.
Ist mir nicht aufgefallen.
Wir haben auch nur noch ein Food Pairing. Und ich habe noch eins in petto, aber das würde ich sagen, das knicken wir jetzt einfach.
Also, das ist schon großes Tennis, finde ich. Mhm. Ich hätte mir das im Vorfeld mit einem Spekulatius, auch wenn es ein Butterspekulatius ist, also nicht kein so ein ganz dunkler mit Mandeln beklebt, sondern so ein heller, hätte ich mir das nicht mit Leberwurst vorstellen können, dass das irgendwie Sinn ergibt. Und in dem Moment, wo ich drauf beiße, kriege ich den französischen Film auf den Kopf, ne?
Genau.
Und denke mir, das machen die ja eigentlich auch so, nur halt anders so, ne? Also, aber die
bisschen eleganter, die Komponenten aber es ist halt, genau das Gleiche.
Ne? Und wir haben dann jetzt einen kräftigen Schotten dabei. Mhm. Ja, also das müssen ja auch alles Dinge sein, die irgendwie, ne, die müssen ja im Ring stehen und die müssen ja irgendwie auch miteinander arbeiten können.
Ja.
Absolut gut. Ich verstehe, warum die Leute das im Hinterkopf behalten, wenn die zum Tasting rausgehen.
Mhm.
Ja, das ist ja auch, also es ist schon wirklich ein bisschen verrückt, aber es ist auch sehr gut.
Und es ist jetzt nicht irgendeine spezielle Leberwurst von der Anik, sondern die habe ich hier um die Ecke im Bioladen gekauft. Einfach grobe Leberwurst geräuchert und
passt.
Passt. Mhm.
Und es ist eben kein Hexenwerk, da ist jetzt wirklich einfach nichts dabei, was du nicht um die Ecke kriegst.
Und vielleicht ganz wichtig, die Leberwurst liegt hier, also wir sind vor 3-4 Stunden hergekommen und die ist Zimmertemperatur und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es nicht kühlschrankkalt hingelegt wird.
Aber das ist immer so.
Und bei 6 Grad gegessen wird, das vielleicht immer noch dazu sagen, die Dinge, die brauchen ein bisschen, genauso wie man, wenn man was irgendwie kocht, brät, man lässt das ein bisschen ruhen. So ist es auch genauso bei diesen Dingen wie Käse oder wie Wurst. Nicht glauben, dass das direkt sofort nach dem aus dem Kühlschrank holen gegessen werden muss, sondern idealerweise lässt man es ein bisschen
anwärmen,
ganz genau,
sich
akklimatisieren,
auch ein bisschen hochduften hier, ne? Weil das war für mich jetzt auch so wieder das wir sind ja sozusagen irgendwie, keine Ahnung, 40-50 Zentimeter vom Tisch mit der Nase weg, von der Höhe her.
Ja.
Und trotzdem habe ich den ganzen Abend diese ganzen Dinge, die auf dem Tisch stehen, so eingeatmet. Ne? Sei es die Kräuter, die hier liegen, die Marmelade, der Spekulatius, die Leberwurst, die Schokolade. Irgendwie riecht man ja alles so ein bisschen.
Mhm.
Kommt irgendwie alles an. Das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen gut, dass du es hier alles hingestellt hast. Weil wir haben ja, können wir nachher holen.
Das muss. Genau, das zählt zu dem ganzen Thema dazu, wegen riechen, schmecken. Und während ihr jetzt das letzte Food Pairing einfach dazu futtert, das sind so Lebkuchen mit ganz, ganz viel Haselnüssen drin.
Beste.
Das passt einfach ganz, ganz großartig. Da erinnere ich
mich. Das geht doch mal in eine ganz andere Richtung.
Das geht in eine völlig andere Richtung. Und wer lustig ist und sagt, okay, ich finde die Kombination schon cool, der tunkt dann den zweiten oder dritten Bissen dann nochmal in diese goldene Milch ein. Das geht auch.
Achso, ich dachte in die Leberwurst.
Auch nur,
ich glaube, es ist too much, oder?
Ich weiß nicht, ich probiere es aus. Nein. Also es ist alles erlaubt, also es ist nichts verboten.
Ich könnte mir das mit der Marillenmarmelade auch gut vorstellen.
Oder einfach, das.
Ja? Also, Leberwurst mit einer Marillenmarmelade.
Whatever.
Der Tim haut sich nachher alles auf einen großen Teller.
Jetzt kannst du alles nehmen. Nein, aber das dürft ihr euch mal probieren. Und ich hatte ganz lustigerweise ein Tasting, das war in Frankfurt. Und da war wirklich... glaube ich, der Jüngste war um die 20 und der Älteste war über 80 Teilnehmer. Und der über 80-Jährige war ein Stammkunde des Hauses und da haben sie mir vorher schon gesagt, also musste aufpassen. Er wusste zwar, dass Food Pairing dabei ist, aber der ist wirklich extrem speziell, anspruchsvoll. Der wird wahrscheinlich nicht wirklich mitmachen. Jetzt war das Problem so, dass er nicht nur nicht mitmachen wollte, sondern bei jedem Food Pairing immer auch gesagt hat, nee, aber ich will den einfach pur trinken. Pur ist Whisky doch einfach besser. Und jedes Mal, und ich habe dann immer versucht, ihn so ein bisschen zu besänftigen, ein bisschen zu animieren. Und dann waren wir ganz am Schluss beim allerletzten. Das war auch ein Port Charlotte, aber noch ein anderer als der. Und ich hatte diese
Lebkuchen
Haselnuss-Dinger. Ja. Und dann hat er das probiert. Und plötzlich kam nicht dieses, geht nicht, funktioniert für mich nicht, habe ich vorhin schon gehabt, ich trinke ihn lieber pur. Sondern es war erstmal Totenstille. Und plötzlich stand der Kerl auf und hat gesagt, ich muss mich jetzt förmlich in der gesamten Runde entschuldigen. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich sagen muss, ab jetzt Food Pairing für mich auch mit Whisky und das aus vollstem Herzen und das war dank dieser lustigen Dinger hier. Also jetzt probiert ihr es einfach mal.
Sehr cool.
Genau, und das fand ich, weißt du, und das sind so Momente, da kriege ich fast Tränen in die Augen. Weil du sagst, hey, ich kriege sie alle irgendwann. Und wenn es der letzte Whisky ist mit dem allerletzten Stückchen Schnickschnack, was ich auf dem Teller habe, und dann bin ich immer noch super glücklich.
Es macht gerade einfach Spaß, dir zuzuhören. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Oh, die sind aber auch gut. Mhm. Olli, denkst du, Mist, muss ich morgen 100 Liegestütze machen?
Nee, alles gut. Ich habe ja gesagt, heute ist Cheating Day.
So,
ist alles
aber so schlimm war das jetzt auch alles nicht.
Na, wir haben ja nicht viel gegessen. Das ist ja, es geht ja jetzt darum, das zu verkosten.
Das wirkt jetzt ein bisschen scharf auch. Also nicht scharf vom Alkohol, sondern als wäre da so ein Ticken Pfeffer, Chili, was auch immer drin. Ja. Ne? So eine Pfefferschärfe.
Ich finde das scharf, ja.
Vielleicht hat es da Pfeffer drin. Du hast ja diese Pfeffernüsse an Weihnachten auch.
Aber
wer weiß. Gut. Mhm. Ich probiere das jetzt auch mit dem goldenen Milchpulver noch dazu. Mal schauen. Das müsst ihr probieren. Oh mein Gott. Ich habe also notfalls von den Dingern noch mehr.
Ich brauche noch eins. Ich brauche noch Port Charlotte.
Also Port Charlotte haben wir auf jeden Fall genügend da.
Also probiert das mit dem goldenen Milchpulver. Das ist super.
Port Charlotte haben wir noch genügend da. Das ist sehr gut.
Das ist echt der Schokoladenbooster. Ja, sehr gerne. Und währenddessen?
Der Keks, also das, dass man jetzt von diesem, wie heißt das Pulver nochmal? Ich vergesse das immer.
Goldenes Milchpulver.
Goldene Milchpulver.
Dass man das goldene Milchpulver selber gar nicht mehr schmeckt, sondern das ist irgendwie.
Das verstärkt einfach nur den Geschmack des Kekses.
Verbindet sich komplett
ganz
mit dem,
genau.
mit dem Gebäck.
Also du hast nicht mehr dieses Kurkuma, Kardamom, was weiß ich, das schmeckst du wirklich nicht mehr. Es macht nur den Keks noch spannender.
Oder jetzt habe ich hier auch noch ein bisschen Petersilie, Dill mit drin. Wie kommt jetzt der Dill in die goldene Milch?
Komm, ich pack dir noch ein bisschen Leberwurst mit drauf.
Ich glaube, das endet bei vielen Tastings so, ne? Dass die Leute sagen,
genau.
Komm, jetzt gucken wir
am Ende
mal,
werden
jetzt,
sie alle albern.
Jetzt gucken wir mal, was geht.
Jetzt gucken wir mal, was geht, ganz genau. Und dann wird es Meditation sprechen.
Spiritualität hast du
gesagt. Ganz genau, weil wir waren jetzt bei dem sensorischen Part, also dem emotionalen Part, haben wir ja angefangen. Und dann haben wir ja über Sinnlichkeit auch so ein bisschen gesprochen.
Mhm. Geprickelt in den Bauchnabel.
Geprickelt im Bauchnabel. Genau. Und dann spannt sich der Bogen eigentlich ganz ehrlich von dem Thema der Sensorik über die Sinnlichkeit tatsächlich zu dem Spirituellen ganz automatisch. Und zwar, wenn du sagst, du hast halt deine klassischen fünf Sinne. Du hast eben Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen. Das sind fünf, ne? Mhm. Okay. Ich muss gerade selber nachdenken. Dann gibt es noch den sechsten Sinn, den ich aber unterteile in zwei verschiedene Sinne. Und zwar die sogenannte Caudalie im Französischen oder im Deutschen sagt man auch der Nachklang. Also das, was übrig bleibt. Mhm. Bei manchen sind es ja Sekunden, richtig gute sind Minuten, richtig gute sind Stunden. Und dann gibt es halt einen Oktomor, der, glaube ich, Tage hält als Nachklang. Und du kannst halt die Erinnerung Nee, besser gesagt, du kannst den Nachklang zweiteilen in das Thema Erinnerung. Und da sind wir bei deiner Geschichte. Du hattest vorhin erzählt, du hast dich erinnert plötzlich, Bomot 12. Du läufst auf knackende Nase. Das ist ein perfektes Beispiel für ein Whisky, kann dich erinnern in die Vergangenheit. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Whisky zu trinken und plötzlich Visionen, und das soll jetzt nicht bekloppt klingen, sondern Visionen zu haben, dass du sagst, der riecht für mich nach mehr. Ich sehe Felsen, ich sehe nasses Gras, ich sehe eine warme Landschaft, ich sehe eine kalte Landschaft. Mhm. Der gibt mir Bock drauf, da irgendwie irgendwo in Urlaub zu fahren. Also du hast eine Vision, quasi eine zukunftsgerichtete Geschichte im Kopf. Und dieses Thema des Erinnerns nach hinten oder der Vision haben nach vorne, plus der Tatsache, du hattest doch ganz am Anfang auch erzählt über dieses Thema des Einatmens, ja, dass du mit unterschiedlichen Atemtechniken andere Aromen erkennst.
Ja.
Genau das mache ich in der Whisky-Meditation.
Ja, cool.
Und das heißt, du hast ein Glas Whisky, die Leute dürfen vorher 3-4 Stunden nicht gegessen haben. Mhm. Und man kennt es von den Urvölkern, dass du tatsächlich in einen anderen Bewusstheitszustand kommst, wenn du halt, ich meine, wir rauchen da nichts, sondern wir trinken halt einfach ein Glas Whisky.
Ähnlich.
Aber es hat halt trotzdem auch so ein bisschen was von Bewusstseinserweiterung, aber nicht, dass du betrunken wirst. Und du trinkst dieses eine Glas Whisky, was dann aber 4 Cl sind, in 7 geleiteten Schlucken. Ja. Und das Ganze fängt mit Meditation an, du liegst und erstmal bist am Runterkommen, Alltag mal komplett ausblenden und dann dieses Thema, man setzt sich um den Tisch, man schaut ins Feuer, also in Flammen, in Kerzen oder was auch immer, dass dein Blick einfach fokussiert wird, mhm, und dann trinkst du diesen Whisky mit 7 geleiteten Schlucken, wo unter anderem eben die Erfahrung, was macht dieser Alkohol mit meinem Körper, wie atme ich, wie nehme ich ihn wahr, bis hin zu dem Thema, woran erinnert mich jetzt was oder was habe ich jetzt gerade für Visionen? Und das ist hochspannend, weil du da wirklich mit den Wahrnehmungen, mit den Emotionen, mit diesen, ich konzentriere mich jetzt komplett auf das, was ich rieche, was ich schmecke, was der Dram gerade mit mir macht. Und jeder ist ja anders. Das heißt, der eine ist gerade voll im Stress, der andere ist gerade total entspannt und je nachdem macht das was völlig anderes mit den unterschiedlichen Leuten.
Das ist ja quasi Achtsamkeit in Perfektion, absolut, dass man absolut im Moment ist, sich auf das konzentriert und einfach mal weg ist von allem Scheiß, mhm, in Anführungszeichen.
Exakt, ganz genau.
Ja, und sich genau auf das konzentriert, mhm, und das, viele können das nicht und da hilft es, glaube ich, wirklich
komplett
diesen mhm Übergang zu schaffen dahin, ne? Das klingt gut.
Ja, und dann gibt es spannende Geschichten, was die Leute sehen, die tatsächlich gar keine Verbindung zu dem Whisky bisher hatten oder auch gar nicht wussten, was sie im Glas haben und haben mir in dem, was sehe ich, was schmecke ich, was kommen mir für Bilder vor Augen, lustigerweise genau die Landschaft geschildert, die tatsächlich bei der Brennerei im direkten Umfeld vorherrscht. Und die Leute wussten nicht, was sie im Glas haben. Und das fand ich am allerspannendsten. Da kriege ich immer Gänsehaut. Mhm. Und das ist total cool. Und im Anschluss geht man natürlich dann gemeinsam essen, damit alle wieder aufs gleiche Level und aufs gleiche Niveau kommen und sich austauschen können. Hey, wie war es? Und was hast du gefühlt? Und so weiter. Das ist eine ganz andere Art und Weise, mit Whisky umzugehen. Aber wieder dieses Thema, beschäftige dich mit dir selber, aber auch mit einem Getränk. Ich glaube nicht, dass du das machen könntest mit irgendeinem Obstler oder selbst beim Rum. Rum macht ein bisschen eher traurig und melancholisch von seiner Typizität her.
Ah, okay.
Das geht nur mit Whisky.
Glaubst du, dass das was ist, was eher für Menschen ist, die, wie du vorhin sagtest, Sehnsüchte haben, nach vorne denken, irgendwo und wegdenken? Und weniger was für Menschen, die rückwärtsgewandt sind, Erinnerungen hochholen, so, oder ist es unabhängig davon, ob das...
Es ist unabhängig, ob also ich würde sagen, komplett, bist. Genau, mhm, es ist komplett unabhängig, ob das jetzt jemand ist, der sagt, ich bin eher ein zukunftsgerichteter Mensch, oder wenn es jemand ist, der mehr so in der Vergangenheit hängt oder wie auch immer. Es ist für alle, nur für diejenigen, die sich nicht drauf einlassen können. Da ist es schwierig, weil du das in kleinen Gruppen machst und du relativ schnell ins Thema reinkommst. Das heißt also, Leute, die jetzt gar keine Erfahrung damit haben, die müssen sich halt einfach wirklich fallen lassen. Die müssen vertrauen, dass es funktioniert. Die müssen loslassen. Ich weiß, dass Männer damit noch ein bisschen mehr Thema haben als Frauen. Und deswegen freut es mich umso mehr, mal, wenn Männer das auch mitmachen und letztendlich ja, dabei Erfahrungen machen, wo sie dann im Nachhinein sagen, hey, also ich war ja echt ein bisschen skeptisch und ich habe es erst ein bisschen albern gefunden, aber...
Bietest du sowas an?
Ich mache das ganz genau.
Du machst das, genau.
Ja, ganz genau.
Das war jetzt meine Frage, ob das jetzt sowas ist, wo du irgendwie der Whisky-Part bist? Nee,
ich mache das komplett. Ich mache das komplett, genau. Und ich habe das mal auch bei einem großen Tasting einfach mal angeteasert, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mal ein, zwei Schritte mitten im Tasting und danach machen wir Pause. Und die Leute haben das alle so, es war eine Überraschung und die Leute waren alle extrem skeptisch. Und natürlich 95% Männer, wie es in fast allen Tastings immer ist im Publikum.
Ja.
Und dann habe ich das Licht ausgemacht.
Kennst deine Kundschaft.
Ja, klar. Dann habe ich das Licht ausgemacht und ich hatte so Verdampfer, die dann ausschauen, als wäre es Feuer, aber da verdampft einfach nur Wasser in Licht. Und das schaut richtig toll aus und ist eben keine Gefahr für irgendwelche Locations. Und nach den zwei Schritten von den sieben habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt das Licht wieder langsam hoch und dann können wir in die Pause gehen. Und dann war, nachdem ich das Licht angemacht hatte und die Musik langsam runtergefahren habe, war noch locker eine Minute, wenn nicht sogar zwei Minuten, einfach komplett Totenstille. Die Leute saßen nur da, haben in ihren Whisky gestarrt oder in das Feuer reingestarrt. Und man völlig
woanders.
So ein bisschen woanders, ganz genau. Ja,
immer noch bei sich wahrscheinlich auch.
Und woanders oder und bei sich.
Ganz
und,
genau.
Oder beides.
Oder?
Ja,
und
ja.
Ich stand nur da und ich hatte echt Gänsehaut, weil ich sagte, hey Leute, das war jetzt wirklich das schönste Beispiel und ich habe mich tausendmal bedankt, weil genau diese Gruppe, erstens mal, die wussten nicht, dass es kommt und zwar, die haben das eben nicht gebucht offiziell. Und zweitens mal waren sie halt am Anfang so ein bisschen skeptisch. Du hast also gesehen, dass die Leute mich angeschaut haben und so, was will sie denn jetzt noch alles? Das reicht ja schon, wenn ich hier Petersilie mit Jogurette essen muss. Und es war so großartig, dass dann wirklich die Leute völlig ruhig in die Pause gingen. Und es war cool. Und das sind so Dinge, wo ich sage, okay, das Anteasern ist schon cool, aber das richtig mal komplett von A bis Z ist noch cooler. Genau, also das heißt, ich möchte mehr noch in diese emotionalen Richtungen gehen.
Das klingt total spannend. Also ist halt auch die nächste Ebene. Also was ich mir insgesamt jetzt tatsächlich auch mitgenommen habe, ist, dass du als Person total affin dafür bist, Zugänge unterschiedlichster Art und Weise eben zu dem Getränk zu finden.
Mhm,
ja, und das finde ich gerade so spannend, welche es eben noch gibt, außer die wir bisher so auf dem Schirm hatten. Ne?
Ins Glas
so,
schenken, ja, und
ins
trinken.
Ins Glas schenken, genau. Trinken, Leuten vielleicht davon erzählen. Ich finde, ganz viel, was wir auf dem Schirm haben, ist tatsächlich das Storytelling.
Ja.
Das ist ja das, so, wovon das ganz viel lebt. Und natürlich der Geschmack als solches, Empfehlungen von Freunden und Bekannten und sich zu informieren und so auf die harten Fakten zu achten. So, das sind dann zwei Komponenten. Aber was halt rundrum irgendwie noch passieren kann, wie man auch kreativ mit dem Thema umgehen kann und auch eben das auf eine andere Ebene vielleicht heben kann, da macht man sich ja überhaupt keine Gedanken drüber. Insofern, Dankeschön dafür.
Ja, sehr gerne, dafür bin ich da.
Nein, also vielen, vielen Dank. Ich glaube, die Ebenen waren wirklich so vielfältig, dass mir das gar nicht so einfach fällt, das in Worte zu kleiden gerade. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich fand das total bereichernd hier den ganzen Abend. Total
wir
schön.
Ein bisschen den Absolut. Zeitrahmen gesprochen.
Ja, du hast aber es gibt keinen Zeitrahmen. Ne? Das okay. Ist ja für uns gibt es keinen gut. Zeitrahmen. Wir haben ja gesagt, wir machen das so lange, wie wir dafür brauchen. Und ich könnte auch immer noch sagen, wir würden wahrscheinlich, wenn wir jetzt nicht sozusagen auch irgendwo einen Cut gesetzt hätten, könnten wir noch weitermachen. Mhm. Die Themen, die liegen ja irgendwie da, ne? Mhm, mh. Und also die ergeben sich ja aus dem Gespräch miteinander. Und wenn du uns jetzt das hinwirfst, löst das bei uns wieder das aus. Wir, ne, so geht es ja immer dann hin und her. Es ist ein iterativer Prozess und das finde ich halt total schön und spannend heute Abend, dass wir da so die Sachen für uns so ausgearbeitet haben, ne? Und für unsere, hoffentlich auch für die Leute, die den Podcast hören. Und mein Wunsch wäre natürlich, dass sich A, Menschen mit dem ganz einfach Leber, Wurst und Port Charlotte mal beschäftigen und sich das mal geben, ob es mit einem Graubrot oder mit einem Spekulatius oder mit einem Brioche ist, wie auch immer ihr da habt.
Ja, genau.
Ne? Aber B, halt auch bei Annick Seitz mal auf diese, also Annick Seitz einfach cool. Ich weiß nicht, die Homepage weiß ich gar nicht, Annick-Seitz?
.de. .de, ganz genau, ne? Aber die muss ich erstmal überarbeiten.
Also ist ja auch egal, aber
lieber bei mir in Facebook auf, oder sonst was. Ja.
Wohin auch immer, ne? Insta, aber wer in sozialen Medien unterwegs ist, der wird dich finden, wenn er dich sucht.
Ganz genau.
Mhm. Wird sehen, was du da machst und kann dann, wenn er in einer Firma arbeitet, zum Überlegen, wie kann ich denn da mal unsere Belegschaft mal vielleicht mit sowas irgendwie in Verbindung bringen, dass man sagt, wir überlegen das, auf welchem Podium auch immer, ne? Guckt, wo du gerade bist, ach, vielleicht bin ich ja in der Nähe gerade, kann mich da auch in Tasting einbuchen, etc. Also du bist viel unterwegs, es gibt viele Möglichkeiten, an dem Erlebnis, was wir heute Abend hatten, da auch nochmal teilzunehmen. Und da möchte ich jeden motivieren, unsere Hörer da einfach mal die Gelegenheit wahrzunehmen, so einen Abend mit dir zu verbringen. Das war wirklich toll. Also hat mir richtig gut gefallen.
Ja, mir auch.
Auch von mir vielen, vielen Dank. Es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Ich habe heute viel Neues gelernt, was mich immer sehr freut. Da sind wir wieder bei den harten Fakten.
Genau.
Aber auch rundherum war das einfach ein ganz schönes Erlebnis und ein ganz, ganz schöner Abend tatsächlich, der mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Liebe Annick, vielen, vielen Dank, dass du auch den Weg auf dich genommen hast und auch den Aufwand hier bei uns zu stoppen. Und auch hier nochmal vielen, vielen Dank an den Felsenkeller in Leipzig.
Ja, dickes Dankeschön.
Dass sie uns den Raum geboten haben und uns hier umsorgt haben. Und
erstmal hier ein Schnitzel oder was es hier so gibt.
Es gibt alle möglichen Sachen. Wechselnde Gerichte auf jeden Fall.
Ja,
es gibt
Essen,
ein paar verschiedene Biere, gute Getränke, wundervollen, wirklich, wirklich einen der schönsten Biergärten in ganz Leipzig,
der muss super,
ich wirklich
ja
sagen. Tolle Konzerte, schaut einfach mal vorbei. Und euch da draußen wünschen wir tatsächlich einen schönen Start in die Woche. Wenn ihr mitten in der Woche seid, dann eine schöne Restwoche. Lasst es euch gut gehen. Trinkt nicht so viel, dafür besser. Oder wie Olli sagen würde, trinkt.
Haut immer ordentlich auf den Putz. Und das letzte Wort gebührt Annick.
Oh, und genießt alles, was nicht nied- und nagelfest ist, zu euren Whiskys mit dazu. Und lasst es euch einfach gut gehen und euren Lieben auch. Genau. Danke, dass ich hier sein durfte. Viel Spaß.
Danke dir. Tschüss.
Bye, bye. Danke.